Podcast Folge 78, Fight Report Nummer 19. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Michael Riersch.
Hallo Silvana.
Seinen Namen brauche ich nicht mehr ablesen, der geht schon auswendig.
Bekannt aus Film und Fernsehen.
Ja, geht's dir gut?
Mir geht's super, danke. Wie geht's dir, Silvana?
Geht auch gut.
Hast du genug geschlafen?
Na, wieso kommst du eine Viertelstunde zu früh? Das ist echt schlimm.
Die Frage höre ich öfter. Aber nein, es war kalt draußen. Es ist kalt.
Also zack.
Kälte ist ein bisschen ein Schwachpunkt von mir.
Das verstehe ich.
Ich mag es gar nicht, wenn es kalt ist.
Deswegen komme ich prinzipiell immer überall zu spät, weil ich muss nie warten. Du hast Glück gehabt, ich habe mein Handy für normal immer auf lautlos, aber ich glaube, wenn du zwei, dreimal anrufst, geht es automatisch durch, weil es anscheinend ein Notfall ist.
Beim ersten Mal hat es mich hier direkt auf die Mailbox geschickt.
Ja, voll.
Aber das hat mich nicht so leicht abwimmeln lassen.
Du, wir haben einige coole News, über die wir vielleicht kurz am Anfang sprechen. Hast du es mitgekriegt? Wir haben jetzt einen neuen Typen in der UFC, der dann Vertrag bekommen mit 17 Jahren. Raul Rosas Jr. Org, 17-Jähriger in der UFC, wie findest du das?
Ja, ist ziemlich wild.
Ja.
Darf noch nicht Auto fahren in den meisten Ländern.
Aber darf sich
fetzen. Aber darf Cage fighten.
Ja.
Ja, ne, ich hoffe, es läuft gut für ihn. Bin nicht sicher. Ich meine, es kommt auch darauf an, wie sie ihn matchen. Aber wenn ihn jetzt mit den nicht erwachsenen Killern matchen, wird das, glaube ich, nicht so rasend gut laufen.
Ich bin schon gespannt, weil es so eine völlig andere Generation ist, wie die auftreten, wie die so drauf sind.
Ja, ich meine, tendenziell werden die wahrscheinlich besser sein, die Jungen, weil alles wird üblicherweise besser durch den Fortschritt.
Mhm.
17 ist halt schon sehr früh. Also egal, wie talentiert der Junge ist, egal, wie gut der mal sein wird, 17 ist schon wirklich jung.
Ja.
Also selbst wenn er mit 7 begonnen hat, hat er jetzt gerade 10 Jahre am Buckel. Ja, aber ich drücke mir Daumen. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja, so wie ich die UFC kenne, werden sie ihm vielleicht ein nettes Match geben und dann wird er einfach den Wölfen vorgeworfen.
Vermöbelt.
Das ist schon unfair, wenn da, also mit 17, wie gesagt, der Adrian hat auch ein paar Jungs, die sind jung und die sind schon richtig, die sparen gut mit und die kämpfen auch brav und so, aber der hat halt noch nicht die volle Manneskraft, so blöd das klingt, also
das
dauert einfach, bis die diese Kraft entwickelst und auch die Routine hast. Andererseits, wenn man jung ist, ist man auf die gute Art deppert, man hat noch keine Einschätzung von Risiko, man denkt sich, man ist eh unsterblich, also da geht man auch anders rein.
Eine ganz andere Geschichte. Ich war bei der Schwimm-WM in Budapest. Und Felix Aubeck war dort und der ist 25 und der hat damals in einem Interview zu mir gesagt, ja, es macht nichts, er ist jetzt zwar Vierter geworden, aber das passt schon, weil er merkt, es wird immer besser, weil er kriegt jetzt an die Männerkraft, weil du gerade davor von der Männerkraft gesprochen hast. Ich fand es echt lustig, dass er mit 25 das gesagt hat.
Ja, das ist schon, also ich glaube, als Mann, die meisten Männer sind erst mit 21 wirklich komplett fertig entwickelt von der Pubertät, also der eine mit 20, der andere mit 22. Und dann dauert es eben noch ein paar Jahre, bis du wirklich diesen Zenit erreicht hast. Also.
Ja. Was sagst du dazu, dass Aldo weg ist?
Ja, schade.
Ja, voll.
Aber ich glaube, der hat genug gekämpft. Der muss sich nichts vorwerfen.
Na, definitiv nicht.
Bis zum Ende auch wirklich das Level gehalten. War gut. Obwohl er so harte Cuts immer hatte, ist er noch eine Gewichtsklasse runtergegangen. Ganz wilde Aktion vom José. Ich glaube, Aldos Pech war ein bisschen, dass halt Silva gleichzeitig war wie er, das hat immer ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm abgezogen, aber der hat ja auch in eine übertriebene Serie, wo er ungeschlagen war. Also ich glaube von WEC und dann UFC, da war ja auch 7, 8, 9 Jahre irgendwas, war der ungeschlagen, hat alle zerfetzt.
Ja.
Ich glaube, der macht den Laptop zu, geht nach Hause.
Und chillt sein Leben.
Ich schätze den schon so ein, der wird sicher im Sport bleiben, der wird Leute trainieren, der ist nicht weg von MMA.
Cool, sehen wir dann in der Ecke. Von ein paar Brasilianern. Eine andere Person, die einen 5-Jahres-Vertrag bekommen hat, Hasbulla. Hast du es mitbekommen?
Ich habe es nicht mitbekommen, nein.
Ja, sei froh.
Ich schaue nur Kämpfe, das Ganze rundherum spare ich mir meistens.
Angeblich kriegt Hasbulla in die 5 Jahre mehr Geld als ganz viele UFC-Kämpfer.
Ja, aber ist der Zeitgeist. Ist der Zeitgeist. Ja. Ich meine, ja. Ich bin immer hin und her gerissen. Einerseits ist natürlich gut, Dass er zu Geld kommt und dass er auch Fame hat und so, weil es ist ja nicht alles so gut gelaufen für den. Andererseits ist es schon auch bedenklich, wenn du so als Fetischobjekt oder als Maskottchen so halbironisch missbraucht wirst.
Ja.
Aber ich meine, wahrscheinlich ist es am Ende des Tages besser, mit solchen Einschränkungen zu leben und dafür berühmt zu sein und Geld zu haben, als die Einschränkung zu haben und ohne diese...
Ich finde, der passt besser zu Jackass.
Bei Jackass wäre er ein Gott.
Oh ja. Vor allem, er ist also irgendwie böse. Für mich ist er böse.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein Teil des Charmes. Er schaut so süß und klein aus und dann macht er immer so miese Sachen.
Ja, richtig nie. Es ist so unsympathisch. Ich pack das gar nicht.
Ja, ja, ich habe den Superhype nie verstanden, aber ich glaube, die Russen sind ganz deppert mit Hasbro. Also
ja, wurscht. UFC 278. Usman, Edwards. Aber wir sprechen davon noch natürlich von den ersten Kämpfen auf der Maincard.
Ich habe sogar noch einen von den Prelims dieses Mal.
Oh, seit wann?
Ich weiß nicht, was mich geritten hat.
Okay.
Das war aber dieser Angeloser gegen den AJ Fletcher.
Oh, erzähl.
Sehr unterhaltsamer Kampf. Und ja, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, der Angeloser war der Trainingspartner von einem bekannteren UFC-Kämpfer. Also ich glaube eh, es kann eh sein, also von Usman oder von Edwards. Also haben sich immer gesagt, ich habe es vergessen.
Mhm.
Und dann hat er ein bisschen langsam begonnen. Ich glaube, der hat als Sparringspartner begonnen und ist dann sozusagen zufällig selbst Kämpfer geworden. Weil die Leute gesagt haben, hey Bro, du bist eigentlich ziemlich gut, wieso kämpfst du nicht auch?
Ja.
Ja, sehr unterhaltsamer Kampf, gutes Striking. Kann man, ja, habe ich einen Prelim-Kampf geschaut, gebe ich zu.
Verstehe gar nicht.
Ist passiert, passiert.
Das erschüttert mich an diesen, was haben wir denn heute, Donnerstag?
Aber Freitag. Irgendwie hat mir gesagt, dass er gut ist, oder irgendwie bin ich drauf gekommen, dass der Kampf gut ist. Irgendwie bin ich darauf aufmerksam geworden, habe ich mich dazu herabgelassen, den Kampf auf den Prelims zu schauen.
Der Adin vielleicht?
Gut möglich. Der schaut nämlich wirklich immer die ganze Karte.
Ja.
Der kriegt vom Kämpfen nie genug.
Krass. Hast du zufällig auch den nächsten Kampf gesehen? Tyson Pedro versus Hansacker.
Negativ.
Vielleicht habe ich es nur angeschaut, weil Hansacker so ein lustiger Name ist.
Das ist tatsächlich ein ziemlich lustiger Name.
Das ist extrem geil. Aber dieser Pedro ist der vierte im Light Heavyweight in der UFC-Geschichte, der ein Finish durch einen Bodykick irgendwie erzielt hat. Also wer sich das anschaut, es ist sehr sehenswert. Und er ist aus Australien, deswegen habe ich gedacht, okay, schauen wir uns ein paar Australier an. Sein neuer Rekord ist 9-3. Und ich schätze mal, der Kampf, über den wir jetzt sprechen werden, Merab Dwalishvili gegen Jose Aldo.
Das ist tatsächlich der nächste von der Liste.
Okay, sehr gut.
Also du kennst dich, bin ich schon berechenbar für dich, Simon. Ja. Kennst du schon meine Auswahlraster?
Voll.
Oh, den einen Namen kenne ich.
Aldo, das sagt mir was. Schauen wir uns an.
haben wir gerade schon mal gehört.
Ja, voll. Nummer 3 ist er. Und dieser Merab ist Nummer 6 auf diesem Ranking, hätte ich mir auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Merab ist 31 Jahre alt, 14-4 aus Georgien. Ist gar nicht einmal so schlecht, der Rekord.
Na, der war sehr... Also ich muss sagen, der hat sehr gut gekämpft.
Ja.
Der Typ hat Cardio ohne Ende.
Der hat Ray Longo in seiner Ecke gehabt. Das habe ich nämlich zufällig gesehen und merkte, wow, krass. Okay.
Ja, sehr guter Ringer.
Ja.
Unglaublicher Gas-Tank und unglaublicher Vorwärtsdruck.
Ja.
Also ja, ich glaube, Aldo hätte das gewinnen können, einfach weil seine Takedown-Defense so unglaublich gut ist.
Mhm.
Aber es war schwierig für ihn, viel zu laufen zu bekommen, weil der Typ einfach die ganze Zeit auf ihm drauf war. Also der hat einfach nicht aufgehört.
Ja.
Richtig, also ich habe es mir richtig nervig vorgestellt aus Sicht von Aldo.
Ja. Aber er hat auch dazu gesagt, also dieser Merab, dass er durch seinen Trainingspartner, Aljamain Sterling, so gute Takedowns hat, weil das halt so schwer ist, ihn runterzubringen. Er hat gesagt, verstehe. Deswegen kann er das so gut.
Na, sehr, sehr schöner Kampf, wirklich sehr viel Druck gemacht. Es ist da nicht unendlich viel passiert, stellenweise, es war dann viel am Käfig, aber trotzdem sehenswert und man hat schon gesehen, warum Aldo ist oder Aldo war.
Ja. 31-7, sein Rekord. Muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen.
Naja, fast 40 Profikämpfe.
Das
und davon
UFC.
Aber sehr viele, also viele WEC und dann UFC.
Ja.
Also Kampf ist auch nicht gleich Kampf. Wenn du gegen die Weltspitze kämpfst, ist es anders, als ob du zu Hause irgendwelche 0-1er vermöbelst. Also ich glaube, der hat seit 20 Jahren kein leichtes Match gehabt.
Ja.
Der Herr Aldo.
35. Findest du, ist das perfekte Alter zum Rücktritt?
Ich glaube, es hängt davon ab, wann du begonnen hast.
Oh ja, stimmt. Aber
der hat jung begonnen.
Ja.
Ich glaube, es ist gar keine Frage. Also ab einem gewissen Punkt natürlich, ab 40 baut man athletisch dann schon auch irgendwie spürbar ab.
Mhm.
Aber ich glaube, davor ist es gar nicht so sehr eine Frage der Zahl, sondern eher, wie lange kämpfst du schon, wie viele Verletzungen hast du, wie oft bist du K.O. gegangen.
Mhm.
Ist das eher die Frage. Also mich fragen Leute auch oft, hey, wie lange willst du es machen? Aldo ist halt mit 35 jetzt fertig. Ich glaube, er hätte sicher noch ein paar Jahre kämpfen können. Halt nicht auf dem Level, wo er kämpfen wollte.
Ja.
Aber ich finde, man hat jetzt nicht so einen wilden Leistungsabfall gesehen. Man hat schon gesehen, er hat früher schon oft nicht so ganz so viel gemacht, was ihm auch manchmal vorgeworfen wurde, dass er ein bisschen zu konservativ gekämpft hat. Das hat sich ein bisschen verstärkt. Aber ansonsten, er war immer noch schnell, er war immer noch hart, seine Takedown Defense war immer noch unglaublich. Also, wenn er wollte, könnte er auf jeden Fall noch auch auf UFC-Level kämpfen. Also Champion wahrscheinlich nicht mehr, aber der gute Zeitpunkt aufzuhören ist, glaube ich, wenn du einfach keine Lust mehr hast.
Das stimmt,
sobald das Game, vor allem auf dem Level, wo die Jungs kämpfen, das muss dein Leben sein. Da kannst du nicht sagen, okay, ich gehe, auch wenn du zweimal Tag trainieren gehst, und dann denke ich an den Sport nicht mehr, das wird sich nicht ausgehen. Da musst du wirklich, du musst leben in dem Sport.
Mhm.
Und irgendwann haben die Leute einfach genug.
Verstehe.
Das ist einfach eine wilde Drehzahl, die du nicht ewig aufrechterhalten kannst.
So wie Cerrone. Hätte ich mir zwar nie gedacht, dass er wirklich mal keinen Bock mehr hat drauf, aber...
Ja, alles im Leben, oder? Egal wie aufregend und wie geil es ist, irgendwann, wenn du es oft genug machst. Und beim MMA hast du noch so den kleinen Nachteil, dass sich halt jeder Kampf eigentlich beschädigt. Jede Vorbereitung, jeder Kampf. Die Leute werden ein bisschen, du wirst besser über die Zeit, aber irgendwann wirst du auch wieder schlechter als Kämpfer. Oder als jeder Profisportler eigentlich, auch jeder Fußballer, jeder Skifahrer. Dann kommen die Verletzungen, dann kommt die Abnutzung, dann kommt das Alter. Dann kommen vielleicht, dass dich auf einmal andere Sachen im Leben auch interessieren, vielleicht Familie, vielleicht irgendwie. Weil du musst dir alles hinten anstellen. Das ist ja nicht so, dass der zu seiner Frau mal sagen kann, hey, was machen wir Mittwochabend, gehen wir tanzen. Sondern der macht Mittwochabend das, was er Montagabend macht und was er Freitagabend auch macht. Das ist Training.
Gehst du manchmal tanzen mit der Iris?
Nein.
Okay.
Nein.
Ist ja lustig, also dass auch genau das als erstes eingefallen ist.
Auch auf unserem Level hast du eigentlich die Energie und die Zeit nicht dafür. Mhm. Also wenn du deine 10 Einheiten die Woche trainierst, und das ist schon nicht das ist das Maximum, das würde ich sagen, ist eher so, das musst du einfach mindestens trainieren, sonst brauchst du nicht auftauchen. Da hast du einfach nicht sehr viel Freiraum für gewisse Sachen. Und ich glaube, das spielt viele Leute auch eine Rolle irgendwann. 40 Profikämpfe gemacht, du warst Champion, du warst ewig.
Aber für das war Aldo echt gut, weil in der ersten Runde fand ich es extrem schnell alles. Super Kicks, voll explosiv war der.
Finde ich schade, weil Aldo war eigentlich der Low-Kick-Meister.
Mhm.
Finde ich, von denen hat man die letzten Kämpfe fast, immer wenn er sie gemacht hat, waren sie wirklich so wie früher.
Ja.
Habe ich mich ein bisschen gefragt, warum er nicht mehr davon macht, aber ich glaube, die kosten dann noch richtig viel Energie.
Damit hat er extrem viel Knie gehabt.
Ja,
super viel Knie und Bodyshots. Mehr als Sekunde, ja. Aber es ist komisch, was ich komisch gefunden habe, war in der dritten Runde, da hat dieser Merab gefühlt einfach die halbe Zeit das Knie und die Beine halt attackiert. Das ist so komisch gewesen, ich weiß auch nicht. Ich so das ein bisschen mitkriege, das fand ich echt extrem langweilig. Also es ist immer schlechter Wanderkampf zum Schluss.
Ja, und ich glaube, der hat halt einfach gesehen, dass es funktioniert, wenn er ihn festhält und drückt und
ich find das
auch so wo Aldo dann so diese so gedeutet hat, so er geht jetzt und langweilt sich.
Mhm.
Er war halt frustriert.
Ja.
Also war nicht der spannendste Kampf dann hinten raus, weil irgendwie einfach, aber das ist die Dynamik, ja? Wenn der eine die ganze Druck macht und ringt und der andere kann es nicht stoppen, dann schaut das so aus.
Trotzdem wurscht, weil ich Willi nach Punkte gewonnen, war schon sehr emotional alles. Vor allem, wie halt Aldo zum Schluss dann am Boden gesessen ist und die Köpfe gegeneinander halt getan. Mhm. Er hat ihm noch voll nette Sachen gesagt, sie haben sie umarmt, also wie immer. Was lustig war, dass Joe Rogan dann mit dem Mikro zwischen die Bade einfach gefahren ist, um ein bisschen mit so was nicht aufzunehmen, was die gerade reden. Da gibt es jetzt voll die lustigen Memes, wo einfach irgendjemand gerade von Hamzat vollgeslammt wird und der Joe Rogan das Mikro dann so hebt.
Hab ich auch gesehen.
Das ist so gut. Ja.
Die Memes sind der halbe Spaß am MMA.
Aber Joe Rogan hat eine Frage gehabt, die super spannend gefunden hat. Er hat den Merab gefragt, was er machen wird, wenn er irgendwann gegen seinen Trainingspartner und Freund, den Aljamain Sterling, der ja die Nummer 1 in der Gewichtsklasse ist, kämpfen muss. Und
Ich glaube, er ist sogar Champion, Silvana.
Gell? Der ist, oh, sorry. Also,
bist du Peter Jahn-Fan? Also,
für mich ist er der Champion, ehrlich gesagt. Hast recht. Sorry, ich vergiss manchmal, dass in UFC die Nummer 1 nicht die Nummer 1 ist. Dvalishvili hat dann halt ihn gebeten, dass er ihm nicht so etwas fragt, weil dass er hat in Sterling so viel zu danken, dass er das sich nicht vorstellen kann, jemals gegen ihn zu kämpfen. Und er möchte halt einfach nicht gegen ihn kämpfen, egal was kommt. Und er hat halt gesagt, sie sind wie Brüder. Und das er ihm extrem viel verdankt. Also alles, was er gelernt hat, hat er von Sterling gelernt.
Ja, ist immer schwierig, wenn dein Homie und dir, und seid in derselben Gewichtsklasse, und seid beide dann ja. Top 5.
Richtig ja. hart.
Ich glaube, ja. die werden es schon, die werden es das Chance machen.
Ja.
Also wir reden, also wir kriegen ja auch manchmal Angebote, dass wir gegen Leute kämpfen, die wir kennen und die wir mögen. Mhm. Und es ist halt auch oft so, wenn es jetzt um kein Geld geht und keinen großen Ruhm, dann macht man es nicht.
Ja.
Aber wenn die, ich bin sicher, wenn die jetzt zum Showboden zu mir sagen würden, hey, wir geben euch $100,000 aufwärts und ihr kriegt vielleicht auch in einen geilen Gürtel. Also wenn es jetzt wirklich um was ja. ginge, dann würden wir sagen, hey, okay, scheiß drauf, machen wir einfach. Ja.
Würdest du gegen Showa kämpfen?
Ich würde mit ihm vorher darüber reden, aber ich bin sicher, wenn sie uns genug Geld anbieten und genug ja. und genug auf dem Spiel steht, ist besser, es bekommt einer von uns beiden, als wir haben beide die Chance sozusagen.
Das stimmt.
Ich habe jetzt den Dominik als Beispiel genommen, einfach weil wir ähnliches Gewicht haben und ja. ähnliches Erfahrungslevel oder so, ja, aber und weil ich oft mit ihm trainiere. Aber wenn es um nichts geht, würde ich sagen, hey, fix nicht, das ist mein Trainingspartner, mein Freund, lass mich in Ruhe.
Voll.
Aber wenn es jetzt richtig ein Riesenkampf wäre, wo wir beide einfach gewinnen können, bin ich sicher, dass wir uns irgendwie einigen würden.
Wow, what? Aber vielleicht geht es echt dann so wie Canelo und Triple G, dass ihr dann irgendwie davor voll die Freunde seid und dann plötzlich passiert so viel zwischen dem ersten Kampf und vielleicht auch drei Kämpfe, dass ihr echt dann hasst. Und dann irgendwie gefühlt nach 5 Jahren erst wieder vielleicht ein bisschen befreundet seid.
Oder wir tun so, als würden wir uns hassen für die Kamera und damit der Kampf sich besser verkauft.
Nein, schlecht.
So diese Geschichte von einer zerbrochenen Freundschaft und dann lachen ja. wir am Weg und am Weg, dann trocknen wir unsere Geldscheine mit Tränen, also Tränen mit Geldscheinen.
Ja, vielleicht.
Sitzen aber da hinten und lachen.
Aber
das hab ich geglaubt.
Ich glaube, Canelo hat 46 Millionen gekriegt für den letzten Kampf und Triple G nur 20 Millionen.
Schau, ich sag dir ehrlich, für 46 Millionen kämpfe ich gegen meine Mutter. Sorry, Mama, aber für 46 Millionen kriegt jeder in meiner Familie wirklich aufs Maul. Das kann man nicht so machen.
Das wird die, glaube ich, nicht schaffen.
Für 46 Millionen kämpfe ich gegen die Iris, da kann man nichts machen. Also das
ja. Du,
da kann man aber wirklich, egal was dann passiert, da kann jeder seine Tränen nachher mit sehr viel Geldscheinen trocknen. Das ist schon okay.
Weil wir gerade über echt gestörte Kämpfe sprechen, schauen wir uns den nächsten gestörten Kampf an, weil der war verstörend. Der war Paulo Costa gegen Luke Rockhold. Paulo Costa Nummer 6, Luke Rockhold, gar nicht irgendwie eine Nummer, aber ich kann einen Rekord sagen, 16-5.
Ehemaliger Champion.
Ehemaliger Champ, kurzzeitig, hat damals mein Chris Weidman ordentlich mit Ellbogen vermöbelt, so 2,5 Minuten lang am Boden. Das hat wehgetan. Ich glaube, das war vor 5, 6 Jahren. Das hat sehr wehgetan. Ich habe ihn mal kurz für 5 Minuten gemacht, aber ich weiß nicht, was ich von dem ganzen Kampf halten soll. Rockhold ist 37 und für mich war er einfach nur extrem aggro drauf. Also vom Reingehen bis wieder rausgehen, er war einfach für mich nur so grausig, negativ, aggressiv. So was mag ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht.
Ich war immer Team Bisping. Es gab ja diese Bisping-Rockhold-Rivalry und so. Und ja. ich war immer entschieden Team Bisping.
Also, da bin ich eher.
Ich kenne jetzt den Luke nicht. Ich bin sicher, er ist ein netter Kerl im Training und so. Aber so nach seinem Außenauftritt wirkt super unsympathisch.
Das war so.
Also für mich super, super
unsympathisch. Es war echt grausam. Und er hat halt gesagt, er wird Costa die Seele rauben. Man findet ihn immer noch besser als an McGregor, der sagt, er möchte ihn umbringen.
Also. Ist Seele rauben für dich weniger schlimm als umbringen?
Ja. 3 Jahre hat er nicht gekämpft. Der letzte Kampf war irgendwie, glaube ich, im Juli oder im Juni 2019. Und ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, dass er mit 37 vielleicht mehr inneren Frieden in sich trägt. Aber kein bisschen. Ich weiß nicht. Das
ich glaube, du darfst doch, wenn du wirklich kämpfen willst, so viel inneren Frieden darfst du gar nicht haben.
Ja?
Ja, ich habe sehr viel inneren Frieden, aber wenn es ans Kämpfen geht, die Wochen davor musst du schon... Da muss der inneren Frieden ein bisschen weg dann.
Corey Sandhagen, der ist sehr, wie sagt man denn, der denkt sehr viel, sitzt gerne in Cafés und schreibt Sachen auf, über die er gerade nachdenkt. Und er hat irgendwie mal aufgeschrieben, er denkt drüber nach, wie er ein liebevoller und fürsorglicher Mensch sein kann, aber trotzdem auch so ein richtiger Badass, also so ein richtiges Biest im Käfig.
Ja.
Wie er da irgendwie die Balance schafft. Und er sagt halt immer, er hat sich einfach bis zum Kampf ist er eh chillig drauf und alles und normal und voll nett. Aber, und empathievoll, aber sobald er dann halt irgendwie seine Kampfmusik hört, ist er halt, er pusht sich dann halt durch die Musik voll, damit er im Käfig halt ein Monster ist.
Das ist auch ein, und die meisten Kämpfer, die ich kenne, sind aber wirklich empathische und auch freundliche und herzliche Menschen.
Ja.
Und ich glaube, für die Leute ist es so ein bisschen, die sehen das auf einer Skala so, ist es auf der, am einen Ende das Empathie und am anderen das geiler Kämpfer sein. Mhm. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Skalen. Also das ist nicht auf derselben Skala gemessen.
Ja.
Weil mich fragen die Leute auch oft, hey, du hast ja voll den Beruf, also einen Beruf, wo Empathie ganz wichtig ist. Und dann kämpfst du aber, wo du gar nicht so viel Empathie haben darfst oder sollst. Aber du musst ja beim Kämpfen nicht halt auch auf den Gegner schauen. Du musst schauen, wie, also nicht jetzt, damit es ihm gut geht, sondern damit es ihm schlecht geht. Aber also es ist, ja, es klingt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch,
ja,
aber ist es, glaube ich, nicht. Also ich glaube, das ist dann, entweder du schaffst sozusagen einen Charakter, du hast Corey Sandhagen die Privatperson und ja, Corey Sandhagen den Kämpfer. Manche Leute sind sowieso einfach Psychopathen, die müssen sich verstellen, dass sie normal wirken und sind und freuen sich jedem.
An wen denkst du?
Ich möchte jetzt niemanden in die Pfanne hauen, aber okay. Es gibt Jungs, da denke ich mir, die sind eigentlich eher, die also gibt es in Österreich auch andere Leute, die
sollte man im wahren könnten. Leben mal einsperren.
Ja, aber sie waren eh schon eingesperrt. Also.
Oh, shit.
Ja, also ich glaube, da gibt es das ganze Band.
Ja.
Spätestens, wenn du die erste Faust bekommst und das Blut riechst, ist, glaube ich, eh jeder, der, also jeder Kämpfer dann ist eh mit innerem Frieden vorbei, spätestens.
Voll, das hat da Luke Rockhold gespielt, hoffentlich. Er ist eingegangen in die erste Runde, als ob er ihn wirklich umbringen möchte. Und wie wir alle wissen, ist es ja ziemlich dumm, eigentlich mit Aggressionen zu kämpfen. Also manche sagen, ey, du brauchst Aggressionen, aber du kannst nicht reingehen und einfach so kämpfen, wie er es gemacht hat. Und dann hat die Costa gleich mal ordentlich einen Powerpunch verpasst.
Ja, na, Costa hat super kämpft. Also ich finde
es extrem schön.
Muss sagen, bei aller Antipathie Rockhold gegenüber, er hat auch brav gekämpft. Also der hat wirklich, der war...
Der hat da fast so eine Guillotine an den Costa geschafft.
Was man schon gesehen hat, das war ja, die was? Haben ja in der Höhe gekämpft. Also Salt Lake City ist anscheinend auch irgendwie auf fast 1500 oder 2000 Meter.
Wirklich?
Ja, das ist auch recht weit oben.
Habe ich gar nicht gewusst.
Und ja, weil Rockhold ist ja wild gegeist eigentlich. Ne? Der hat, also vielleicht
ist das, wie du sagst,
vielleicht war er überaggressiv oder zu angespannt am Anfang.
Ja.
Aber man hat richtig gesehen von seiner Körpersprache und so, der war einfach
fertig.
Der war sehr, sehr fertig.
Ja.
Und auf der Karte ist anderen Leuten anscheinend auch so gegangen. Also diese Salt Lake City, ich möchte jetzt nicht lügen, aber wir können das googeln. Aber ich glaube, es ist mindestens 1500 Meter, ist es elevated. Es ist nicht ganz so hoch wie Denver oder so, aber es ist hoch.
Wieso haben das so viele übersehen? 1288, also 1300.
Ja, ist schon. Hoch. Ist jetzt nicht Mexico City, ich glaube, Mexico City ist auf 2000. Das ist legendär dafür, dass die Leute einfach gegessen. Das war eine Theorie, die Leute gesagt haben, warum manche Kämpfer einfach weniger Gas halten als sonst.
Org.
Ja, ich meine, muss sagen, cooler Kampf. Auch Rockhold hat nicht gequittet bis zum Ende, hat noch sein Blut auf den guten Paolo geschmiert.
Das war so eklig. Ich habe gedacht, ich speibe mich an.
Es war schon irgendwie auch geil. Also,
es war einfach nur graus. Irgendwie jetzt so ich weiß nicht, mir jetzt echt aggressiv gemacht.
Aber schau, du musst sowieso bei jeder sinnvollen Veranstaltung einen HIV-Hepatitis-Test abgeben.
Aber das ist so eklig.
Das heißt, du weißt, der Saft ist eh sauber. Naja, aber dann darfst du nicht kämpfen, Silvana, wenn es ein bisschen Blut
ist. Ich kämpfe eh nicht. Ich habe ja nichts gegen Blut. Aber es war einfach so richtig eklig, dass dieser Typ da auf Costa einfach drauf und das sein blutverschmiertes Gesicht in sein Gesicht einer. Ich glaube, da hat ja aufgegeben, einfach nur, weil es so eklig ist.
Ich habe das schon appreciated. Das war so richtig so
wirklich?
Die ultimative Geste von, okay, ich werde jetzt nicht gewinnen, aber ich schmier noch mein Blut auf dich drauf.
Oh, das war so grausig. Na. Also das war einfach für mich so richtig, Na. Das macht man nicht.
Ich habe es gespürt.
Ja.
Das war der letzte Akt des Trotzes. So, ja, okay, du wirst die Decision gewinnen, aber hier schmier ich dich noch, Junge.
Bist du deppert.
Taugt mir eigentlich. Taugt mir. So richtig trotzig bis zum Ende.
Ja.
Ja, dann Retirement. Ciao, Luke.
Er hat geweint. Das hat mir dann wieder irgendwie... Der Typ hat mich einfach nur fertig gemacht. Das war viel zu viel. Keine Ahnung, was das alles war. Das waren so viele komische Emotionen von den Menschen. Das war mir echt ein bisschen zu viel.
Ja, natürlich. Nochmal Comeback gegen einen starken Mann wie Costa.
Ja.
Dann so eine Schlacht verloren. Ich finde, man hat gesehen, er hat wie ich stellenweise schon nicht die Ausdauer und die Lust nicht mehr gehabt, aber bis zum Ende durchgebissen. Also der ist schon auch ein richtiger Krieger, auch wenn ich ihn nicht so gut leiden konnte immer.
Was ich so lustig gefunden habe, okay, er hat dann auch einfach nach dem Interview durchgemerkt, Jürgen hat gewusst, okay, jetzt umarmt er. Und er wollte nicht, dass er ihn umarmt. Und du hast richtig gesehen, wie unangenehm das war. Einfach seine ganze Schulter, also Jürgens Schulter und das weiße Hemd war voll mit Blut. Alles einfach voll und er hat einfach noch Kämpfe kommentieren müssen. Boah, grindig.
Aber ich meine, du musst auch denken, da darf der Joe keine Prinzessin sein. Ich meine, er sagt es auch öfter, er ist Cagefight-Kommentator. Ich meine,
ja.
Schau, Bro.
Aber Rockhold danach geblärt und im Interview hat er gemeint, Er hat so viel durchgemacht in den letzten 3 Jahren, er will den Scheiß nicht mehr machen und er ist fucking old.
Ja, der war auch viel verletzt. Ich glaube, der hat Knie-Troubles gehabt, Bandscheiben-Dings. Und das meine ich. Das ist,
Bandscheiben ist Leben, ja.
Also, das ist, ich kenne es auch von mir selbst zum Glück nicht, aber ich kenne es von vielen Bekannten und Freunden. Ja. Das nimmt dir halt echt den Spaß. Und die ganze Zeit, du hast sowieso Schmerzen beim Training. Also du hast immer kleine Verletzungen. Aber wenn du dann große Verletzungen hast, die nicht heilen, die du immer mitschleppst, dann hast du eine, dann hast du zwei, dann hast du hier Operation, da Operation. Das raubt dir halt schon echt den Nerv dann.
Und dann kämpfst du gegen einen Costa, der wirklich austeilen kann und einstecken kann. Also die haben sich ordentlich vermöbelt. Wie viele Schmerztabletten darf man, glaubst du, am Tag nehmen? Am nächsten Kampftag? Oder am nächsten Tag?
Boah, da muss ich USADA fragen, welche du überhaupt nehmen darfst.
Nach so einem Kampf wird immer ein bisschen was reinhauen.
Ja, ich meine, du kannst...
Weil da ist Rauchen, glaube ich, zu wenig.
Ich kann dazu jetzt nichts sagen, weil das in Österreich alles illegal ist, aber ich kenne von Leuten, du gehst quasi raus aus dem Cage und...
Haust da direkt was rein.
Das gute alte pflanzliche Hausmittel.
Ja.
Also das ist bei uns jetzt auch relativ gängig.
Ja, verstehe.
Funktioniert aber nicht schlecht. Hat angeblich sogar auch neuroprotektive Wirkung. Also,
Ich fand es da wirklich, wirklich geil. Ich weiß nicht, ob du da die Pressekonferenz angeschaut hast von Nate Diaz danach. Er hat wieder geraucht. Und den ersten Satz hast du nicht einmal verstanden, weil er redet so komisch. Und du verstehst kein Wort. Und er ist, und dann redet da irgendein Scheiß.
Es ist auch
noch einmal.
Diaz und Hamzat versteht man beide ähnlich gut.
Ja. Nur das Tier, wenn ich ins Englisch kann.
Theoretisch,
ja.
Also wenn die beiden natürlich ein Gespräch führen würden, ich glaube, das wäre auch...
Ist beste ever, weil du verstehst einfach gar nichts. Und sie hätten sich ja voll den Spaß und würden sich voll gut verstehen.
Glaubst du, ja, nachdem sie sich geschlagen haben.
Ja.
Nachdem sie sich das erste Mal geschlagen haben, dann rauchen sie zusammen einen und dann...
Wobei, ich bin immer nicht sicher, ob die es ihm wirklich sympathisch finden wird. Selbst nach dem Kämpfen.
Das ist die Frage.
Das glaube ich gar nicht. Die sind, glaube ich, echt ein bisschen zu andere Welten.
Glaubst du?
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht, wen die jetzt sympathisch findet, ehrlich gesagt.
Ich weiß es auch nicht.
Ich weiß so viele Leute, die er nicht sympathisch findet.
Ja. Ja. So ein cooler Typ. Das ist so jemand, ich verstehe zwar nicht, was er redet, aber hör mir einfach 2 Stunden am liebsten alle möglichen Interviews von ihm an, weil er einfach so Diaz ist.
Ja. Nee, funktioniert. Funktioniert.
Ich glaube, wir können das einfach nur so eine Reality-Show machen mit ihm und die würde es mir anschauen.
Ich glaube, bei niemandem, und ich möchte nicht sagen, dass er kein guter Kämpfer ist, aber niemand hat mit so einem wirklich mittelmäßigen Rekord, für UFC-Verhältnisse, nicht jetzt für normale Verhältnisse, aber für UFC-Verhältnisse, wirklich mittelmäßigen Rekord, seit Jahren keinen Kampf gewonnen in Wirklichkeit.
Ja.
Außer den einen gegen McGregor. Zugegebenermaßen geil.
Aber richtig
aber
geil.
Aber immer Fame, die Fans lieben ihn, verkauft Pay-Per-Views. Das ist echt einer der ganz wenigen, der muss nicht gewinnen, dass er gewinnt. Und das ist eigentlich der Dreamers-Kämpfer. Ja. Gibt es ein paar Kämpfer, McGregor war ja auch lange Jahre so.
Ja.
Der hat auch verliert, das ist alles wurscht. Die Leute lieben ihn trotzdem, sie kaufen trotzdem das Pay-Per-View. Das ist echt ergebnisunabhängig. Und dann gibt es Leute, die gewinnen 6 in Folge, verlieren einen, sind weg vom Fenster.
Ja.
Das ist schon. Aber das, für die hat das funktioniert. Aber da kommen wir später noch dazu, Silvana.
Auf jeden Fall. Ich kann es gar nicht erwarten. Es sind nur so viele Kämpfe dazwischen.
Jetzt haben wir mal einen anderen wichtigen Kampf noch zu besprechen.
Welterweight. Rematch. Champion Kamaru Usman, 35 Jahre alt, 20-1 der Rekord gegen Leon Edwards, Nummer 2, 19-3, one no contest und Jamaican born Engländer.
England gegen Amerika, Jamaika gegen Nigeria.
Oh ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich starten soll. Lustig, zwischen ihnen ist nur noch Colby Covington, haben wir schon lange mal gesehen, ha? Der Typ mit 17-3-Rekord und dahinter auf Platz 3 Chimaev natürlich und 4. Gilbert Burns und Belal Muhammad.
Ja, den gibt es auch noch, den Muhammad. Der fliegt ein bisschen unterm Radar, ist solide und gut, aber ist technisch super solide und macht das alles wirklich gut, aber ist nicht so fürs Auge ansprechender Kampfstil, wie die letzten Kämpfe gewesen.
Ja, total. Ganz komisch.
Aber der hat sich super hochgearbeitet. Also der extrem. Ist richtig, der ist quasi aus den letzten Jahren, quasi aus dem Nichts, ist der wirklich...
Ich habe dich wieder total vergessen, wie ich das dann gesehen habe im Ranking.
Hochgeklettert.
Mhm.
Aber ja, Edwards gegen Usman.
Ja,
voll. Usman hat, aus meiner Sicht hat Usman den Kampf wirklich gewonnen, bis er ihn nicht gewonnen hat.
Hat ja jeder gesehen, den Kampf wahrscheinlich.
Also ja, Naja, also wer den nicht gesehen hat, muss man sich, es dauert fast 5 Runden, aber ja, unbedingt gönnen.
Schaut sich's an. Es war echt.
Es ist auch.
Komisch, so komisch einfach.
Ich, also ja.
Ich hab's gar nicht gepackt irgendwie. Vor allem, ich bin irgendwie ein bisschen gespoilert worden. Ja, ich hab's nicht geschafft aufzustehen und ich hab dann blöderweise erster Weg in der Früh Instagram und sich da ein Bild von Edwards und denk mir so, was, das kann nicht sein. Bin schnell raus und dann hab ich mir gedacht, okay, jetzt schauen wir die Kämpfe an. Und dann bin ich irgendwie 5. Runde und irgendwo schon Mitte 5. Runde. Und ich denke so, das gibt's ja nicht. Wie will dieser Edwards gewinnen? Das ist unmöglich. Das war vielleicht nur Fake-Bild oder irgendwas oder keine Ahnung. Und dann plötzlich kommt da einfach so eine vage Kombination, die Usman einfach ausnockt.
Ja, ja, nämlich, aber wie ich, also richtig, so richtig ausgenockt. Ja.
Usman hat danach gesagt, er hat von den 20 Minuten irgendwie nichts mehr mitgekriegt. Er ist aufgewacht im Krankenhaus, er hat nicht mehr gewusst, was
er geht. Der Dominik Schober, der trainiert vorher beim Leon im Gym.
Ja.
Der war in Liverpool zu Besuch.
Genau.
Der hat auch viel wirklich mit Leon trainiert, also selber. Und der hat aber gesagt, das war eine Kombination, die eingeübt und vorbereitet haben.
Hat er mal gesagt, weil wir auf der Cage Fight Series danach nur geplaudert haben, eben letzte Podcast-Folge, wo wir live auf der Cage Fight Series waren, ja, da hat er uns ein paar Sachen verraten. Voll arg.
Na, super Kampf, also ich muss sagen, wirklich, das ist jetzt auf ganz hohem Level geführt.
Ja.
Beides wirklich super Athleten. Ja, ich bin sehr gespannt aufs Rematch.
Ja, das war ja eigentlich das Rematch.
Also das
ohne Titel ist haben vor 7 Jahren haben sie schon mal gekämpft gegeneinander. Und Usman hat damals Edwards besiegt. Am Boden durch Grappling zerstört. Deswegen war es so interessant zu sehen, dass jetzt plötzlich auch Edwards richtig gut ist am Boden. Also der hat
super mitgerungen.
Mitkommen, ja.
Ja, super, super. Auch dagegen gehalten.
Ja. Er hat selber gesagt, dass er die letzten 7 Jahre einfach nur fett Grappling trainiert hat nebenbei.
Leon Edwards ist aber auch so jemand, der noch nicht, also jetzt als Champion vielleicht, der hat davor auch noch nicht ganz den Respekt bekommen, den er aus meiner Sicht verdient hat. Einfach weil er in allem so gut ist. Mhm. Der ist technisch so gut, so flüssig, wirklich immer, schaut fast, so wie er es macht, schaut es mühelos aus.
Ja.
Also er schaut gar nicht aus wie ein 77er, wie er sich bewegt. Er schaut manchmal wirklich aus wie einer leichteren Gewichtsklasse. Mhm. Wirklich sehr flüssig, sehr schön.
Vor allem gegen Usman, der ja doch ein bisschen...
Gegen Usman? Ich fände das Rematch natürlich in England wäre ein echter Traum.
Boah, das wäre cool.
In England gibt es riesige nigerianische Community, riesige jamaikanische Community. Also ich glaube, die Halle ist auch schon voll.
Und dann haust du noch Pimplett dazu auf
die Karte. Ja. Ja, der Paddy hat da nichts zu suchen. Fände ich cool, wenn du das in England machen.
Das wäre cool.
Kamara gesagt, also muss jetzt mal natürlich ein bisschen chillen.
Ja, voll. Was meint, wie Lat getan hat, weil Usman hat davor gesagt, er ist der beste Pound for Pound Mixed Martial Arts on the Planet und immer gedacht, okay, ein bisschen viel Selbstbewusstsein.
Nichts ganz davor. Zu Unrecht, wenn man sich den Kampf auch anschaut. Ne?
Also. Ja, unser Rekord ist auch scheiße gut.
Ich weiß nicht, diese Pound for Pound Diskussion ist immer ein bisschen nutzlos.
Schwer, gell.
Vor allem, weil die Leichten halt auch so viel besser sind. Also ich meine, Usman ist wirklich sehr gut in allem, wenn du jetzt aber zum Beispiel mit Sandhagen vergleichst. Ich meine, Sandhagen hat nicht die Accomplishments, die Usman hat, das hat nicht aber wenn du es dir anschaust, rein von der Bewegungsqualität her und von der Flüssigkeit, ist es. Natürlich, Edwards und Usman sind beide wirklich, wirklich gut, aber Pound for Pound, wenn du den Sandhagen in den Körper reinsetzt, der rasiert die alle. Also, der rasiert die alle ganz, ganz mies weg.
Hast du gewusst, dass Kamaru überhaupt die zweitlängste Win-Streak in der UFC-Geschichte hat, mit 15 Siegen in Folge nur?
15 ja, in der UFC.
Nur Anderson Silva hat mehr gehabt. Und auch richtig krass, in der Ecke vom Usman war ja natürlich sein Bruder, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, der Kampf vom Bruder war richtig gut. Weißt du noch, wo sie kommen aus Nigeria?
Boah, das mit CH, warte,
ja. Wie wird das heißen?
Auchi.
So gestört. Ja, aber ich fand es interessant, dass Edwards den Usman bis Kampfbeginn, also wo sie dann wirklich, also wo der Gong schon war, nicht den Kanzix mehr angeschaut.
Mm.
Voll arg. Also für normaler denke ich mir immer so, okay, wenn der ihn nicht anschaut, dann verliert er sich ja, weil der hat, was der zu viel. Ja.
Mm. Nein, die Leute interpretieren da oft zu viel rein. Die Leute nehmen sich
ja, voll.
In die Augen, bla bla. Diese ganze Stern, es gibt Leute, die schauen dich absichtlich gar nicht an, weil sie diese Energie gar nicht aufkommen lassen wollen. Und manche Leute, die brauchen ja auch richtig, manche Gegner, die wollen diese Energie, die wollen das emotional machen.
Mhm.
Und dann ist es eigentlich besser, du gibst es ihm gar nicht.
Ja,
voll. Du gibst ihm gar nicht die Projektionsfläche.
Ja.
Ich mache das super gerne, ich fixe die Leute immer und Dings. Aber ich sage ehrlich, sie haben schon genug Leute zuerst weggeschaut und haben mich dann gefetzt. Also
ja.
Es kann man jetzt auch nicht sagen, so, er hat zuerst weggeschaut, Bruder, er hat Angst. Kann auch einfach sein, dass es ihm zu blöd war, dich jetzt 5 Minuten anzuschauen. Also da darf man nicht zu viel reininterpretieren.
Ja.
auch beim Steadon oder bei den Fotos, manche Leute fühlen sich da einfach nicht wohl und,
wird ja nicht.
Und wollen es einfach hinter sich bringen.
Ja.
Heißt nicht, dass sie dann im Kampf nicht zünden. Also das.
Aber hast du das irgendwie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube, das war vor 3 Jahren oder so, Brasilien, UFC, Johnny Walk hat damals gekämpft und das war einfach so witzig, weil, ich meine, es war gar nicht lustig, er hat den Kampf verloren, aber irgendwie ist das schon so richtig klar gewesen, dass er das verliert, weil davor war schon so viel Bullshit irgendwie, er ist zum Stairdown gegangen, dann ist er über eine Stufe gestolpert, hat sein Handy fallen lassen, ist hergefallen, ist wieder aufgestanden, hat getan, als ob nichts wäre, alle haben gelacht. Stairdown war irgendwie auch voll peinlich und zum Schluss hat er den Kampf verloren. Irgendwie hast du das Gefühl, wenn irgendwo etwas schief geht, dass sich das dann durchzieht?
Kann natürlich, wenn es dich mental mitnimmt, aber genauso gut kann er stolpern, kann lachen, sich abbeuteln und es kann ihm wurscht sein.
Hat er eh gemacht. Er hat auch gewirkt, dass ab ihm wurscht ist, aber irgendwie ist so viel schief gegangen, dass das sich durchgezogen hat.
Es ist als Kämpfer, manchmal hast du Vorbereitungen, die laufen perfekt und du kämpfst scheiße. Und manchmal hast du Vorbereitungen, die laufen absolut suboptimal. Du bist hier verletzt, da krank. Da funktioniert was nicht und du kämpfst super. Es ist wirklich, es hängt von so vielen Faktoren ab. Und du weißt ja nie, der Gegner kann ja auch einen schlechten Tag haben.
Mm.
Also selbst wenn du einen schlechten Tag hast, ist ja nicht gesagt, dass es jetzt schlecht laufen muss.
Ja, stimmt.
Ich glaube, das ist, ja, also ich glaube, wenn man daran glaubt, dass es einen Unterschied macht, macht es auch einen als Kämpfer.
Ja.
Wenn man nicht daran glaubt, macht es auch keinen. Im Guten wie im Schlechten. Man kann natürlich auch so positive Rituale haben. So, okay, wenn ich das mache, dann habe ich immer gewonnen, wenn ich das so und so und so gemacht habe, dann mache ich das wieder und dann trage ich die Unterhose und den Zahnschutz. Und dann, ne?
Oder das Brötchen, das du damals gegessen hast vom Kampf.
Voll, aber wenn du nicht dran glaubst, ist auch okay. Wenn du einfach
hast du sowas?
Ich habe so, mein Ritual ist, also wenn ich wegfahre oder wenn ich kämpfe, ich bereite das immer alles sehr penibel vor. Ich lege mir schon genau zurecht, was ziehe ich an, was ist meine Schutzausrüstung, was brauche ich zum Aufladen vom Weightcut? Also das ist so eines von meinen Ritualen. Da setze ich mich hin, schreibe mir die Liste, was ich brauche, dann lege ich das alles zusammen, dann ist wirklich so ganz ordentlich gepackt und dann weiß ich, okay, ich habe alles, ich bin bereit und ich kann kämpfen.
Es ist voll arg, wie ich noch Fußball gespielt habe. Ich habe mal bei einem Spiel, da habe ich dann leicht einen Gegner gehabt, ich habe 3 Tore geschossen und ich habe vor dem Spiel mich mit so einem Adidas 2010er Duschgel von Afrika, was die da, diese Special Edition zur WM, habe mich geduscht und 3 Tore geschossen. Und seitdem jedes Mal, ich habe das Duschgel nur noch hergenommen für Fußballspiele, immer ganz ein bisschen, damit es ganz lang hebt. Das Verrückte, ich habe sogar noch was drinnen. Das Duschgel gibt es noch. Das steht einfach da, das habe ich sogar da einfach. Das ist einfach immer da und das. Wenn ich das Duschgel rieche, ich bin sofort auf 180, weil ich weiß, was kommt. Es ist so komisch, mein Körper ist richtig konditioniert auf dieses Duschgel. Es ist so verrückt.
Oder? Also wenn du daran glaubst, dass es dir hilft, dann weißt du, okay, wenn ich mich so dusche, dann ist gut.
Ja, gestört irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Gibt es also Spieler, die immer das gleiche Marmeladenbrötchen essen vor dem Spiel? Wenn sie das nicht haben, drehen sie völlig durch und spielen scheiße.
Aber das meine ich, wenn du daran glaubst, dass dir das Marmeladenbrötchen hilft und du hast es nicht, dann ist es auch wirklich ein Problem, wenn es nicht da ist. Das ist ein
Problem,
Wenn du nicht an das Marmeladenbrötchen glaubst, ist es wurscht, ob es nicht da ist. Also ist
voll. Oder ich habe zum Beispiel auch vom Spiel immer Franzbranntwein auf die Oberschenkel gegeben. Also wenn ich dieses scheiß Franzbranntwein nicht gerochen habe auf meine Fies, dann war es ein Scheißtag. Egal.
Es ist auch in der letzten Woche vor dem Kampf, fragen also die Jungs oft so, hey, was soll man da machen? Und Dings so, hey, mach das, was du sonst auch machst, womit du dich wohlfühlst.
Voll.
Du musst dich gut fühlen. Manche Leute, ich kenne genug Leute auch bei Jiu-Jitsu-Wettkämpfen früher und so, die haben am Parkplatz vorher noch sich die Bong reingezogen.
Wirklich?
Ja, ich gebe im MMA auch Leute, die knallen, also die, oder trinken am Abend vorher noch ein, zwei Bier, so Paulo Costa-Style, so ein, zwei Gässchen Wein. Einfach weil...
Stimmt.
Weil sie sich dann entspannter fühlen, weil das für sie okay ist.
Hat er aber schon mal verloren.
Ist es streng genommen optimal? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn es für... Es ist wahrscheinlich, kostet dich 1% Leistung, aber wenn es dir mental 5% wieder bringt, weil du dich besser fühlst, ist besser, du machst es. Also ich glaube, das ist wirklich das, womit es dir gut geht und das... Also solange es nicht grob, wenn es jetzt nicht...
Ja.
Sagst du, ich fühle mich wohl, wenn ich 17 Bier getrunken habe, das... wird ein bisschen exzessiv werden, aber ich glaube, wenn es im Rahmen bleibt, ist einfach wichtig, dass es dem gut geht, der performen muss. Und womit immer, wie gesagt, ob es jetzt streng genommen physiologisch optimal ist oder nicht, vielleicht gibt es ein besseres Duschgel, das dich mehr aktiviert, aber das ist einfach dein Performance-Duschgel.
Oh Gott, das riecht dann auch so richtig männlich. Schlimm. Hey, aber zurück zu Usman. Der war, also eigentlich Edwards. Er war der erste UFC-Kämpfer, der Usman in 16 UFC-Fights zum Boden gebracht hat. Das haben wir gar nicht erwähnt.
Da steht eine Deckungschaft bei ihm.
Ja.
Das ist, ja, das ist der, der
das muss man schaffen. Auch, ja. Voll komisch. Ja.
Super gemacht. Du.
Es war komisch, Usman am Boden zu sehen, um ehrlich zu sein.
Okay, ich meine, es war jetzt nicht super lang, aber...
Ja, das erste Mal, dass man das sieht, die man...
Ja, weil der sich schon, er hat sich sicher auch nicht gedacht. Der ja. hat sich sicher viel vorbereitet auf Striking und sich überlegt, wie das passieren kann. Und dann
glaubst du, hat Usman ihn unterschätzt?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der macht das lange genug, dass er... Ja. Ich glaube nicht, dass er ihn unterschätzt hat. Ich glaube, der hat einfach... es war eine Kombination aus, der Edwards und seine Trainer haben das gut gelesen. Das war, es war eher ein Hail Mary Move eigentlich. Es war wirklich die letzte Minute, die letzten eineinhalb Minuten. Und auch zum Beispiel diese Ansprache, die ihm die Trainer in der Pause gehalten haben, ist ja richtig cool, die richtige Rocky-Ansprache. Das Problem
der
ist,
war wenn, er, so emotional,
wenn er den Kampf verloren hätte, dann hätten die Leute gesagt, er hat ihm überhaupt keine gute Instruction gegeben. Das war nur emotional und nicht technisch.
Ja.
So ist es halt gut gelaufen. Die Leute sind so, ey, geil, der hat ihn voll motiviert und Dings.
Ja.
Gibt es einen richtig geilen Zusammenschnitt auf YouTube, wo der Rocky-Soundtrack drüber gelegt ist über diese ganze und es passt so gut.
Ja, extrem.
Es passt so unglaublich gut.
Schade, dass es nicht im Fili war.
Also richtig. Cool gewesen. Wer, auch wenn ihr ihn schon gesehen habt, schaut es ihm nochmal an. Das ist richtig. Egal, was Rematch passiert, allerdings richtig schöner Kampf.
Herb Dean war
wildes
gut.
Ende, ja, richtig, richtig.
Haben sie einen perfekten Schiri gehabt, ehrlich gesagt. Weil das war, ja.
Na, sehr cooles Event. Cooler Kampf. Nächste coole Event, Sivana.
Hast du das mitgekriegt, Joe Rogan, wie er ausgeschaut hat? Ja, das haben sie, glaube ich, eh einige Male. Der hat ausgeschaut, als ob er gerade einen Puls von 300 hat.
wann Joe Rogan.
Ja, wie Usman ausgenockt worden ist. Also, ja, das so war, irre.
Das hat er nicht Comics gesehen, der Joe.
Das war so arg. Das war dann auch noch ein paar Mal angeschaut, weil es lustig war.
Der Kamaru war ja auch bei ihm im Podcast dann. So sympathisch.
Extrem.
So cooler Podcast. Also voll. Mr. Usman.
Habe ich ja gehört, ja. Die eine Szene, wo er über den Kampf gesprochen hat und alles, hat 1,6 Millionen Klicks schon gehabt, irgendwie nach einer Woche oder so.
Man sieht auch, also er ist super umgegangen damit. Ja. Also, also so wie man aus meiner Sicht als guter Sportler auch mit sowas umgeht.
Ja.
Er hat einfach, hey, er hat es gut gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, Dings, passt schon.
Ja.
Machen wir es besser.
Und Edwards war so lieb, wie er noch mit seiner Mom telefoniert hat. Das ist so emotional, wie seine Tränen kommen. Und es war so schön, wie er gesagt hat, Das fand ich arg. Er hat dann einfach gesagt danach im Interview, er stirbt schon sein ganzes Leben lang, aber schau mich jetzt an. Alles ist möglich und ich habe da ja gesagt, ich kann es machen. Das war irgendwie so richtig krass. Irgendwie. Wieso fühlt er sich, als ob er sein ganzes Leben lang schon sterben wird?
Ja, wir sterben alle, Silvana.
Ah, okay, aber ich fühle mich nicht so. Also, ich weiß nicht. Ich meine, okay, mein Körper ist im Arsch, mein Rücken tut weh von vielen Sitzen, aber...
Siehst.
Trotzdem.
Fußballkarriere ist auch schon retired.
Ja. Stimmt, das ist traurig. Sprechen wir was anderes.
UFC Paris.
Er ist überhaupt der erste Jamaika-born UFC-Champ. Habe ich auch nicht gewusst. Vor allem.
Ist nicht der Aljamain auch? Ah, der ist nicht dort geboren, der ist nur jamaikanischer Abstamm, ja. Oder?
Genau, ich habe auch das Rocky Lied da nochmal drin, das haben sie dann nachher gespielt. Perfektes Timing, oder? Also ja, der Mensch, der das gespielt hat.
Ah, das YouTube-Video ist. Wer das noch nicht gesehen hat,
ja.
Ich glaube, was muss man da googeln? Edwards, UFC, Rocky-Theme, irgend sowas und dann. Richtig episches Video.
Voll. UFC, Fight Night in Paris, First Time Paris.
Wo MMA noch illegal war vor ein paar Jahren.
Ja, stimmt. Bellator war die erste Veranstaltung dort, oder?
Ja, wo Darko und Abi kämpft haben.
Voll, wir erleben voll Geschichte.
William.
warst du schon mal in Paris?
Ich war schon in Paris auf Wettkämpfen mit Jiu-Jitsu, ja.
Okay. Also nicht irgendwie Liebesurlaub mit der Iris.
Na, voll nicht. Okay. Muss auch sagen... Ja, diese ganzen klassischen Paris-Klischees haben sich halt auch für mich erfüllt. Ich kann kein Französisch.
Ja, nein.
Die Leute waren so richtig unfreundlich und
Dinge. Wirklich?
So. Ja, ich meine, Stadt ist ganz okay. Eiffelturm ist okay.
Dass das peinlich ist. Ich wollte unbedingt ein Schokocroissant. Und ich habe damals das irgendwie nicht gecheckt, dass es keine Schokocroissants gibt. Es gibt nur normale Croissants. Und mit Schokolade gefüllt ist Chocolat. Einfach Pain au Chocolat. Ich habe den Rotl gefragt, ja, Croissant, Schokolade, no, Pain au Chocolat. Und ich habe gesagt, what the fuck, Alter, gib mal ein Schokocroissant.
So,
richtig peinlich.
Ja, es gibt so frankophile Menschen, die feiern Frankreich und Dings. Und das sei ihnen gegönnt, ich spüre es gar nicht. Ich habe in der Schule extra Russisch genommen, weil ich nicht Französisch lernen
wirklich?
Wollte.
Wirklich?
Ja.
Du wolltest mit die Tschechen irgendwie
damals,
auf einer Augenhöhe sein, oder?
Wie ich mit 15 Jahren auf der Privatschule war, waren Tschechen noch nicht so wichtig.
Ach so.
Ich glaube, ich habe gewusst, dass es das Land gibt oder vielleicht auch nicht.
Und du hast gewusst, dass du in diese Szene mal reingedruckt wirst
wahrscheinlich? Absolut nicht. Ich hatte einfach wirklich keinen Bock Französisch. Ich habe Französisch immer, Achtung, jetzt kommt es wieder. Aber das war damals, ja. Damals durfte man sowas sagen. Ich habe das sehr unmännlich gefunden, wenn Männer Französisch sprechen. Bei Frauen fand ich es immer okay.
Ja.
Und deswegen habe ich mir gedacht, nein.
Ja.
Und die beiden anderen Optionen waren Altgriechisch oder Russisch.
Oh shit.
Und dann habe ich Russisch genommen, weil ich mir gedacht habe, ja okay, wie schwer kann das sein?
Und Altgriechisch, wer braucht das schon?
Ja, und dann bin ich fast durchgefallen die ganze Zeit in Russisch, weil es wirklich schwer ist.
Das ist echt hart, ja.
Und mein Lehrer war so ein versoffener Priester, Pater Bonifaz, Gott hab ihn selig. Und ja, das war ein wilder Ritt, ein wirklich wilder Ritt, aber... Deswegen scheiß auf Frankreich, scheiß auf Paris, bis auf die UFC, die war geil.
Ja, die war richtig geil. Wir sprechen wahrscheinlich direkt über das Co-Main-Event, oder?
Na, hör auf, das war ja deutsche Beteiligung. Nasrat Haqparast hat gekämpft gegen den John McDessie. Die beiden haben anscheinend bei TriStar auch schon mal zusammen trainiert und mögen einander nicht. Mhm. Das ist ein Beef-Match.
Ja.
Und der Nasrat hat ja in den letzten Kämpfen nicht so gut für ihn ausgeschaut.
Ja.
Aber den Kampf hat er super kämpft, hat er wieder ein bisschen, glaube ich, zurückgefunden zu sich selbst. Und ja, über 3 Runden. Es war jetzt kein Blowout. Also der McDessie war schon in dem Kampf auch drinnen. Und
ja,
aber Akbos hat sich super bewegt, hat war draußen Geschwindigkeitsvorteil gehabt und hat ihn wirklich gut ausgenutzt. Ganz schöner Kampf. Also wer den versäumt hat, ist sehenswert. Ist
ja
nicht der größte Knaller, aber ist absolut, absolut sehenswert.
Was warst du alles über den Deutschen?
Über Nasrat?
Ja.
Fast gar nichts. Ich weiß, dass er, glaube ich, afghanischer Abstammung ist oder syrischer oder syrischer, irgend sowas. Und dass er gut ist. Ein gutes Lightweight. Das ist alles, was ich so. Sorry, Nasrat, falls du das hörst. Aber.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich da voll daneben bin, aber haben wir zufällig 2 Deutsche da gehabt oder bin ich da jetzt gerade?
Wir hatten, der Abus Magomedov.
Magomedov, genau. Das ist nicht der einzige Deutsche, den ich draufstehen habe, deshalb, genau. Sorry.
Aber der Nasrat ist auch trainiert auch in Deutschland. Also, ist wirklich, ich glaube, syrische oder afghanische Abstammung, aber hat in Deutschland sehr lange trainiert, zumindest die letzten Jahre.
Ja, da steht Dagestanische Autonomische Sozialistische Sowjetrepublik.
Das wird der Magomedov sein.
Ja, genau, ja.
Dagestan, ja.
Ja.
Der trainiert beim UFD.
Mhm.
Ist auch anscheinend der dem guten Islam, also die Guillotine, der ich zum Opfer gefallen bin, ist anscheinend die Haustechnik vom Abus Magomedov.
Deshalb hast du den Typen angeschaut.
Nein, ich habe ihn angeschaut, weil ich schon lange weiß, dass der wirklich sehr gut ist.
Ja, voll.
Der hat nämlich auch bei KSW gegen den Urosch gekämpft, den wir von Amerika, also der Alex.
Ja.
Und ich kenne ihn aus Amerika, also slowenischer Kämpfer. Und der ist schon sehr gut. Und der Abus hat den ziemlich demoliert bei KSW.
Ja.
Und seitdem habe ich schon gewusst, dass man auf den aufpassen muss. Ist auch ein riesiges Weltergewicht, Wahnsinn. Und hat den armen Dustin Stolzfuß richtig abmontiert.
Yep.
War ein grausames Match. Da hast du wirklich zumal, okay, du hast 2 Deutsche in der UFC oder 3 und match genau die beiden gegeneinander. Es war ein schlimmes Match von Dustin, weil der Stolzfuß hat immer ganz gut gekämpft, wenn er seinen Ringen zum Laufen bekommen hat. Und gegen den Abus war da ziemlich sicher nichts zu holen mit Ringen, weil er wirklich gefühlt doppelt so schwer ist und sehr körperlich sehr stark.
Sorry.
Und ein sehr guter Ringer.
Ja.
Und ja, das war so ein richtig widerlicher Frontkick, das richtig gesehen, wie die Zähne im Mund hatte.
So ähnlich
wie damals.
Wenn man
sich die Zeitlupe anschaut. Naja, ich glaube, der war noch viel widerlicher als der Ferguson Frontkick, weil er wirklich, das richtig gesehen, die Zähne waren im Mund.
Oh.
Also wirklich in den Mund getreten.
Da. Oh Gott.
Richtig unschön. Also richtig schöne Technik, aber den Geschmack kriegst du lange nicht aus deinem... Aus deinem Maul.
Ja, das ist ja so hoar drauf auf den Zeh.
Also wer das nicht gesehen hat, wer Bock auf Frontkick K.O. hat, dauert auch nicht lang. Ist wirklich eine sehr, sehr kurze Geschichte. darf man nicht so oft auf 30 Sekunden Vorspulen drücken auf Fight Pass, sonst ist schon wieder
vorbei. Wieder aus.
Und eine quasi deutsche Beteiligung.
Ja.
Der Jano Erlens, den ich von NFC kenne, also der hat bei NFC gekämpft.
Okay.
Auf derselben Karte, wo ich auch letztes Mal gekämpft habe sogar.
Gegen William Gomez.
Genau. Der hat gegen Mert den Titel. Also er hatte den NFC-Titel.
Mhm.
Oder hatte der Jano den Titel? Auf jeden Fall ist der Jano der den Max Koga so totgeschlagen hat.
Oho.
Mit dem Uppercut, der ihn 38 Sekunden ausradiert hat. Das ist der junge Niederländer.
Okay.
Sehr stark im Stand-up. Ja, der war Champion und Mert als Ilirim hat ihm den Titel abgenommen.
Mhm.
Und der ist jetzt zur UFC gerufen worden. Und hat gegen einen lokalen Franzosen gekämpft. Ja, war ganz, ganz spannender Kampf. Ja, hat's zu Recht nicht gewonnen, aber
ja.
Okay. Wenn man Bock hat auf Niederlage. Also ist jetzt kein, ist wirklich ein netter Kampf, kann man sich auch anschauen. Drei Runden ist ganz, ganz unterhaltsam. Sind schon gut. Ich befürchte, wenn sie beide in Amerika kämpfen würden, wird's noch recht durchwachsen.
Okay.
Aber ja. Richard Tajano ist sehr gut im Stand-up. Also sehr explosiver, sehr harter Striker.
Mhm. Ja.
Grapplerisch ist, glaube ich, muss er noch ein bisschen was machen. Dass er wirklich, weil in Europa hast du oft Glück, dass die Leute, wenn sie nicht gerade Tschetschenen sind, einfach nicht so gut ringen können. Da kommst du doch mit relativ viel davon. Aber er hat gegen Merz schon diese 5 Runden, hat er wirklich durch die Takedowns verloren. Und international hast du halt die ganzen Russen und die Amis, die alle wirklich viel ringen.
Extrem viel.
Und dann ist es schon auch, kommst du einfach als Striker nicht mehr so gut davon.
Kannst nach Glory gehen oder in so oder zu Glory.
Ja, ich glaube, der wird seine Take und Defense verbessern und wird das schon machen.
Also ja.
Mache ich mir keine großen Sorgen um den John. Ist auch eine coole Persönlichkeit, also der wird das schon machen. So, jetzt hast du die Hauptkampfproletin bei der Karte. Ja, nicht so wie ich üblicherweise der Prelim und Frauenverweigerer.
Ich habe mal die Deutsche aber aufgeschrieben. Ich war nur einfach danach zu faul, da ein bisschen zu recherchieren, was da abgeht bei den Deutschen. Weil ich habe einfach schon so viel Material gehabt, dass ich mir gedacht habe, scheiß auf die Deutschen.
Ja, die zwei haben mich halt besonders auch interessiert. Also den Nasrat kenne ich nicht persönlich, aber der Abus und der Jano, die kenne ich, also so kennen ist zu viel. Aber wir waren mit denselben Veranstaltungen schon und so Dings deswegen.
Ja, ist auch wieder was anderes. Ich habe keinen Bezug zu denen, gar nichts. Außer, dass es halt Nachbarland ist. Aber ich habe es mal aufgeschrieben, auf jeden Fall. Das war ja schon mal was. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, weil du schaust ja nicht die Einläufe und so. Aber Marvin Vettori, eingelaufen mit der italienischen Hymne.
Die ist aber auch geil.
So cool.
Die, also ohne Spaß, bei uns früher auch Nationalteam Jiu-Jitsu sein, da haben sie auch mit den Hymnen gespielt, wenn du auf Stockerplatz hattest. Und du bist einfach immer neidisch, wenn sie die italienische spielen, weil es die geilste Hymne ist. Die liefert so richtig ab, du hast so richtig Bock mitzuwippen. Du bist so, geile Hymne, wow, warum haben wir die nicht?
Voll, kannst du dir raufen.
Ich meine, unsere ist nicht schlecht. Verstehe mich nicht falsch.
Sie ist okay.
Sie ist okay, aber sie ist eben nur okay. Ja. Und die italienische ist wirklich die Champions League.
Ich finde unsere erste Hymne, die jetzt die Deutschen haben.
Also, oh shit, geh nicht, mach das nicht, Silvana.
Sorry.
Don't go there. Magst du mal hier im Podcast vielleicht die deutsche Hymne singen, Silvana, dass du so politisch ein bisschen Stellung ziehst?
Oh,
no,
sorry.
Wir gehen dich, ich habe das ganz vergessen, wie das
funktioniert. Fühle ich gar nicht mehr. Zu lang her. Marvin Vettori, Nummer 2. Whittaker, der Typ war gechillt. Ich hätte gern seine innere Ruhe.
Der chillt komplett, der Bobby Knuckles.
Extrem cool. Ich liebe den Typ einfach nur zuzuschauen, das ist so cool, wenn der kommt.
Wobei ich sagen muss, Whittaker ist richtig gut, aber eigentlich macht er auch nicht so viele Sachen. Ne?
Ja.
Jab, 1-2, Jab, 1-2. Also es ist ein sehr effizienter Kampfstil.
Ja.
Und der Vettori ist halt auch sehr, er ist auch sehr gut, aber macht eigentlich auch nicht rasend viele verschiedene Sachen. Das ist dann schon, also Feuerwerk ist es keines. Ne? Das ist ein sehr hohes Level, das sind beides sehr gute Kämpfer.
Ja.
Aber jetzt so fürs Auge würde ich sagen, ist es nicht der Mega-Burner. Aber ja, guter Kampf.
Whittaker
völlig zu Recht gewonnen.
Mhm. Ja.
Whittaker hat das Problem, dass es Israel Adesanya gibt. Ne? Sonst gibt es, glaube ich, wenige in der Gewichtsklasse, die.
Ja, voll.
Die da was machen könnten.
Hauptkampf. Cyril Gane, weil ich habe es immer falsch ausgesprochen.
Wie hast du es gesagt?
Entweder Gane oder Gane. Gane war immer die erste Version, bis ich dann, also bei den ersten Kämpfen. Dann glaube ich Gane, aber man sagt einfach nur Gane.
Ich habe auch Gane gesagt, glaube ich. Ja.
Ja.
Gane, okay.
Genau.
Das Cyril halt, ne?
Cyril Gane. Nummer 1 gegen den Nummer 3, Tai Tuivasa.
Bam, bam, Tuivasa.
Tuivasa, jeder, der sofort seinen Namen hört, denkt wahrscheinlich an das grausige Biertrinken aus seinem Schuh. Ich meine, das mit, also Luke Rockhold ist schon eklig gewesen, aber Tuivasa.
Ah, diese Schuhe sind so, ja, die sind.
Wer zur Hölle trinkt aus seinem Schuh?
Ich meine, ja, ich glaube, es ist insofern unbedenklich, als Alkohol ja desinfiziert.
Ja.
Es ist halt einfach nur widerlich.
Ja, wenn du so Fussel mittrinkst und alles.
Ich meine, gut, du hast gerade gegen einen anderen Mann gekämpft mit Schweiß und Vaseline und Blut und Dings.
Auch schon eklig genug.
Also ich muss dir ehrlich sagen, Wenn du gerne Bier trinkst, ist es wahrscheinlich besser nachher, du kriegst das Bier aus dem Schuh, als du kriegst gar keins, aber...
Naja, okay, wenn ich zwischen Kapier und Bier aus dem Schuh... Nein, ich weiß auch nicht. Nee, immer noch Kapier.
Nein, ich glaube, das ist so ein Australien-Ding, also die brauchen das.
Ja, wahrscheinlich. Richtig geiler Kampf gewesen. Und die dritte Runde hat es echt in sich gehabt.
Ja, wobei geiler Kampf vor allem von Cyril.
Ja, stimmt. Von uns. Ja, Bon Gamin hat es wieder mal echt gebraucht.
Wobei das stilistisch natürlich ein undankbares Match war, weil der Gan bewegt sich überhaupt nicht wie ein Heavyweight. Der bewegt sich wirklich sehr gut, ist sehr flüssig und sehr locker.
Wobei ich aber sagen muss, Dai hat also den Gan in der zweiten Runde ja ordentlich getroffen. Also da habe ich echt kurz gedacht, der ist weg.
Also das, der hat schon noch ein Kinn. Der Kollege hat schon noch ein Kinn, ja.
Dass das dann so anders ausgeht.
Aber es wird schon, du siehst, der Gan ist so ein richtiges, natürliches Heavyweight. Mhm. Der ist einfach geboren, um groß und schwer zu sein. Und der Thai ist, glaube ich, einfach ein bisschen dick. Der könnte wahrscheinlich auch drunter kämpfen.
Ja.
Und das sieht man halt schon immer, wenn so jemand so ein richtiges, natürliches Heavyweight ist, der bewegt sich einfach ein bisschen anders. Das ist nicht einfach ein kleinerer Mensch mit extra Gewicht, sondern das ist wirklich ein großer Mensch.
Ja, es hat so weh getan zum Zuschauen, einfach diese ganzen Frontkicks zum Solarplexus von Thai. Also zu Thai, ja. Boah.
Der Adi macht mich auch immer so kaputt mit denen.
Ja,
Frontkick zu Leber, Frontkick zum Solarplexus und du.
Ja.
Noch dir nicht der Erste aus, oder, aber es ist einfach, du willst einfach nicht mehr getroffen werden. Du denkst, hey, du kannst ja noch nicht so gut abwehren.
Ja.
Du kannst den Ellbogen hinhalten, dann triffst du vielleicht den Ellbogen, tut sich auf der Zehe voll weh, aber ist immer egal. Da hat sich die Zehe schon 17 Mal gebrochen, dann kick dich einfach weiter.
Shit.
Der Frontkick ist da zum Körper, ist wirklich gemein. Das ist du siehst ihn schlecht, er kommt super schnell, er kommt gerade, das heißt, du kannst nicht super gut ausweichen, du kannst ihn nicht so gut fangen, du kannst ihn nicht gut blocken, das ist wirklich eine Frechheit.
Mhm. Geschissen.
Übertrieben geschissen.
Ich habe es gesehen, ich habe mitgefühlt mit Thai.
Also ja.
Ich war dann auch echt froh, wie Mark Goddard wirklich das abgebrochen hat. So lange es mal getan hat.
Das war dann schon schier am Ende, gell?
Ja.
Das war okay.
Ja.
War okay.
Ich habe immer das Gefühl, bei den letzten Kämpfen war sehr viel Schieres dabei. Aber wurscht. Garn
ja,
hat
aber was war für dich schlimmer? Was war für dich das Schlimmste?
Die Kämpfe, über die wir dann noch sprechen werden, mit diesen krassen Cuts im Gesicht. Ja, da werden wir dann noch drüber sprechen. Die waren echt hart. Also,
klar, was du meinst.
Ich meine, das mit Luke Rockhold. Thai habe ich mir eher noch anschauen können mit den Kicks zum Solarplexus. Das hat wehgetan, aber für mich irgendwie nicht so grindig wie dieses blutverschmierte Gesicht dann von Costa, aber der dann wahrscheinlich eine Viertelstunde duschen hat müssen, um das rauszukriegen. So eklig einfach, wer schmiert sein Gesicht ins Gesicht von einem anderen.
Aber ich fand das geil.
Ich muss sagen, es ist so schön. Wie lasst denn los? Ich habe heute nur schlaflose Nächte.
Ja, aber schau, das glaube ich, dass er wollte. Er wollte einfach
in Erinnerung bleiben.
Er wollte auftragen.
Wenn es schon nicht sportlich, dann so.
Ja, voll. Ja, okay.
Na, also diese Cuts, über die wir dann noch sprechen werden, das war so mein absoluter Horror in den letzten Tagen.
Ich glaube, ich weiß, welches Cut du meinst.
Es war ein Badeschich.
Ich glaube, das war.
Aber wurscht. Garn hat jetzt einen Rekord von 11-1. Schöner Rekord. Und was wir erwähnen müssen, Alex Rakic hat sich den Kampf angeschaut, live in Paris und ist hinter GSP gesessen. Oh. Wenn wir ihn halt schon mal erwähnt haben.
Alex boxt, er kann auch schon wieder boxen. Ich habe ihn.
Genau, habe ich gesehen.
War schon wieder bei Juri?
Ja.
Kann nicht ewig dauern, bis er zurück ist.
Freue mich schon. Ja, früher. Das könnte was werden.
Er ist schon sehr schnell unterwegs. Ich glaube, vor 3 Monaten hat er sich das Knie oder 3,5 Monaten so operiert worden.
Ja.
Das ist schon, der nimmt seine Recovery wirklich ernst.
Immer, ja. Er ist ja schon Profi drin, ehrlich gesagt. Beim dritten Mal.
Also wenn ich mir mein Knie verletze, weiß ich, ich gehe direkt zu ihm.
Zu Alex.
Gehe gar nicht zum Physio oder zum Arzt. Ich sage, Alex, kannst du...
Aber der trainiert einfach in der Recovery mehr als ich.
Mit Der nimmt seinen Job wirklich ernst.
Ja.
Hat auch die meisten Kämpfer mich völlig eingeschossen, wenn du so verletzt bist, nimmst du ein bisschen zu, bist ein bisschen debri, kannst nicht trainieren.
Ja.
Alex schaut, ich meine, okay, der wiegt ein bisschen mehr als vorher, aber jetzt überhaupt nicht fett oder so, ja. Der ist einfach...
So arg.
Ja, aber deswegen ist er auch da, wo er ist. Also.
Yep. Der hat sich vielleicht einen Cheat Day gegönnt mit Pizza und Eis und das war's.
Weiß ich gar nicht.
Habe ich gesehen auf Instagram.
Hat er.
Aber es war nur einer. Für normal, also ich gönne mir da immer so 2 Wochen.
Ja, na, wenn wir das Kreuzband rausschießen, ich kann 6 Monate nicht gescheit trainieren, ich will
so Cheat leben. Ich würde jeden Tag fressen, bis der
Bett. Cheat leben.
Ja. Naja, du, UFC 279.
Aber wenn ich mir jetzt mit 36 das Kreuzband zuschieße, dann ist auch.
Dann ist auch okay. Vorbei?
Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt wäre es noch okay, aber es kommt. Aber so, nee, ich weiß nicht, wo der Zeitpunkt ist, wo man. Jetzt, wenn es morgen passieren wird, würde ich es, glaube ich, noch bedenken, okay, scheiß drauf, ist nur ein Jahr. Mhm. Aber nächstes Jahr oder übernächstes würde ich mir dann denken, naja. Oh,
naja. Wie alt bist du?
36.
Fuck.
Fuck. Wie ist es so, fast tot zu sein?
Sorry, dass ich davor erwähnt habe, dass Aldo, was, 38?
35 war, glaube ich, ja. Ja, aber gut, wie gesagt, da, wo Aldo schon gekämpft und trainiert hat, da, was habe ich da gemacht? World of Warcraft gespielt, glaube ich.
Ja, voll.
Das war sehr gelenk schon. Das war echt, ja, das war wirklich Privatschule, Zivildienst und WoW spielen. Das war relativ entspannt, muss ich sagen, also vom Lifestyle her. Das hat nicht ganz so den Verschleiß, den die UFC-Karriere hat.
Außer vielleicht Daumen und so herum.
Ja, ja, meine Handgelenke waren ein bisschen belastet, aber sonst
verstehe.
War...
Okay. Kommen wir jetzt zu der krassesten Fightcard ever, einfach... ich habe so viel zu erzählen rundherum, bevor wir überhaupt zu den Kämpfen kommen.
Schieß los, Simona.
Das Komischste war überhaupt diese Pressekonferenz, die abgesagt worden ist. Da haben wir schon Verschwörungstheorien. Komisch war dann, Tony Ferguson hat einfach die Leute dann unterhalten auf der Pressekonferenz, die keine Pressekonferenz war. Backstage ist voll abgegangen. Khamzat wollte mit jedem kämpfen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber...
Die haben sich nicht doch tatsächlich geschlagen? Also
weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, das, was ich gesehen habe, und das war halt kein Kampf, aber sehr viel... Ja, Herumgeschreie und Chaos. Hast du es richtig gefunden, dass Dana White das abgesagt hat?
Ich belaste mich mit dem ganzen Ding rundherum nur begrenzt.
Okay. Ich fand es echt lustig. Ariel Helwani hat gesagt, dass er das gut gefunden hat und dass Dana White alles auf sich genommen hat. Er hat gesagt, sie haben das unterschätzt, sie haben zu wenig Securities dort gehabt. Es war einfach sehr hitzig schon und er hat gesagt, er hat nicht anders können, als die PK abzusagen.
Nein, die Verschwörungstheorien sind ja, der kennt seine Kundschaft ja schon.
Ja, ey.
Der hat auch genug Security.
Alter, wenn du solche Typen dort hast, du musst doch wissen.
So wie damals bei Conor mit dem Bus. Es ist schon, man darf nicht immer an Verschwörung glauben, wenn einfach sozusagen Versäumen oder Vergessen das auch erklärt.
Ja.
Aber ich meine, ist ja nicht schlecht für die UFC, wenn ab und zu ein bisschen, vor allem wenn das Interesse an der Karte vorher eh schon nicht so groß war.
Ja.
Komisch, dann ist auf einmal Gewicht versäumt hier, Pressekonferenz abgesagt da. Auf einmal ist es in aller Munde.
Aber wie das Gewicht nicht geschafft? Also das ist ja unglaublich. Ich dachte, ich bin... Wir waren auf der Cage Fight Series damals und wie ich das gehört habe, 7,1 Pound.
Ja, einfach...
Alter, Falter. Das ist einfach über 3 Kilo. Ich meine, sorry.
Schon aber viel.
Das ist zu viel.
Schon viel.
Ich habe Embedded geschaut davor. Ich habe so viele spannende Sachen mitgenommen, muss ich dir erzählen. Hast du gewusst, dass Tony Ferguson sich selbst die Hand tapet?
Nein, aber es überrascht mich jetzt, wo du es sagst, überrascht mich gar nicht.
Ich habe das nicht gewusst, der macht sich jedes Mal selber die Hände, einfach so vor die Kämpfe. Und der sagt zwar, dass der Cutman einer von den wichtigsten Menschen dort ist und super wichtig ist, aber er liebt es einfach, sich selber die Hände zu.
Verstehe ich aber, jetzt wo du es sagst, ist auch, ja. Ich kann mich auch wirklich erst entspannen, wenn ich beim Kampf bin, wenn ich schon getaped bin, weil ich weiß, okay, es ist jetzt alles fertig,
ja.
Ich muss mich nur mehr aufwärmen und anziehen und ich kann rein. Und der Tony macht es einfach selber.
Ja.
Der Tony wartet nicht auf irgendwen, hey, kannst du mich bandagieren oder wann gehe ich zum Cutman oder Dings oder hey, ich muss mir extra mitnehmen.
Ja.
Er macht es einfach selbst, so wie er es haben will. Sicher auch meditativ.
Heißt doch extrem schwierig, oder?
Bestimmt, aber ich glaube, wenn du es oft genug machst. Also jetzt, danke Tony für die Inspiration. Vielleicht lerne ich auch, wie man es einfach selber macht.
Kannst du mal ausprobieren. Er hat da zum Beispiel einen neuen Move gelernt vor der ganzen Kampfveranstaltung und er war dann voll perplex, weil der Coach hat ihm eine neue Kombi gezeigt und einen neuen Move. Und Tony geht dann her und sagt so, Mann, warum sagst du mir das jetzt erst und nicht vor 35 Jahren? Da hätte die andere Kämpfe viel besser finishen können. Fand ich voll arg, dass man trotzdem einfach nach so einer langen Karriere noch was Neues lernt. Das ist dann so überrascht, wo du echt sagst, krass. Und Tony hat dann gesagt, er hat sein Haus ein bisschen umgebaut und Dinge verändert und jetzt schaut es richtig schön dort aus. Und es gibt dort jetzt also Regal, ein neues, da ist super viel Platz und das möchte er noch füllen und er möchte Double Champ werden und alles. Also der hat noch richtig Ambitionen mit dem Alter. Und richtig cool, er war im UFC Performance Institute und da gibt es halt so einen großen Trainingsraum. Da gibt es halt ein Foto von ihm halt so richtig groß, also so 3-mal so groß, wie er halt ist. Und es war so nett, einfach so ein fetter, großer Schädel ist da drauf. Und er sagt so, ja, ihr müsst jetzt alle mitkommen, weil er möchte jetzt unbedingt dieses Bild, also dieses große Plakat da seiner Frau zeigen. Es war so nice. Er ist mit der Frau da rein in den großen Trainingsraum und sie haben Fotos gemacht und sie hat was geblärt. Sie war so voll stolz auf ihn und er war voll happy. Es war echt, echt mega schön. voll irgendwie Spaß gemacht anzuschauen. Und dann der nächste, Darren Till, ist angekommen mit Chimaev als Unterstützung und die haben einfach Fat Party gemacht im Gym. Vollgas. Ihr habt da, glaube ich, das Bild geschickt, gell,
mit ja, voll.
Bad Boys und alles. Mhm. Also, und wo Chimaev und er,
und der Costa hat alle Scheiße geschickt.
Ja. Und Chimaev hat einfach sein ganzes Team nach Stockholm gebracht. Hat für alle gezahlt. Kamsat ist dann aber um 4 in der Früh vor der Abwaage aufgeweckt worden anscheinend von den Ärzten und laut ihm. Und die haben gesagt zu ihm, er muss den Weightcut abbrechen, weil er schafft das Gewicht nicht und es ist zu gefährlich und er soll Wasser trinken jetzt. Und er hat dann aber selber gesagt danach, dass er das ganze Geld, er hat wirklich die, keine Ahnung, 500.000, die er da gekriegt hat, er hat alles nicht gegeben, um gegen ihn zu kämpfen, aber nicht wollte nicht. Ich verstehe nicht. Ich meine, soll, wenn da einer kommt, der davor schon 3 Kilo mehr drauf hat als ich, verstehe ich schon, dass du sagst, das ist nicht ganz fair. Also ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht, er soll sein Gewicht machen, weil es ist unfair, dass er da einfach mit 3,5 Kilo durchkommt und glaubt, es passt alles.
Na, das ist... Ich meine, es passiert auch auf Home-Level oft, aber eigentlich ist es inakzeptabel.
Es ist
ich habe mein Gewicht auch schon einmal versäumt, also ich weiß auch, wie es passiert. Also möchte jetzt nicht den ersten Stein werfen, weil ich ohne Sünde bin. Aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ich meine, schau, einmal, wenn es dir in 20 Kämpfen zweimal passiert, ist auch viel eigentlich.
Es geht nicht.
Aber und die Frage ist auch immer, wie viel. Wenn du sagst, okay, ein halbes Kilo, ein Kilo, kann sich verschätzt haben.
Aber
ein
7,1.
Das weißt du normalerweise auch, bevor du den Cut anfängst. Da kannst du, weil das Problem ist, der Gegner macht das Gewicht normal. Du, wenn du es weißt, du schaffst es nicht, dann kannst du mir vorher schon Bescheid sagen und sagen, hey Leute, ich werde es nicht schaffen. Sorry, mach mal Catchweight oder Dings, dann kannst da muss das andere arme Schwein auch nicht auf 77 cutten.
Ja, voll.
Also es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, dass ich cutte mühsam auf cutte runter, habe mein Gewicht und dann steht der Typ mit 3 Kilo mehr da.
Das geht für mich nicht.
Mit dem Kohle in der Hand.
So unsportlich,
ja. Da würde ich mir auch denken, hey. Also ich habe mich intensiv geschämt damals. Also ich das Gewicht, ich habe es um 1 Kilo versäumt, weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr cutten. Es war wirklich physisch. Ich habe nicht mehr geschützt. Es war unmöglich. Ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt. Und es hat mir einfach urleid. Und was, glaube ich, die Verschwörungstheorie ein bisschen angeheizt hat, ist auch, wie locker Hamzat damit umgegangen ist. Ne? War so, ja, okay, ich hätte es eh locker gemacht, aber sie haben gesagt, ich
soll nicht. Ja, so richtig so, oh, ups, 7,1 Pound mehr, oh, sorry. Ja, Schulterzucker wert, fertig. Er lacht auch noch. Das geht aber nicht, so unprofessionell auf dem Niveau. Vor allem er, der immer so herumschreit, wie toll alles ist und wie super er ist und bla bla bla. Denke ich mal, Alter, dann schau doch wenigstens, dass alles passt. Weil das darf echt nicht passieren.
Das sollte ich nicht passieren. Ja, vor allem ist... Ja. Die Weightcutterei ist sehr ein leidiges
Ja, klar. Aber wenn es alle machen, selbst schuld. Ist halt echt. Wenn er es nicht schafft, auf der Gewichtsklasse darf er nicht runtergehen.
Das ist wahrscheinlich genau der Punkt.
Ja.
Weil es ist schon 3 Kilo, das ist die halbe Gewichtsklasse. Und du hast
das ist es.
Von 77 auf 84.
Im Boxen wären es, glaube ich, 4 Gewichtsklassen.
Ja, im Boxen.
weißt du, ich meine, also, ja. Was du sicher auch nicht gewusst hast, weil du nicht Embedded geschaut hast. Nicht dir, es hat immer so 25 Leute um sich herum, so die ganze Fight Week. Und dafür hat er dann extra immer so einen veganen Koch, weil er ist ja vegan. Und der kocht bei ihm daheim. Und das ist einfach so irre, die stellen sich in einer Schlange an, warten bis der Koch halt alles fertig gekocht hat. Es gibt fettes Buffet und alle einfach sind da. Er keine ist mit Plan, 25 Leuten ja, immer unterwegs, die ganze Fight Week durch, im Gym, daheim, überall, zur Abwaage. Das ganze Team, es gibt so einen eigenen großen Bus, der heißt Team Diaz Bus, richtig schwarz und cool mit seinem Namen drauf und alles und da steigen 25 Personen aus.
Ziemlich cool eigentlich.
Extrem. Und es hat ein Interview gegeben davor von Nate natürlich und der sagt halt so, wie scheiße eigentlich die Fight Week immer ist und dass das voll die Hölle ist, aber ohne fühlt es sich nicht richtig an. Also ein Leben ohne Fight Week, ja, und deswegen hat er gesagt, kann er auch nicht mit dem Sport aufhören. Macht voll Sinn. Und der letzte Kampf von ihm da in Vegas, der war schon 6 Jahre her gegen McGregor, das ist mir so gar nicht so lang vorkommen. Damals mit der Wasserflasche, die herumgeschmissen worden ist. Ja. Voll arg.
Und ich glaube, das war sein letzter Sieg tatsächlich.
Ja, und er hat gesagt, egal ob das Octagon irgendwie dabei ist oder nicht, es ist einfach immer ein Krieg in seinem Leben. Und er hat halt der Journalist gefragt, du fühlst dich so, als ob du am Wochenende in den Krieg gehen würdest. Und der Nate hat gesagt, I feel like I'm going to war for a long time. Also, das fand ich extrem hart eigentlich, weil es hat mir ein bisschen leid getan.
Ja, warum ist es nicht Krieg? Was wir da machen, ist nicht Krieg.
Eben.
Im Krieg wird der zweite Platz begraben.
Genau.
Bei uns war es das Krankenhaus, lässt du das Cut zu nähen und trainierst du
Montag. Wahrscheinlich darf man es nicht immer so sagen, jetzt gerade, wo wir wirklich gerade Krieg haben.
Ja, also aber es ist schon ein Kampf und es ist eine ernste Sache und man kann theoretisch sein Leben verlieren, es können schlimme Sachen passieren, aber im Vergleich zu wirklichem Krieg und Elend ist es, glaube ich, ist es fast geschmacklos, das so sozusagen.
Voll. Aber es hat mir leid getan, dass er sich so fühlt.
Ja, ich meine, vielleicht braucht er das für sein Mindset, vielleicht muss er sich das sagen, dass er...
Ja, ich glaube, wenn du in Stockton aufwachst, mit solchen Gangster um die herum. Ja, what? Und der hat halt gemeint, der ist der größte Kämpfer, der jemals am Fuß ins UFC-Octagon gesetzt hat, außer sein Bruder, der war ein bisschen besser, hat er gemeint, aber danach kommt er und er wird da die nächsten 15 Jahre der Größte sein. Obwohl wir davor schon geredet haben, sein Rekord ist jetzt nicht gerade so der Burner.
Ja, nicht jetzt der Rekord, er war schon immer gut und hat echt das Kämpferherz und hat deswegen waren die Fans auch hinter ihm. Aber technisch und taktisch gibt es da halt auch einfach wirklich... Ich bin großer Diaz-Fan, aber es gibt wesentlich bessere Kämpfer als diese. Also das muss man auch so sagen. Unterhaltsamer, weiß ich nicht. Man hat immer gewusst, okay, da wird jetzt auch nicht gebankt und da wird es bis zum Ende gehen.
Ja.
Aber ja, technisch und taktisch geht mehr.
Da geht, das stimmt. Geht mehr. Und mein letztes Takeaway von Embedded dieses Mal. Li Jingliang. Oh Mann, unser Lieblingschinese. Hast du gewusst, dass er anscheinend einmal Chefkoch war und er kann richtig gut kochen? Also der cuttet das mit dem Messer, mit dem riesigen, fetten Messer. So
ich glaube, das kann jeder Chinese.
Ah, shit. Okay. Vielleicht hat das dann auch nur zum Spaß gesagt.
Also ich habe es die Kommentatoren auch beim Kampf gesagt, dass er anscheinend Koch ist oder Koch war.
Ja, voll. Gar nicht mehr gekriegt.
Und dass auch in der Gemeinheit kochen ist auch eine Kunst, so wie Kampfkunst.
Ja, voll. Ja. Der mag die schönen Sachen, ist echt lustig.
Die schönen Sachen, kämpfen und kochen?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist fast wie mein Leben.
Ja, okay. Und schöne Anzüge.
Ja.
Damn, er hat gut ausgeschaut. Hast du den Anzug gesehen?
Nein.
Er hat sich einen Anzug schneidern lassen. Das hat, ich weiß nicht, ich bin sehr emotional zur Zeit, ich weiß auch nicht warum. Stell dir vor, der Typ hat einfach extra für die Pressekonferenz, die dann abgesagt worden ist, einen wunderschönen Anzug sogar noch einmal nachschneidern lassen, weil er ein bisschen zu weit war. Deswegen hat dann dort in Vegas noch ein bisschen enger machen lassen. Er hat traumhaft ausgeschaut, wirklich so toll. Das ist jetzt auch sein neues Bild auf Instagram. und diese PK ist einfach abgesagt worden, obwohl er extra dafür einen Anzug machen hat lassen. Du musst dir vorstellen, Li Jingliang, der hat Englisch gelernt, hat das schöne... Hast du einen Anzug mitgebracht für eine Pressekonferenz, die da nicht war? Dann haben sie ihm gesagt, ja, weißt du was, du kriegst ein Co-Main-Event gegen eine Legende. Und dann, Alter, ist der eine Typ einfach 10 Pfund schwerer. Und was sagt er? Kein Problem, mach mal, okay, passt. Und dann wird ihn auch noch der Sieg geraubt. Ich meine, sorry, aber...
Ja, das war nicht die beste Woche, das letzte Wochenende für
Das gibt es doch gar nicht. Vor allem so offensichtlich auch noch, also...
Gegen einen schweren Dude, kämpft er trotzdem, sagt, kein Problem, ich kämpfe gegen Middleweight, ist mir wurscht. Ja.
10 Pfund mehr, scheiß drauf, kein Problem, mach mal.
Und dann robben sie ihn noch arg. Ja. Aber du greifst schon vor, Silvana.
Gell? Ich greife schon vor, es tut mir leid. Okay, wir starten mit unserem Lieblingskämpfer, mit meinem Lieblingskämpfer auf dieser Fight-Dings, naja, fast. Johnny Walker gegen Ion Kutelaba. Kutelaba, vergisst sie manchmal, dass der aus Moldawien ist.
Ja. Er und Spivak trainieren, glaube ich, zusammen.
Okay, krass.
Sind, glaube ich, beides Moldawien oder das Spivak ist.
Ja.
Ja, Moldawien ist ein kleines Land, aber produziert einige Kämpfer. Mhm. Leos Gegner auf der Cage Fight, auch Moldawien. Also ja, ich glaube, das Leben ist alles auch ein bisschen hart.
Ja, voll, auf jeden Fall kann er gut Wrestling. Also Ringe passt.
Ja, Kampf war spannend, so lange gedauert hat.
Guter Laber-Rekord, 16-7-1. One No Contest und er ist 28, John Walker schon 30 und hat einen Rekord von 18-7. Rio de Janeiro, wie wir wissen, aber dass er in Irland zu Hause ist, schon seit Jahren. Und er ist der größte aktive Light Heavyweight-Kämpfer in der UFC.
Er ist schon sehr groß.
Ja.
Nicht, dass er gute Laber klein ist, aber der Johnny hat nochmal wesentlich größer ausgeschaut.
Und was total ungewöhnlich ist, einfach für so einen großen Mensch, der kann sich richtig gut bewegen. Also er tanzt einfach zum Octagon jedes Mal. Immer geile Stimmung. Also du siehst ihn kommen und du denkst da gleich so, wow, Alter, das ist so cool, es macht einfach Spaß.
Auch nachher immer die Breakdance-Moves. Ja. Den Worm hat er gemacht. Und,
dann und, so. und jeder hat sich schon wirklich, jeder wollte die Augen zu machen, weil wir wissen, wie er sich damals die Schulter verletzt hat, einfach noch an Sieg.
Das war so dämlich.
Es gibt so lustige Videos, wo ihm so peinliche Sachen passieren. Ein bisschen was haben wir schon erwähnt, aber wie kannst du dir beim Jubeln einfach die Schulter verletzen?
Ich denke mir das oft auch, wenn die Leute so vom Cage Salto runter machen, so Chandler-mäßig oder Dings. Das kann so mies, das ist jetzt so mies. Stell dir vor, das Highlight-Meme, wenn du das verkackst und dann liegst du da, hast gerade gewonnen und brichst einfach das Astel.
Was ich jetzt gesehen habe, ich habe das Info abgespeichert, entweder auf Instagram oder auf Facebook. Da war ein Kameramann und das ist einfach so geil. Da ist drunter gestanden, ja, wenn du das erste Mal Kameramann bist, keine Ahnung, UFC oder so, und MMA halt filmst. Und dieser Kämpfer, der gewonnen hat, springt halt auf den Cage rauf. Mm. Und dann steht er am Cage und macht einen Hinterwärtssalto, aber direkt am Kameramann, weil der Kameramann wollte zu mir gehen und filmen, hat so nicht gecheckt, dass der Typ jetzt einen Hinterwärtssalto macht und der ist voll drauf auf den Kameramann. Du siehst die Kamera so am Boden fliegen und alles.
Ja, das ist echt Leben.
Ich habe das 10-mal angeschaut, weil es so witzig war. Ja, unglaublich.
Das ist halt Live-TV hier.
Ja. Alter Schwede.
Denkst du, ich brauche ein Close-Up von ihm, wie er da oben steht.
Ja.
Oh, was macht er?
Ja, Alter.
Und so ein Light Heavyweight Arsch bombt dich einfach.
Man, bist deppert. Nein, der war sehr viel geringer. Also sehr, wahrscheinlich Featherweight oder so. Hat er eh Glück gehabt.
Ja, erste Runde RNC vom Johnny.
Ja.
Ja, der gute Laber hat einen Takedown gemacht.
Voll.
Und der Johnny hat einen ziemlich slicken Backtake von dort gehittet. Den ich glaube, es war Halfguard oder irgendwie von unten.
Das war ganz komisch, ja.
Ja, aber hat sehr, sehr
drauf und dann nicht mehr auslassen.
Bewegt und boom, und dann hat er gejoggt. Also.
Das war richtig cool. Richtig schnell. Das hat man nicht gedacht.
Jiu-Jitsu, Motherfuckers.
Ja, und Joe Rogan hat davon auch gesagt, ja, Johnny Walker hat das Wilde schon verloren. Schauen wir mal, ob was das noch wird. Ja, so, ne? Voll krass.
Es ist immer schon, wenn du ein paar schlechte Kämpfe machst, warst du immer schon schlecht und kannst nichts mehr.
Ja.
Jetzt ist Johnny back. Schauen wir, was passiert.
Kute Laber hat mir fast aufs Lad getan, weil ich bin ein Fan von ihm. Cooler Typ. Kämpft echt gut und die ersten Sekunden hat es auch recht gut ausgeschaut für Kute Laber.
Ja, schlau gekämpft, nicht, aber das ist MMA. Einer muss fallen.
Ja, voll. Oh Mann, schade. Hat mal Lat getan, dass er tapen hat müssen.
Du, können nicht beide gewinnen.
Ja, und Johnny hat dann auch gesagt, das Wichtigste ist Commitment. Einfach, dass man mit etwas startet, dabei bleibt und es immer macht. Weil ohne Consistency geht es halt nicht.
Ist auch so. Das gleich hinschmeißt, wenn der Gegenwind kommt.
Ja. Dann du startest mit Commitment und du beendest mit Consistency, hat er gesagt.
Das ist
also ein schöner Satz.
Das ist schlau.
Ja, voll. Das Verrückteste ist dann aber eigentlich danach erst kommen. Also schon so nach seinem Kampf. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber John Kavanagh hat einen Post gemacht auf Instagram, wo er ein Foto gemacht hat von Johnny Walker in voller Montur, barfuß auf der Straße, noch mit Handschuhe an. Er hat sogar seinen Tiefschutz noch drin gehabt. Alles so, als ob er gerade aus dem Cage ausgegangen ist. Anscheinend haben sie ihn einfach direkt auf die Straße gebracht.
Nein, aus dem Käfig, oder?
Direkt, ja. Also sie haben noch Fotos gemacht dahinter und für normal gehst du dann in die Kabine, gehst duschen und schaust dir dann aber Kämpfe an. Erstens, sie haben keinen Pass gekriegt, um sich die Kämpfe anzuschauen.
Nein, okay.
Völlig verrückt, oder? Ich meine, sorry, Johnny Walker ist jetzt nicht einfach jemand, der gerade das erste Mal in der UFC kämpft.
Ja, voll.
Und noch nie irgendwie irgendwelche geilen Knockouts geschafft hat oder irgendwas sowas.
Was die haben einfach, ich gewinne die erste Runde Submission, sie gehen und nicht einmal einen Pass, dass sich den Rest
verwenden. Nicht einmal das, ja. Nicht einmal das. Plus, die haben ihn einfach auf die Straße gestellt, ohne Schuhe, ohne irgendetwas.
Okay.
Richtig gestört.
Entweder absichtlicher Diss oder richtiges organisatorisches Versäumnis.
Die Journalisten haben danach halt den Arbeiter gefragt, was da los war. Und den Arbeiter hat gesagt, was, das kann er sich gar nicht vorstellen, dass wir Johnny Walker einfach so ohne Flipflops halt rausgestellt haben vor die Tür. Nein, er weiß auch nicht, was da passiert ist. Das war sicher ein Versehen, weil das gibt's nicht. Aber es gibt Videos, es gibt Fotos und er ist draußen gestanden, noch mit seiner Flasche in der Hand und die Handschuhe an, Tiefschutz, so als ob er wirklich gerade rausgeht. Und ja.
Ach, weird. Wie du auf einmal stehst, mit auf der Straße, also hey, Johnny, mach ein Foto.
Auf der Straße haben die Leute mit ihm Fotos gemacht.
Ja, du hast dich gerade geschlagen mit 10 Sekunden vorher, ist schon wild.
Er hat dann total lustige Videos gemacht mit anderen Kämpferfreunden, so wie die Kämpfer, also er sitzt so, isst gerade Cornflakes und der Kämpferfreund schmeißt ihn dann halt aus der Wohnung raus, so mit Tasche hinten nach, Flipflops hinten nach, vor ins Gesicht. Und er so, nicht schon wieder. Ja, egal. Anderer geiler Kampf, den wir gesehen haben. Frauenkampf, den hast du dir auch mal geschaut. Irene Aldana versus Macy Chiasson.
Ich muss dir gestehen, ich habe den Kampf aber erst geschaut, nachdem ich gewusst habe, dass er abgefahren zu Ende geht.
Ich habe ihn geschaut, Lustigerweise, ich habe irgendwie Bock gehabt auf Kämpfe. Habe ich mal angeschaut.
Ich habe die Aldana letztes Mal kämpfen sehen, das hat mich gar nicht so beeindruckt.
Okay.
Deswegen habe ich mir gedacht, dieses Mal, na, einmal ist okay, wenn du mich austrickst, dass ich mir das anschaue, aber zweimal nicht.
Na, dermal ist die erste Runde, hat Aldana wirklich voll dominiert, Vollgas. Und mit Armbars und alles hat sie wirklich Maisie fast tapen lassen, was ich echt arg fand, aber Maisie ist irgendwie immer rausgekommen. Zwei, dreimal war das, also wirklich jedes Mal irgendwie rausgekommen. Ich gedacht habe, eigentlich müsste der Arm schon längst gebrochen sein. Mm. Aber die dritte Runde hat es dann wirklich wieder mal in sich gehabt, schon wieder. Heelkick zur Leber.
Ja.
Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Ja, Upkicks sind gefährlich.
Ja.
Upkicks sind, das muss man auch echt immer im Sparring und im Kämpfen aufpassen, dass man nicht zu, dass man das ernst genug nimmt.
Und das ist das, was ich immer so lustig finde, weil so viele das unterschätzen und denken, ja, der liegt am Boden, hat keine Chance. Mm. Bullshit.
Es ist immer noch ein Kick.
Ja.
Und wenn ich der auf der falschen Stelle trifft, ist es extrem unangenehm bis kampfbeendend. Musasi hat mir den Upkick schon verloren.
Voll.
Zum Gesicht. Die hat jetzt den Upkick zur Leber. Ich glaube, das gab es überhaupt noch gar nicht. Aber warum nicht, wenn du die Leber richtig triffst, die muss nicht super hart sein.
Und ja.
Das war ja so ein Streifschuss, genau auf der richtigen Stelle. Das, tschüss. Vor allem, wenn du nicht damit rechnest, du rechnest mit was anderem oder du denkst dir, ah, vielleicht kommt der Kick zum Kopf.
Mhm.
Und auf einmal ex-kickt dich die Alte zur Leber von unten. Siehst du halt nicht kommen. Das ist, wenn du beim Kämpfer nicht kommen siehst, ist das immer mies.
Ja, voll.
Das ist immer ganz mies.
Das war so verrückt einfach. Also hat mir echt mies ein bisschen getan. Ich habe es das gar nicht gecheckt. Ich habe mir gedacht, warum liegt die jetzt am Boden und steht nicht mehr auf und schreit? Und
ja, man muss es in der Zeitlupe dann noch sehen, dass man wirklich checkt, aha.
Ja,
und dann sieht man das wirklich wunderschön,
ja.
Die Leber gestreift hat mit der Ferse.
Gestört.
Das reicht schon.
Geiler Scheiß.
Guter Levershot muss nicht fest sein.
Ja.
Schlag auf die richtige Stelle muss nie fest sein.
Ja.
Das Kinn trifft oder die Schläfe trifft oder genau da die Leber. Ist schon. Tschüss. Ist auch egal, wie tough man ist und wie hart man ist, wenn es genau die richtige Stelle ist, ist einfach, sagt der Körper einfach nein, danke, genug.
Ja.
Ich habe jetzt die nächsten 10 Sekunden mal Ferien.
Shit.
Das war einfach kampfunfähig.
Der nächste Kampf, ich sehe es jetzt gerade auf meine Notizen, ist echt peinlich. Also Daniel Rodriguez gegen, ich habe nur in Klammer, Chinese stehen.
Li Jingliang,
ja. Ich habe den Namen jetzt in letzter Zeit so oft gelesen und gehört, dass es wirklich jetzt schon langsam war's. Aber ich habe einfach da schon, bin davon ausgegangen, dass ich es eh nicht aussprechen kann und schreibe einfach nur Chinese her.
das ist rassistisch von dir, aber ist okay.
Ja, voll. Ist okay. Das ist eine Menschengewohnheit. Das ist echt arg. Ja, wir haben schon ein bisschen angesprochen. Rodriguez hat gewonnen. Das ist einfach so fehl. Also ich weiß nicht, wie das gegangen ist, dass der da noch Punkte gewinnen hat können. Aber was ich cool gefunden habe, dass der Chinese, hier steht Chinese,
Chinaman, ja, der Chinese. Das Schlitzaug, ja, ich weiß
nicht. Okay. Dass er so respektvoll war. Er hat danach gesagt, ja, passt, er hat gewonnen, passt. Er war voll bedacht und nett und clever und alles und einfach so richtig, ja, passt, er gönnt ihm, er hat gewonnen.
Die beiden waren aber auch sehr respektvoll nach dem Kampf schon, bevor die Decision verkündet wurde,
waren
die schon sehr, also die haben, ja, ich glaube, dass den Kampf niemand wirklich verloren hat, weil ich finde, der Lee hat das gewonnen.
Ich glaube schon, dass Rodriguez da ein bisschen was vielleicht verloren hätte oder hat auch, weil ich habe danach halt Errol Helwani gehört halt mit ihm im Interview und Rodriguez hat gesagt, er hat so viel mehr oder weniger Hassnachrichten krieg.
Mm.
Weil halt die Leute geschrieben haben, Alter, du hast nicht gewonnen, du warst schlechter, was der gleiche Bullshit. Ja.
Ich glaube, es war auch super Short Notice für ihn.
Mhm.
Also der ist schon für den ursprünglichen Kampf, wo er hätte kämpfen sollen, eingesprungen.
Ja.
Auf ein paar Wochen Notice.
Genau, ja.
Und dann haben sie den Gegner auch noch gewechselt. Und es ist, man denkt sich immer, schwerer sein ist schon geil, solange gegrappelt wird. Wenn es mehr Striking ist, ist der Geschwindigkeitsvorteil überwiegt fast die Kraft. Weil beim Schlagen, der Schlag ist auch härter, je schneller er ist.
Ja.
Das heißt, deswegen cutten die Boxer auch weniger Gewicht und die Kickboxer einfach, weil das Gewicht nicht so eine Riesenrolle spielt.
Mhm.
Bei uns, sobald du ringst oder grappelst, merkst du jedes Kilo. Vor allem beim Ringen.
Ja.
Aber jetzt beim Boxen oder Kickboxen ist das gar nicht so. Wenn die Reichweite passt, ist es wurscht, ob der 5 Kilo mehr hat. Also wurscht, ich meine, wenn alles gleich ist, dann aber ist nicht so tragisch. Schöner Kampf. Also man hat richtig gesehen, der Chinese, wie du sagen würdest, hat sich sehr wohl gefühlt drinnen, der hat richtig begonnen zu spielen, sich zu bewegen.
Ja.
Richtig schön gestrikt. Rodriguez sehr überlegter und doch guter Rechtsausleger. Eher basic, aber funktioniert gut, viel Druck macht. Und der Lee hat mega Cardio gehabt für den Kampf.
Wahnsinn,
die ganze Zeit bewegt, nicht gut. Vom Gas runtergegangen. Aber also ich hätte ihn den Kampf gegeben. So war Split Decision in die andere Richtung.
Aber die ganzen Asiaten, die sind so zach, oder? So zäh, die geben nie irgendwie auf. Oder irgendetwas.
Die letzten Wochen gesehen haben, die waren ja. Die Chinesen, die uns da geschickt haben, die sind wirklich zäh. Ja. Gibt auch in Shanghai ein UFC-PI.
Okay.
Also es müssten theoretisch vom chinesischen Markt, müssten die nächsten Jahre und Jahrzehnte, müssten eigentlich richtig viele...
Da kommt so viel Gutes nach.
Richtig viele Kilo. Ja, ja. Aber ich habe mir sagen lassen, dass kulturell Sport in China eigentlich keinen großen Stellenwert hat.
MMA sowieso nicht,
da ja. Geht es mehr um Forschung und Sachen bauen. Also die beschäftigen sich einfach mit, grob gesagt, sinnvolleren Dingen.
Ja, hast du zum Beispiel, das ist witzig, hat jetzt nichts mit Kämpfen zu tun, aber... Hast du es mitbekommen, dass in China TikTok völlig anders ist als bei uns? Mhm. Richtig arg. Bei uns werden so lustige Videos, voll viel Bullshit, also so Bannenshow-mäßig in die Richtung. Einfach zum Abschalten und richtig so, um unsere Jugend zu verblöden. Mhm. Und in China kriegen die aber nur TikTok-Videos von, okay, der hat am Mathe-Meisterschaft gewonnen, der strebt 10 Stunden am Tag. Also richtig so, damit sie sich gegenseitig pushen und besser werden.
Ja, und es geht auch irgendwie nach 22 Uhr oder nach 21 Uhr geht's nicht. Ist die App deaktiviert.
Was?
Ja, also die Chinesen, die machen das schlau.
Ah, die machen das wie hart.
Also die haben es geht nicht rund und es geht irgendwie so zu einer Zeit, wo die Kinder schlafen sollen und die Teenager ist es einfach offline.
Wie cool.
Ja, das
ich meine, richtig bitter für mich, weil ich bin so der Nachtmensch. Ab 12 scheinbar am liebsten so eine Scheiße an. Also, aber arg.
Vielleicht müssen wir mich nach China verfrachten.
Nein, ich kann kein Chinesisch. Ich will keine Hunde essen.
Es gibt dazu Lager, da kannst du lernen.
Die Lager
Beruf
möchte
lernen und so. Ja.
Das sind ein paar Millionen Menschen in diese Lager.
Ein paar iPhones bauen, ein paar Schuhe nähen, ein bisschen Chinesisch lernen.
Ja. Ich würde keine Woche dort überleben, glaube ich, wenn ich dort leben müsste. Das ist einfach zu hardcore.
Ich glaube, das ist ziemlich hardcore.
Kevin Holland, Kamsat.
Auch ziemlich hardcore.
Ja, genau. Das war mein erster Gedanke, deswegen war ich, können wir reinhauen.
Ja.
Wow, also.
Ja, kurz und hart.
Du bist drüber gerollt über Holland. Bist du deppert? Ja, ich glaube, er hat keinen einzigen Schlag kassiert, gell?
Kamsat? Nein, es gab. Aber ich sage mal, es war. Der Hamzat hat jetzt beschlossen, er ist einfach der Bösewicht vom Dienst.
Ist er.
Was eh geil ist, weil es braucht Bösewichte.
Passt, ja.
Also, es war so ein. Ja, der Holland wollte ein Handshake geben, der Hamzat wollte keinen geben.
Ja.
Ich finde auch nicht, dass der Chimaev angetäuscht hat, er gibt einen.
Ja.
Und es ist halt einfach so, dieses Gentleman's Agreement, Touch Gloves, ja, wenn du zeigst, du willst Touch Gloves machen, der andere reagiert nicht oder sagt nein, ich gebe es auch selten.
Mhm.
Selten bis nie. Ich zeige aber auch nicht an, ich gebe es. Ich gebe am Anfang Touch Gloves, wenn der Schiedsrichter die Instruktionen gibt. Und dann, wenn es losgeht, geht's los. Und denn der Hamzat scheint auch ein Anhänger dieser Theorie zu sein. Der Kevin war noch so, hey, komm, Touch Gloves machen. Und da war so, nein, Takedown.
Alter Schwede.
Ja, abmontiert.
Richtig, 2 Minuten nicht einmal.
Und der Holland hat richtig gut mitgescrambled schon beim Takedown.
Eigentlich schon.
Der hat es überhaupt nicht akzeptiert. Der ist auch ein sehr guter Grappler, also der hat sich richtig gewehrt.
Ja.
Aber wieder haben sie dann den Das hatte und dann hat er ihn, zuerst was Peruvian Necktie, dann was Das und der hat richtig einfach gewechselt und geflowt, bis er ihn hatte.
Mm.
Schön gegrappelt. Also auch wenn es kurz war, war es sehenswert.
Ja.
Ja, haben sie das Bösewicht.
I kill everybody, I come for everybody.
Ja.
Man bringt ja nicht raus.
Aber ist okay, ich verstehe, was er meint.
Ja.
Er sagt einfach, ich euch alle und kommt sehr.
Er polarisiert halt. Ich meine, mir gehen solche Leute ein bisschen am Arsch. Er geht mir am Arsch.
Aber traditionell ist es polarisiert. Halt die Art, wie du im MMA-Game auch am meisten Geld verdienst.
Ja, eh, das stimmt.
Also es gibt, alle wollen ein Good Guy sein.
Ja.
Und die Leute, die dann doch so diesen zumindest Halbbösewicht-Status hatten, so Mayweather, McGregor-mäßig.
Ja.
Also Colby, es funktioniert schon.
Apropos Colby, ist es im Internet sehr oft gefragt worden von den Fans, ob nicht endlich Chimaev gegen Colby Covington kämpfen könnte.
Würde ich gern sehen.
Das wäre geil.
Würde ich gern sehen.
Ja, ja.
Geiler Kampf.
Vor allem.
Ich glaube, es wäre nicht so leicht. Ich glaube, Colby ist wirklich ein. Also wenn er Colby schlägt, dann glaube ich es auch tatsächlich, dass er der nächste große Shit ist.
Voll.
Das wäre ein richtig geiler Kampf, die beiden.
Ich weiß nicht, so wen ich halten würde, aber ich würde mich freuen, wenn jeder vorher auf die Fresse kriegt.
Sorry, ich würde den Kampf einfach sehen. Mir ist es auch wurscht, wer gewinnt. Der Bessere soll gewinnen, aber ich würde den Kampf wirklich gerne sehen.
Extrem.
Also das, ja, Colby gegen Chimaev wäre richtig geil. Weil dann siehst du, ob Hamzat wirklich bereit ist für einen Title-Shot. Wenn er Colby schlagen kann, Title-Shot. Nächste Station.
Apropos Title-Shot. Joe Rogan hat ihn danach gefragt, wie er jemals einen Title-Fight halt haben soll, wenn er das Gewicht nicht schafft.
Ich meine, Schreier hat jetzt einmal das Gewicht versäumt, auch wenn es eklatant war.
Ja.
Das passiert. Habib hat es auch versäumt.
Ja,
viele Leute haben schon. Okay, Charles Oliveira war Champ, hat das Gewicht versäumt. Das ist, einmal ist keinmal, würde ich auch fast sagen. Ja,
so aber Oliveira war es wieder eine andere Sache. Da war die Waage Arsch.
Ja.
Und es war nicht so viel, es waren ein paar, was 200-300 Gramm.
Ich meine, Hamza hat das doch super argumentiert, ja. Ich weiß nicht, was er gesagt hat.
Er hat danach sogar, Jerome hat gefragt, ob er das Gewicht geschafft hätte. Und dann hat Jim auch gesagt, ja, natürlich hätte ich das Gewicht geschafft, aber ja. Jeder hat gesagt, nein, er hätte es nicht geschafft. Der
Kilo.
Trainer von Jim hat gesagt, er war froh, dass sie das abgebrochen haben, weil er hat nicht gewusst, was er machen soll. Er hat Angst gehabt, dass Jim drauf geht. Er ist jedes Mal, wenn er aufgestanden ist, umgekippt.
Ja.
Ich meine, sorry, aber dann brauche ich nicht danach im Interview sagen, hätte ich locker geschafft, das Gewicht. Hätten sie mir machen lassen. Wenn der nicht einmal aufstehen hat können,
Alarm. Schau, hätte er das Gewicht vielleicht geschafft, ja, aber er hätte danach sicher nicht gut gekämpft und wer weiß, wie sehr er sich gesundheitlich geschadet hätte. Weil ich muss zu sein, man fällt manchmal schnell um. Ich habe bei ACA, haben wir in der Nacht, aber am Abend davor, weil es in der Früh knapp war mit der Sauna, haben wir am Abend davor schon ein bisschen was gemacht.
Mhm.
Und ich bin dann in der Nacht aufgestanden, um aufs WC zu gehen und bin direkt nach dem Aufstehen umgefallen, einfach weil der Blutdruck wird niedrig.
Ja.
Also da ist mir aber nicht rasend schlecht gegangen, ich bin einfach umgefallen. Sehr zur Erheiterung des guten Thomas Knöbel.
Okay.
Der ist natürlich auch sofort aufgewacht und dann haben wir nicht weiter geschlafen. Da sind wir so erschrocken, dass wir dann gleich den Rest vom Gewicht auch gemacht haben.
Okay. Oh, okay.
Man fällt sehr weich dann.
Ja.
Also man klappt einfach zusammen, wie so ein Haus, das gesprengt wird. So, boah, dann.
Fuck.
Ist nicht so ein Fallen, wie so ein Turm fällt, sondern man stürzt so in sich zusammen.
Weil der Körper nicht einmal Kraft hat zum Verkrampfen.
Wie wenn du zu schnell aufstehst einfach. Aber du hast halt super niedrigen Blutdruck, du stehst auf und du fällst wieder hin.
Du kennst dich, ich stehe nicht früh auf oder schnell auf. Ich brauche eine Viertelstunde zum Schlummern und dann nochmal eine Viertelstunde schlummern.
Wer das von den Zuhörern und ZuhörerInnen kennt, wenn man einfach zu schnell aufsteht und, und der Blutdruck kommt nicht hinterher und dann fällt man, wird einem kurz schwindelig. Und der Extremfall ist, ja. Ich glaube, da haben sie wird das schon machen.
Ja,
ich glaube, der Traum von Champion in beiden Gewichtsklassen gleichzeitig und so, das ist immer schwierig.
Nein. Ich glaube nicht, dass er es schafft, ehrlich gesagt. Aber Dana White hat selbst gesagt, dass es ein Problem wird und dass sie schauen müssen, wie sie das machen, weil das halt nicht geht, dass Jim Maff das so viel Gewicht halt einfach nicht schafft.
Aber schau, wie gesagt, einmal versäumt, manche Leute so wie Darren Till haben es oft versäumt und so. Einmal, ich würde sagen, einmal daneben hauen, es soll jedem gegönnt sein.
Mhm.
Wenn er das nächstes Mal wieder gescheit macht und dann ist es.
Ja.
Soll nicht passieren, soll nie passieren, aber. Ist, wie gesagt, einmal kann es schon.
Ja, zweites Mal darfst du ihm nicht.
Zweimal ist blöd, ja.
Wurscht. Nee, Diaz, Tony Ferguson, ich habe sau viel zum Erzählen, bevor wir zum Kampf kommen.
Hau rein.
Das Wichtigste, Nate gewann 2007 Ultimate Fighter Nummer 5 Tournament. Tony Ferguson ist seit 2011 in der UFC, völlig verrückt eigentlich. Er ist in dem Sport seit 34 Jahren. Und er erwähnt, dass er zwischenzeitlich ausgebrannt war vom Sport, seine Medaillen in den Wald geschmissen hat und danach hat er aber wieder die Liebe zum Sport zurückgefunden. Und war gleich gehypt wie am Anfang. Und das nach so vielen Jahren. Ich verstehe es, wenn du, keine Ahnung, noch 34 Jahre nach dem Sport irgendwann einmal dazwischen sagst, okay, scheiß auf das Ganze.
Mm.
Aber dass du dann wirklich wieder genau die gleiche Liebe findest wie am Anfang, finde ich echt cool. Und was ich schon gefunden habe, ist Ariel Helwani, der dann da Foto gepostet hat, ich habe es dir davor gesagt, wo er drunter geschrieben hat, dass die zwei die letzten an einem aussterbenden Ort sind.
Mm.
Last of a dying breed. Und das stimmt. Das stimmt. Deswegen bin ich ja so gespannt auf die Zukunft, wer da kommt, wie die drauf sind alle, aber die sind wirklich noch was alte Schule.
So richtige Persönlichkeiten, mhm.
Ja.
Die sind noch so richtig.
Tony hat erwähnt, dass er früher Bartender, was ist das nochmal? Kellner?
Barkeeper?
Bartender.
Ja, das ist
Bartender. Ist das Gleiche?
Ja,
ist, genau. Er,
der Dude hinter der Bar, der dir Getränke gibt.
Er schaut da aus wie so jemand, oder? Er
findest hat da, du das
Gewand an, oder? Die Kleidung, die er anhat, das schaut aus wie ein Bartender, ja? Das stimmt.
Okay.
Kennst du dieses Gelee, das er gerne anhat über den Hemd drüber?
Ja, jetzt wo du sagst.
Schaut aus, als ob er gerade Shakes machen wird.
Ja.
Und er war dann immer derjenige, der, wenn in der Bar dann Kämpfe ausgebrochen hat, der halt dazwischen gegangen ist. Und deshalb war er auch vor dem Kampf, wo die BK halt so aus dem Ruder gelaufen ist, total gechillt drauf, weil also ich hab's angeschaut und ist er dorthin gegangen und ist er zu Kamsat hinter der Bühne, der halt durchgedraht hat und hat er mit denen ein bisschen gequatscht und ist er zu Nate Nate war super angepisst und hat angeblich auch eine Flasche wieder mal herumgeworfen. Und der Toni hat ihn einfach nur gefragt, hey, magst du so ein Minzbonbon? Also richtig chillig, kann man ja, richtig gut vorstellen.
Richtiger Deeskalierer. Ja. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht von Toni. Ich hätte gedacht, der Toni ist der mit dem Flying nie reinspringt.
Nein, er hat zugeschaut. Er hat gesagt, er ist gesessen mit seinen Minzzickerlen und hat zugeschaut und ist dann zu Nate und gefragt, hey, willst du Zuckerl? Richtig, richtig cool.
Ziemlich lustige Facette von ja. Tonis Persönlichkeit. Ja.
Was ich richtig schlimm gefunden habe, ist einfach, dass ich... Finde mal, du schaust einfach Monate davor schon die Trailer an von den Kämpfen und du bist voll gehypt und du freust dich drauf und alles. Und jetzt hast du einfach so einen fetten, geilen Kampf. Und ich habe den Kampf angeschaut und mitten im Kampf von Nate und Toni habe ich mir einfach nur gedacht, ist das jetzt wirklich wahr? Kämpfen die zwei jetzt gerade wirklich? Das kann es ja nicht sein, weißt du? Du hast das realisiert, ich habe es nicht verarbeitet.
Genau deswegen schaue ich mir den ganzen Hype-Dings nicht mehr an, weil erstens fällt es extrem oft aus und man hat ja. so eine Erwartungshaltung.
Die habe ich immer, ja.
Ich schaue es mittlerweile einfach nur wirklich am nächsten Tag einfach auf Fight Pass schaue ich es mir an.
Ja.
Am besten gleich am Sonntag, dann wird man nicht gespoilt. Und ich gehe wirklich teilweise unbefleckt rein. Ich weiß, ich sehe die Pressekonferenz, ich sehe das Embedded nicht.
Ja,
Und es ist mir eigentlich lieber so. Weil sonst früher mal freut sich ja dann so auf so, also jetzt zum Beispiel Oliveira gegen Makhachev habe ich den Hype ein bisschen leider mich reinziehen lassen. Wenn der Kampf nicht stattfindet, weine ich. Geht das ist wie wenn Weihnachten abgesagt wird. Deswegen, ich lasse das der Erwartungshaltung gar nicht mehr. Auch bei meinen eigenen Kämpfen. Also man darf sich gar nicht zu sehr reinsteigern. Man muss es einfach kommen lassen.
Ja, nein, ich steigere mich da zu sehr rein.
Nein, ich steigere mich dazu.
Ich will es.
Ist auch eine Art, sein Leben zu leben.
Ja, ist anstrengend.
Yes.
Das ist wirklich anstrengend.
Ja. Aber das ist okay, das ist halt romantisch. Du denkst dir jedes Mal, nein, ich bin halt schon so alt und verbittert. Ich denke mir, nein, es ist jetzt schon 70. Wenn sie es, ist es. Wenn es nicht, ist es nicht.
Okay. Naja, ich fand auch die Walk in Songs richtig cool, die waren oldschool. Ich weiß nicht mehr, was es war, das war so richtig alter Scheiß und 90er-Style. Richtig cool. Und einfach Nick neben Nate zu sehen, ist einfach so schön, oder?
Ja, aber Nick ist so richtig fett geworden.
Oder? Ja, so richtig abgefuckt. Aber wurscht, das ist Nick. Alter, cool. Also die zwei da gemeinsam einzulaufen. Ah, Wahnsinn. Nate hat die 5 meisten Strikes in der UFC-History mit 2386 und 9 Submissions.
Es wundert mich wirklich, dass er nicht Nummer 1 ist, weil er hat schon immer sehr lange Kämpfe gehabt und hat immer sehr viel.
Jetzt ist er, glaube ich, Nummer 3 oder Nummer 4 in sowas, weil nach dem Kampf, ja. Ist wirklich irre, oder? Ich meine, so viel Strikes. War Jack Liddell in der Ecke von Toni oder habe ich das übersehen und verwechselt?
Ist mir nicht
aufgefallen. Es waren ein paar Legenden in der Ecke von Toni. Nee, die 37 mit einem Rekord von 21-13, haben wir schon mal gesagt. Und Toni 38 mit 26-7. Das ist arg. 26-7 ist echt viel.
Ja, vor allem, also der war ja jahrelang noch ungeschlagen. Der hat auch eine super lange Winstreak, ich glaube, von was? Ja. 2000, ein einstelliges 2000er Jahr noch.
Ja.
Also der war 7 Jahre ungeschlagen oder. Also deswegen und dann der Habib-Kampf nie passiert.
Ja.
Schade. Aber war ein cooler Kampf gegen Diaz. Muss ich sagen, war. Das Main Event, das die Leute wollten, the People's Main Event?
Eigentlich schon. Ich habe es nur nicht gebockt. Ich habe jahrelang darauf hingewartet und dann auf einmal war es da. Ohne, dass ich mich wochenlang darauf rein habe können.
Sie ist eben, alle waren so, nein, Diaz gegen Chimaev ist nicht cool, war auch nicht cool. Also war es ein bisschen sinnloser Kampf.
Ja.
Und dann, siehst du, ich bin ohne Erwartungshaltung reingegangen. Was habe ich bekommen? Das Main Event, das wir eigentlich alle wollten.
Ja.
Ja.
Das ist wahrscheinlich gar nicht
was gecheckt. Was sagst du zum Ergebnis? Nein, ich habe schon mitbekommen, dass sie die Kämpfe verschoben haben und so Dings. Aber
ja, ich will gar nicht über den Kampf gerade sprechen, sondern das, was noch davor war. Ich fand es so witzig, manche haben nämlich zumindest aufgeschrieben. Also bevor du halt von Bruce Buffer so die Introduction kriegst, manche machen einfach so wie, keine Ahnung, Tony Ferguson, der hat einfach ein paar Sprints gemacht im Cage drinnen. Und Nate Diaz, der hat einfach nur gegen die Wand so Deeps gemacht, gegen die Wand.
Ja, dieses Polster gekickt, ja.
Ja, ich weiß nicht, ich frage mich immer, was ich brauchen würde vor so einem Kampf. Was brauchst
du? Das Ding ist, du, also gerade bei einer Fernsehübertragung musst du ja schon, während der andere Kampf läuft, stehst du da schon hinten und du wirst fast ein bisschen kalt. Also du musst dir echt überlegen, wie du warm und locker bleibst. Voll. Auf kleinen Events ist das Problem, du weißt nie, wann du dran bist, aber du musst doch nicht so lange ready, also wie gesagt, wenn ein Fernsehen live übertragen wird, stehst du einfach schon hinten und es kann sein, dass du 20 Minuten hinten stehst. Oder 25, wenn dann noch irgendwas anderes passiert und da hast du schon lange nicht mehr aufgewärmt. Also das musst du einkalkulieren.
Mhm. Vor allem viele sagen einfach, dass das scheiße ist, weil das Kinn kalt ist.
Ja, du bist, also du musst wirklich.
Zach.
Ja, jeder hat ein bisschen eine andere Strategie.
Mhm.
Aber theoretisch zahlt sich fürs aus, den Puls nochmal richtig hochzubringen.
Muss.
Also wenn du da hinten stehst, nochmal wirklich ein paar Burpees-Strecksprünge wirklich rauszuhauen, ja, dass du nicht komplett kalt da reingehst.
Ja. Für mich war ehrlich gesagt, wenn wir jetzt über den Kampf sprechen, die erste Runde war schon Drama genug für mich. Also Ferguson hat gestartet mit Spinning Elbow. Die hat da ein paar Mal reingebracht, Gott sei Dank.
Das, die Kicks waren auch gut.
Also die Kicks waren richtig schön, bist du deppert.
Die hat immer so getan, als wäre eh nichts. Und hat sich dann so, aber ich glaube, er hat sich tatsächlich schon so an den Cage auch gelehnt, weil er konnte nicht mehr stehen.
Ja.
Also er hat ihm die Beine so weggeballt. Die müssen richtig wehgetan. Diese Inside-Low-Kicks aus der Southpaw, die müssen richtig...
Und dieses Cut, das Tony Ferguson kriegt, hat, glaube ich, linkes Schienbein.
Ja, ja.
Und da ist nur Blut runtergerannt.
Die haben ja auch wirklich viel Schien-zu-Schien-Contact.
Vollgas, das ist so gestört. Vor allem nicht, hat alles geblockt am Vorhof und er hat voll durchgezogen. Dass das nicht gebrochen ist oder irgend sowas. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn nur was bricht.
Aber also ich glaube, dass Diaz an manchen Stellen auch einfach gar nicht mehr gehen oder stehen konnte.
Mm.
Logik sind traditionell eine Schwäche von Diaz. Er hat sich auch immer geweigert, dass irgendwie...
Ja, das stimmt.
Er hat immer so getan, als würde es eh nichts machen.
Aber man hat es schon gemerkt. Ein paar Mal hast du schon gemerkt bei den Kicks, dass es einem wehgetan hat.
Das macht was, egal wie hart du bist. Ja. Selbst wenn du den Schmerz nicht spürst.
Ja.
Ich bin im Kampf auch relativ schmerzunempfindlich, also ich spüre es einfach nicht.
Ja.
Aber du bist halt eingeschränkt. Also du spürst vielleicht nicht, dass es weh tut, aber du kannst den Axel halt nicht mehr gut bewegen. Also du merkst dann, spätestens am Video siehst du dann, oh je, da bin ich wirklich schon gegangen wie der letzte Mensch.
Ja.
Und ich glaube, manche von diesen Dias Trolldingen, wo sich so einen Cage lehnt, so leicht gelangweilt oder so, das war schon eher, hey, ich kann eigentlich nicht mehr stehen.
Aber ich fand das so krass, einfach wie Toni dann einfach mit diesem hinigen Schienbein immer noch gekickt hat, aber voll durchgezogen.
Es gibt in Wirklichkeit, auch wenn du im Sparring gegen einen Ellbogen kickst oder gegen ein Knie und es abartig wehtut, du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du kickst gleich wieder und scheißt wirklich drauf oder du kickst gar nicht mehr. Aber dazwischen gibt es nichts. Dazwischen gibt es nichts.
Das muss so wehgetan haben, aber die haben so viel Spaß gehabt.
Also die beiden sind auch einfach eine richtig geile Paarung, weil du weißt, und das Tempo war auch abartig hoch.
Das ist
auch also die haben sich wirklich einfach vier Runden geprügelt.
Voll. Die erste hätte ich nicht gegeben, die erste Runde. Also ich war knapp, aber ich hätte es nicht gegeben.
Ich hab Toni echt vorne gesehen, muss ich
wirklich?
Sagen.
Wirklich? In der ersten Runde dann?
Ich habe Toni vorne gesehen. Also ich kann es jetzt nicht genau, aber ich habe insgesamt, also zu dem Zeitpunkt, wo das Finish dann gekommen ist, habe ich Toni echt vorne gesehen.
Ja. Spannend.
Nate kommt immer spät wieder.
Und wie? Zweite Runde, auch wieder für die geilen Kombis. Ferguson Ellbogen schon wieder und das zweite Cut. Dann beim rechten Auge von Toni.
Ja.
Oder die Waldweh, das hat auch ganz geschaut.
Ja, Diaz hat, also ich muss echt sagen, bis zu der Sequenz, wo er dann den Kampf übernommen hat, ich habe echt Toni vorne gesehen.
Spannend.
Ja, mit den Kicks und so, ich glaube, er hat auch echt mehr Schaden angerichtet.
Ja, vor allem diese Inside-Low-Kicks, Mittelkicks als mögliche.
Die haben ihm wehgetan, die Front-Kicks und so, das war alles nicht angenehm.
Ah ja, voll krass.
Aber Diaz hat dann halt so lange verfolgt, bis er ihn einmal gerockt hat.
Mm.
Dann kommt der gute alte Panik-Wrestle-Modus, den jeder Mensch hat, wenn er zu viel auf die Pappen kriegt. Und er kann ein bisschen, also auch wenn du nicht ringen kannst. Du siehst auch Leute, die nicht ringen können. Die kriegen aufs Maul, die kommen trotzdem. Da ringt jeder. Und dann hat er sich geholt.
Und also wie?
Richtig, richtige Diaz-Geschichte. Richtig geiler Kampf, auch letzter Diaz-Kampf in der UFC.
Mm.
Also der Kampf hat alles gehalten, was man sich davon eigentlich erhoffen konnte.
Er war aber richtig crazy, also für normal, weiß nicht, wie das finden wird, aber dass die einfach zwei, drei Mal während einer Runde einfach so ein bisschen sich Zeit nehmen, weißt? Und Diaz geht zurück, lehnt sich zurück, chillt ein bisschen. Mark Goddard hat damals schon gesagt, hey, let's fight, hat das drei, vier Mal gesagt so. Und Toni lässt den einfach davonziehen und ein bisschen chillen.
Ja, nein, weil der wollte ja auch chillen, der war auch müde.
Ja,
stimmt. Aber ich meine, schau, Diaz hat 40 Profikämpfe oder weiß nicht, oder wie viel, 35? Ja. Was hast du gesagt, 21, 13? Also viele.
21, 13, ja.
Ja, also 35. Und der Toni hat auch 30.
26, 7, ja, also über 30.
Je mehr Kämpfe man hat, desto mehr wohler fühlt man sich, desto mehr Freiheit nimmt man sich auch.
Ja.
Und das siehst du bei den beiden, das sind richtige Veteranen und die machen einfach ein bisschen, was sie wollen. Und die wissen, ich kann es nur jetzt von mir im Kleinen auch sagen, Main- oder Co-Main-Event, da hast du mal Sonderrechte auf der Veranstaltung und so benimmst du dich dann auch. Da kommst du, wann du willst. Also da gehst du nicht zum Rules-Meeting da sagst du dem Cutman, hey, wann bandagierst du mich?
Mhm.
Und die UFC kommt der Cutman sowieso zu dir in die Kabine. Und sonst machst du einfach, was du willst. Was sollen sie machen? Dein Name steht auf dem Plakat.
Ja,
du, die Leute haben Tickets auch gekauft, weil du da drin bist. Dann machst du einfach, was du willst. Ja.
Ah, ich fand's
und, so hast du dann, und so haben sich die beiden auch ein bisschen... Und wie gesagt, wenn du auch diese 35 Kämpfe Erfahrung hast, das ist dann schon... Ich meine, es ist nie wie Butterbrot schmieren. Vor allem für Veganer nicht, weil die essen keine Butter. Aber, ja. Aber es ist halt schon, du machst es nicht zum 10. oder auch nur zum 15. Mal, sondern du machst es zum 35. Mal. Ja, das ist so viel kämpfisch. Also die meisten Leute erreichen einfach auch nie dieses Erfahrungslevel. Mhm. In Österreich hat genau der Philipp Franz, von dem ich weiß, so viele Kämpfe.
Okay.
Also der hat auch 35 Profikämpfe, glaube ich.
Boah, wie steppert.
Musst du mal hinkommen. Musst du mal wirklich hinkommen.
Aber ich fand es einfach so lustig. Ich habe so viel Spaß gehabt und ich fand es cool, dass die Fans trotzdem, dass sie so oft gechillt haben, nicht sehr ausgebucht haben.
Es hat gehört auch so Show fast dazu. Nein, ja. Bei dir, das ist ja sein Ding. Ja. Immer wenn er jemanden trifft, dann zeigt er so auf ihn so, einfach so diese, ja eben, oder er steht so gelehnt an die Wand, so, ey, was ist, komm, hör auf, wegzulaufen.
Voll. Oder er zeigt wieder meinen Bizeps.
Ja, es ist einfach so, er geht halt so damit um, ja. Wenn der frustriert ist oder nicht weiß, was er machen soll, chillt einfach und macht einfach.
Ich habe so viel Spaß gehabt, weil er einfach so richtig so, er hat mitgegrinst, er steht in der Ecke, die Hände in der Hüfte und grinst.
Siehst du, er ist super müde und kann nicht mehr so, hey, komm, warum läufst du die ganze Zeit weg? Also ich glaube, er ist einfach, er entertaint halt einfach. Also er geht, und er ist so ein bisschen ein komischer Typ, aber er verkauft es auf so eine, ich weiß nicht, sympathisch ist das falsche Wort, er verkauft es auf so eine komisch lustige Art, du kannst einfach nicht anders, ihn lustig zu finden. Die Iris fragt mich auch so, hey, was macht der da? Und ich so, das ist einfach sein Ding, der macht irgendwas, das ist
ich sein Brand. Den ja, ich finde es ja. richtig geil.
Und das Coole ist aber, ich meine, die beiden Styles make fight, sagt man auch, und es war klar, dass die beiden cool abliefern würden, aber es war dann trotzdem richtig geil zu sehen. Also wer den noch nicht gesehen hat oder wer den nur das Finish gesehen hat oder so, hey, tut sich selbst den Gefallen, haut sich die 4 Runden nochmal rein.
Achtet jetzt drauf, wie er ein paar Schläge macht und dann einfach zu denen rüberschaut und mit dem ein bisschen plaudert.
Ja, das ist echt so. Also das ist die haben es schon.
Dann wieder eine Minute voll Action und dann chillen sie halt wieder mal ein paar Sekunden. Ja. Das ist richtig so, scheiß drauf. Hey, wie geht's dir? Geht's noch? Hauen wir nochmal drauf? Na, schauen wir noch ein bisschen.
Ja, also das sind zwei richtige Veteranen, zwei Vollprofis. Ja. Und ich finde, das ist auch für Diaz, war das auch der Abgang aus der UFC, denen die UFC nicht gegönnt hat. Also die hatten nie ein gutes Verhältnis, er und sein, unter Anführungszeichen, Arbeitsgeber oder Geschäftspartner.
Obwohl er danach gesagt hat, er weiß eh, UFC, das war immer so Hassliebe und eigentlich echt das Scheiß, aber er liebt die UFC trotzdem.
Mhm. Gut, ich meine, er hat auch wirklich oft dort gekämpft. Also. Die haben ja nicht gezwungen.
Ja, und die ist es UFC.
Die hätten ihn auch lieber nicht gehabt, aber der hat denen so viel Geld auch eingebracht. Ja. Die mussten ihn nehmen. Also spätestens nach dem McGregor-Kampf hat er einfach auch einen Sonderstatus gehabt.
Voll.
Ja, ich muss sagen, ich glaube rein menschlich ist es kein angenehmer Typ. Ich glaube, der ist wirklich einfach eher awkward und komisch. Ja, und
sicher schwer Sachen auszumachen mit ihm.
Und ich glaube, der kann außer Kämpfen auch nicht rasend viel.
Ich glaube, er hat.
Aber er hat das immer gut verkauft und ich finde, er hat auch immer diesen... Er war halt so der Rebell in der UFC. Ja? Er hat zur Pressekonferenz nicht kommen, einfach die ganze Zeit bekifft gewesen. Wo die Leute schon sagen, hey bitte, okay, Kiff ist jetzt in der UFC nicht mehr so Doping.
Ist schon normal, ist
aber
so
könntest du schauen, dass der Wert halt nicht über 1.000 ist. Also 1.000 habe ich jetzt einfach... Und die hat wirklich einfach THC-Werte gehabt, wo du sagst, boah, das ist nicht so. Nicht, wo du überlegst, so hey, sollten Leute nicht wegen so Resten, die sie noch im Blut haben, bestraft werden, sondern der war wirklich so, hey... Der hat einfach bumm so gekämpft.
Und vor allem, vor dem Kampf hat USA da ist noch vorbeigeschaut bei ihm und sie haben ihn einfach Dopingkontrolle gemacht und er hat gesagt, ja, kannst du jetzt 6 Stunden nicht pissen, er raucht jetzt gerade neben den Typen und der Typ war einfach dort, keine Ahnung, 6-7 Stunden und er hat neben ihm geraucht und ein Foto gemacht von sich. Neben der USA da.
Es gibt einfach Leute, die gehen mit Autorität anders um. Und Nate und Nick Diaz sind auf jeden Fall in dem Team.
Die scheißen drauf. Und das liebe ich. Ich liebe das
Gesicht
so sehr.
Ins Gesicht noch so, ja, was? Ja. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob es er oder sein Bruder waren, aber das war einfach auch die geilste Art, diese Frage umzugehen. Also so, hey, glaubst du, dass das Marihuana-Rauchen deine Karriere behindert, dass es dir im Weg gestanden ist? Und er so, nein, du missverstehst eines. Diese ganze Kampfkarriere ist dem Marihuana-Rauchen im Weg gestanden.
Ja, stimmt.
The fighting career got in the way of my weed smoking. Und
ich glaube,
so,
es war nicht.
Fuck, ja, Mann. Ich meine, behindert und deppert, aber irgendwie auch geil. Und das ist halt, das fasst gut zusammen, oder?
Richtig. Nein.
Nate hat halt auch, also diese legendären Trash-Talk-Dinger, die er da rausgehauen hat, wo du einfach sagst, hey, du verstehst ihn die Hälfte der Zeit nicht, der redet irgendwas.
Also so gut. Cool.
Und dann
so
haut
gut.
Er auch wieder so Sachen raus wie, yeah, you're playing Touchbutt in the park with the dork with the ponytail. Und das war einfach so geil. Und dann McGregor kommt wieder mit ihrem coolen Trash-Talk-Ding so, ey, du bist schwacher, du schaust aus wie eine Gazelle. Und Nate ist so, man, come on, this is America. Nobody knows what a fucking gazelle is. Stimmt. So ein richtiger Bauer halt, aber geil.
Richtig cool.
Schämt sich nicht, nein, ist ja wurscht.
Ja.
Auch wahr.
Er war es, dass er nichts war.
Es ist halt wirklich so, hey komm, Bro, was zur Hölle hat die Gazelle da mit dir zu tun?
Lass mich in Ruhe rauchen, Alter.
Ja, ist echt so, du siehst, es ist jetzt nicht, es ist ihm unangenehm und er hat keinen Bock, dort zu sein, aber er ist trotzdem so, hey komm, Bro, jetzt lass die Gazelle mal hier aus dem Spiel, dass wir kämpfen wollen. Chill, beruhig dich.
Oh, was er immer für einen Spaß hat, einfach, ich lieb's, wenn er Fragen nicht einmal gescheit beantwortet und du verstehst nicht, von was er redet und der lacht einfach nur und hat voll den Spaß.
Ja, wobei ich meine, wie gesagt, ich kann es von der Persönlichkeit her gar nicht nachvollziehen, weil es wirklich so ganz weit weg ist von meiner eigenen Befindlichkeit, aber es war schon immer geil, einfach so, ey, wenn ich würde mir denken, als angepasster Österreicher würde ich mir denken, ey, komm, das ist mein Auftraggeber / Geschäftspartner. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mit dem streiten oder wenn der jetzt Sachen von mir verlangt, die ihn wieder zurückhören, ja, dann mache ich die halt. Ne? Und dann spielst du das Spiel mit und der ist so, nein.
Gar nicht, scheiß drauf.
Nein, kein Bock.
Kein Bock.
Nein, ich. Das war ja echt so, ey. Ja. Was? So, hey, komm bitte, komm jetzt nicht komplett bekifft zum Kampf. So, oh ja, schon, ich mache das genauso.
Ja, voll. Scheiß drauf.
Oder so, hey, Bro, kannst du bitte nicht zur Pressekonferenz kommen, damit die Leute das Pay-Per-View kaufen?
Also,
nein.
Kein Bock.
Geht zu der eigenen Scheißpressekonferenz. Deswegen so, es ist halt so. Ja. Der Einzige, den ich kenne, der ein bisschen so ist, der gute Leopold. Ja. Baumann. Also Leo, Shoutout an dich an dieser Stelle.
Das stimmt.
Der hat auch diesen Vibe immer ein bisschen. Auch beim Autofahren.
Zu sehr.
Leo hat offensichtlich nicht Vorfahrt und er hupt die Leute und waren so, nein, ich fahre jetzt. Du Arschloch wartest, ja. Sorgt so. Und das ist einfach so dieser Vibe einfach, ja. So, okay.
Das ist sicher auch so jemand wie Nate, der dann einfach die PK schwänzt, um daheim Wassermelone mit dem Messer zu zerstören, weil es Spaß macht.
Ja, also
und mit dem Baseballschläger drauf
haben. Der Einzige, den ich kenne, wenn der Leo kifft, nicht, soweit ich weiß.
Ja.
Aber sonst hat er schon so ein bisschen diese Dias-Energie.
Er hat ja auch dieses Level jedes Mal, er muss ja gar nicht kiffen.
Ich glaube, der Leo ist kein perfekter Vergleich, aber der Grundvibe ist nicht ganz anders. Aber
ich fand es schön, wie Tony Ferguson nach dem Kampf einfach, er war zufrieden. Du hast gesehen, Tony Ferguson hat zwar verloren, er hat gewusst, er hat verloren, aber er war trotzdem einfach so richtig cool, er hat sich gefreut, er hat richtig gelacht, er hat sich mehr gefreut als Diaz.
Es ist halt auch, es ist im MMA und im Boxen, diese Rekordsache ist halt sehr wichtig und wird auch immer so verwendet. Aber eigentlich ist es schade, weil wenn du am Ende des Tages, es ist schon so als Sportler, geht es einmal primär ums wenn es primär ums Gewinnen geht, aber es geht mal primär darum, schon manchen oder vielen Sportlern, und ich finde natürlich, Gewinnen ist geiler als Verlieren, aber am Ende des Tages für die Fans geht es um die Show und für die Fans ist wichtig, dass der Kampf einfach mal geil ist. Und Gewinnen und dass der Kampf sehr fachmännisch ausgedrückt einfach geil ist, das sind zwei sehr unterschiedliche Anforderungen. Aber wenn die Leute dafür extrem belohnst, dass sie gewinnen, und dann wird der Kampf oft einfach nicht für die Zuschauer so ansprechend sein. Umgekehrt, dann hast du Leute wie Tony und Nate, die halt vielleicht nicht immer gewonnen haben.
Ja, total. Ja.
Aber es hat noch nie einen Ferguson oder Diaz-Kampf gegeben, wo du sagst, hey, der war nicht immer zumindest cool zum Anschauen.
Extrem.
Weil es einfach so war.
Das sind die Kämpfe, für die ich wirklich aufstehen möchte.
Ja, und deswegen waren das halt auch so Fan-Favorites. Und ich glaube, das ist das Anreizsystem, wenn wir sagen, okay, Rekord ist urwichtig und Gewinnen ist urwichtig und du kriegst doppelt so viel bezahlt, wenn du gewinnst, dann wird einfach nicht jeder spannende Kämpfe abliefern.
Ja.
Umgekehrt, wenn es vielleicht nicht so wichtig wäre, ob da jetzt 21-13 steht oder 21-3.
Kämpft sie sicher leichter.
Sondern das Geile ist, dass einfach gefetzt wird und Blut fließt und die Fans entertained werden, dann wird es mehr von den Kämpfen geben. Schwierig. Mein MMA ist, würde ich sagen, 50% Sport, 50% Entertainment.
Mhm.
Aber aus Sicht der Sportler ist es natürlich Sport. Wenn ich die Wahl habe, ob ich gewinne oder der Kampf unterhaltsam ist, werde ich auch immer sagen, Jungs, sorry,
gewinnen.
Ich hätte lieber gewonnen.
Sowieso.
Aber weil es halt kulturell auch irgendwie so ist und du willst als Athlet einfach gewinnen. Wenn man wüsste als Sportler, hey, es geht hauptsächlich darum, wurscht, wer jetzt dann genau nach dem Regelwerk irgendwie mehr Punkte hat oder nicht, sondern hey, Burschen, kommt's. Und was willst du als Kämpfer machen? Du kämpfst ja meistens, weil du es geil findest. Ich meine, die verdienen halt damit auch Geld, aber auf meinem Level, zum Beispiel auf unserem Level hier, geht es in Wirklichkeit nicht um viel Geld und wird es auch nie um wirklich viel Geld gehen.
Stimmt.
da geht es dann einfach mehr auch darum, dass der Kampf irgendwie geil ist und dass man sich dadurch ausdrücken kann und dass man, ja, dass es einfach sich kaut wird.
Voll.
Und das hat, wie gesagt, das ist ein Dilemma. Den Zuschauern ist doch am Ende des Tages, ich meine, okay, wenn sie Fan von einem Kämpfer sind, wollen die, dass der gewinnt.
Ja.
Aber was hat mich an dem Sport am Anfang fast, ich habe nicht mal gewusst, wer die Leute sehen. Du siehst einfach Leute, wie sie sich arg schlagen und wie es wirklich unterhaltsam ist und denkst dir, boah, was machen die da eigentlich Geiles?
Ja.
Wenn es dann zu taktisch ist und du denkst dir, ja, okay, ich habe, so wie bei Rose gegen Wei Li, der zweite, also das war Rose gegen, das war nicht Wei Li, oder? War das Wei Li?
Die hat es ordentlich gefetzt.
Nein, Rose und Wei Li haben sich arg gefetzt. Gegen wen hat Rose da kämpft, wo das sonst nachher war?
Oh, das
Espasa
war...
Espasa war das, gell?
Ja, das kann sein.
Und da denkst du auch, hey, wenn es nicht ums Gewinnen gehen würde, dann wäre das auch ein leibender Kampf gewesen. Aber natürlich, voll. Manchmal ist der beste Gameplan einfach der, wo der andere nichts machen kann.
Ja, aber
dann machst du aber auch wenig.
Ja.
Das ist für die Zuschauer nicht so cool. Aber wie gesagt, wenn die Maxime gewinnen ist, ist das dann rational einfach das, was man tun muss. Schwierig. Ja. Aber geil. Lange extrem. Rede, kurzer Sinn. Geiler Fight. Wer aus irgendeinem Grund diese Karte versäumt hat,
dann weiß ich nicht, was ihr überhaupt da macht. Sorry,
also wenn man MMA-Fan ist und Fan von coolen und
ich muss
kämpfen ist, go.
Ich muss da erzählen. Ich kenne jemanden, der voll der MMA-Typ ist, aber der den Kampf nicht gesehen hat. Corey Sandhagen.
What?
Aber er hat in einem Interview gesagt, nein, er hat den Kampf gar nicht angeschaut, weil er kann nichts lernen von den zwei. Und er schaut sich nur Kämpfe an, die ihn wirklich interessieren. Und er will ja nicht jedes Wochenende Kämpfe schauen. Corey Sandhagen hat den Kampf nicht gesehen.
Ich muss dir echt gestehen, kann ich absolut nach... Klingt jetzt komisch auf den ersten...
Ich verstehe es ja, wenn du nur... Er hat eh gesagt, ich habe jeden Tag nur Kämpfe. Ich höre nur Kämpfe, ich trainiere nur, jeden Tag nur das. Er braucht nicht am Wochenende auch noch Kämpfe schauen.
Ich meine, ich hatte auch Phasen, ich kämpfe jetzt seit bald 9 Jahren, also 8,5 Jahre. Ich habe auch Phasen gehabt, da habe ich jede Woche die Kämpfe geschaut. Und ich habe auch Phasen, da interessiert es mich gar nicht. Also wenn es den Fight Report nicht gäbe, würde ich auch oft diese Sache, und ich sage dir ehrlich, das ist kein Spaß. Ich schaue die Prelims dann oft nicht, außer jemand sagt mir, oder ich kenne einen Kämpfer, oder jemand empfiehlt mir einen Kampf. Schaue ich es oft nicht.
Mhm.
Und dann schaue ich auch eher die Leute, die ich schon kenne oder die einen Namen haben oder wo ich mir denke, das wird ein geiler Kampf. Ist so, wenn man schon so viele gesehen hat. Also kann ich, klingt jetzt auf dem ersten, für die Fans wahrscheinlich komisch, denkt sich, hä?
Ja,
das ist sein Beruf und er schaut nicht.
Ja.
Aber hey, irgendwann hat man dann auch schon so viele gesehen.
Voll.
Und dann schaut man eben, wie Corey sagt, Kämpfe, wo du was lernen kannst oder Kämpfe, wo du weißt, der war unterhaltsam.
Mhm.
Wurscht, wie er ausgeht, aber du weißt, wie unterhaltsam oder du weißt, okay, wow, der Kampf hat einen hohen technischen Wert, auch wenn er nicht unterhaltsam war, gibt es genauso. Also ja, wenn es den Fight Report nicht gäbe, würde ich viele Kämpfe auch nicht schauen. Muss ich ehrlich gestehen.
Bin froh, dass du gezwungen bist, Kämpfe zu schauen.
Gezwungen ist ein großes Wort. Aber ja, natürlich, ich habe seit Jahren meine Fight Pass Subscription.
Ja.
Früher habe ich auch oft mich mit Freunden getroffen, wir haben so Pay-Per-View gekauft, ganz früher, bevor ich selber kämpft habe, oder am Anfang bin ich auch oft wach geblieben und habe das Ding noch live geschaut.
Ja,
ich auch nicht,
das mache ich jetzt auch nicht mehr so oft.
Jetzt schaue ich es am Sonntag, am Vormittag.
Ja, voll. Im Frühstück.
Wenn es geht, wenn es sich ausgeht oder wenn es spannend war, wenn es jetzt irgendeine Fight Night ist, dann schaue ich sie vom Fight Report.
Voll.
Die Kämpfe, wo ich weiß, okay, die werden wahrscheinlich besprechenswert sein.
Ja.
Also ja.
Das stimmt. Ich fand es spannend, dass er nicht danach zu Rogan gesagt hat, dass eigentlich sein ganzes Fightcamp war nur auf Wrestling aus. Also er hat Boxen kein einziges Mal trainiert und dann hat er wieder so gelacht in seinem typischen Lacher.
Ja, er hat aber auch gesagt, er hat dann eben schon keinen Bock mehr auf Training gehabt. Und
ja, voll.
Er hat auch nicht fit ausgeschaut, muss ich sagen.
Gar nicht.
Eigentlich, also ich meine, fit. Immer. Er hat jetzt nicht ausgeschaut, wenn du ihn auf der Straße genommen hast.
Ja, voll.
Aber ich sehe McFit jeden Tag Leute, die wesentlich fitter ausschauen.
Ja.
Aber er kämpft trotzdem die 5 Runden.
Boah, ich fand's geil. Er hat dann danach gesagt, ja, ganz ehrlich, wenn irgendwer zu ihm shootet, dann wird er ausgenockt wie Gron Gracie-Style. Ja, das ist richtig cool. Und er hat dann Kamsat als Bitch-Rookie-Ass-Bitch bezeichnet.
Ja, so. Ich meine, haben sie das Ganze dann gekontert mit Motherfuckers, this is Chechnya.
Ja.
You think you're gangsters? Fuck you. Irgendwie so.
So cool.
Ja, ich meine, so da prallen cool. Halt dann auch Welten aufeinander.
Ja.
Also ja, ich meine, es ist halt auch kulturell was anderes dann.
Ja, es ist schade, dass jetzt der Vertrag ausgelaufen ist. Es wird wahrscheinlich ein bisschen Boxen gehen.
Schon.
Dann
das passt schon. Wieder zurück, und die UFC war jetzt nie eine Liebesgeschichte. Der hat dort eh gegen jeden Kämpfer, den es sinnvoll war zu kämpfen.
Ja.
Hau rein nicht, mach was du Bock hast, mach deine eigene Organisation.
Ja.
Fetz dir nicht andere Leute irgendwo. Ich glaube, das passt schon. Aber Nick und er war jetzt nie mit der UFC in ihrer Liebesgeschichte. Das war von der Kultur auch nie der beste Fit, wenn man das so neudeutsch ausdrücken darf. Warum nicht? Sollen es getrennte Wege gehen?
Aber er hat schon gesagt, er möchte in einer anderen Kampfsporthalle gehen und dort sagen, wie man es wirklich macht und dann zurückkommen und dann nochmal in der UFC um die Titel kämpfen. Typisch nicht.
Du, schau mal.
Ja. Aber dann, was komisch ist, weil das hat er im Ring gesagt und auf der PK hat er dann gesagt, er weiß nicht, ob er Pläne hat, zurückzukommen in die UFC. Aber dann hat er wieder, na, er will schon zurückkommen, aber er war einfach schon so richtig, richtig eingeraucht hast. Also es war echt. Cool. Ja, und dann hat er am Sinn nochmal darauf angesprochen, ja, wie sie halt die Performance von Khamzat sehen und er hat dann gesagt, es war lame, scared, boring, pussy, lame, pussy.
Alter. Wobei das alles versteht man auch nur, wenn man die Untertitel auftritt.
Ja, voll, das stimmt.
Sorry, kannst du es nochmal sagen? Ja. Fucking pussy, fuck that, lame. Du bist sowas. Und ihr sagt so, hey Michi, spricht der Englisch? Also ich erwähne sie so oft, weil sie für mich, ich schaue es natürlich mit ihr, weil sie meine Schwester. Und das ist halt so lustig, weil sie schaut natürlich, also.
Und sieht es anders.
Sie ist natürlich jetzt durch mich MMA-Fan.
Ja, voll.
Aber sie ist für mich halt dann der beste Maßstab. Was denkt sich jemand, der selber nicht trainiert und nicht kämpft?
Ja.
Sondern so casual MMA-Fan ist.
Ja.
Was denkt sich jemand, wenn der Typ dann sowas redet?
Gestört, so gestört.
Auch bei Khamzat?
Ja, bist du so,
oder Khamzat. So, hey, was redet der gerade? Der was Typ. Ist sein Problem?
Ja.
Und dann muss ich ehrlich sagen, hey, ich habe auch keine Ahnung.
Hey, was ist nicht?
Ich kann es dir auch nicht sagen.
Ja. Aber selbst mit den Untertiteln versteht uns oft nicht, weil die Untertitel nicht wissen, was er gesagt hat.
Aber da muss man auch sagen, das ist jetzt wieder mein Ding, aber man muss ja auch den Wortlaut oft nicht verstehen.
Ja.
Man muss sich fragen, was steht zwischen den Zeilen? Und bei Nate steht zwischen den Zeilen eigentlich immer fuck you.
Ja, lame. Pussy.
Und Hamza zeigt dir, was er meint. I kill everybody.
Ja.
Ja, also.
Oh mein Gott. Tony war dann auch im Interview mit Joe Rogan extrem cool drauf. Er hat gesagt, es war die coolste Erfahrung, die er jemals gemacht hat. Es war der chilligste, lustigste, beste Kampf am Vorhin seiner ganzen Karriere. Und er hat sich richtig gut gefühlt. Trotz Verletzungen und allem.
Glaube ich, hat so ausgeschaut.
Ja, und er hat einen Shoutout gemacht zu seiner Frau, die ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Also mit ihrem.
Die Frau Ferguson.
Ja.
Kann man auch nicht vorstellen, das ist immer leichter mit ihm.
Und er hat das erste Baseball-Game von seinem Sohn verpasst. Das hat ihn extrem leid getan. Und der hat gesagt, das möchte er nachholen.
Ich meine, der Tony wirkt, also er hat nicht immer so gewirkt, als würde es ihm gut gehen.
Mhm.
Aber jetzt schaut es auch nicht so, also von außen schaut es nicht so schlecht aus.
Ja.
Ich glaube, der hat auch echte Mental Health Problems gehabt.
Hat er, ja.
Wenn er sie nicht noch hat.
Weiß ich nicht.
Aber jetzt scheint es ihm besser zu gehen damit. Also richtige Feel-Good-Story von zwei Veteranen, haben einen geilen Kampf gemacht. Okay, einer gewinnt, einer verliert. Ne? Ja. Aber cool.
Er ist danach,
soll's so sein.
Tony ist danach vom Camp von Diaz eingeladen worden. Also die haben ihn eingeladen, dass er mit denen trainiert. Und er hat gesagt, natürlich geht er dorthin, er freut sich schon voll, mit denen zu trainieren, weil die Brüder sind einfach cool.
Also ja, wie gesagt, dass die beiden, also da gab es nur eine also zwei Optionen. Entweder sie werden arge Erzfeinde und fetzen sich vorher und nachher. Oder sie sind Freunde dann.
Ja. Und hast du gewusst, er hat nämlich Sammy gefragt, was er jetzt danach machen möchte, Tony. Und dann hat der Tony gesagt, weißt du was, er möchte jetzt mal zurückgehen zur Schule. Und er möchte seine Business Credentials von Harvard fertig machen. Also der studiert nebenbei. Völlig irre.
An der Harvard
Universität? Er hat gesagt, I'm going back to school for business in Harvard. Ja. Und genau, seine Kumpels Lloyd und Vitor Belfort. Die haben ihm geholfen halt. Und danach geht er halt, also denen möchte er ein bisschen was zurückgeben und dann geht er zur Schule und macht sein PT.
Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht in Harvard studiert.
Ja, nicht.
Also an der WU in Wien. Ich stelle es mir lustig vor. Also ich natürlich, warum soll ihn die Harvard Business School nicht nehmen? Das ist ein sehr berühmter Dude. Der auch gute Connections hat, also den jeder kennt. Warum soll es nicht so sein? Wenn ich jetzt, also ich war für die Leute auf der Uni schon komisch.
Okay.
Als wesentlich angepasstere MMA-Kämpfer.
Hey, vielleicht ist Tony ganz anders im wahren Leben.
Ich weiß nicht, wie er das machen will. Aber
ich habe keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
Aber das, vielleicht unterschätze ich ihn auch. Vielleicht unterschätze ich ihn.
Ich habe keine Ahnung, was er da geredet hat. Vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht aber er hat das gesagt.
Aber so, es was? Ist sein Plan. Ey. Ja. More power to him. Soll es tun? Go, Fall. Tony.
Ich fand es echt cool. Finde ich richtig cool.
Die Leute dürfen ohne nicht so angacken.
Ja. Ich habe mir mal angeschaut, die meisten Submissions in der UFC History. Die meisten hat Charles Oliveira mit 16, dann kommt Damian Maia mit 11, Jim Miller mit 11, Royce Gracie mit 10 und jetzt Nate Diaz mit 10. Gute Gesellschaft.
Du, er hat schon recht. Wenn dich Nate mal gerockt hat und du shootest, dann wird es meistens nicht so gut laufen.
Ja, bist du deppert.
Also es war bei McGregor das Gleiche.
Ja.
Der hat ihn vorher kaut. Es hat eigentlich so gut ausgeschaut. Dann hat er dich einmal, du machst einen Fehler, putz.
Fertig. Tschüss,
danke.
Weißt cool. du, wer richtig froh war, dass dieser Abend vorbei war?
Wer?
Dana White. Er hat auf der Pressekonferenz gesagt, das war die verrückteste, die härteste, die wirklich die gestörteste Woche überhaupt mit diesen ganzen verrückten Persönlichkeiten und thank God it's over, hat er einfach nur gesagt. Du?
Manchmal ist der Job leicht, manchmal ist er schwer.
Ja. Oh, und was er verraten hat, dass er jetzt bald einmal ein UFC in Afrika machen möchte.
Wow, war er gerade wo?
Die war noch nie dort. Wir haben noch nie ein UFC in Afrika gehabt.
Ja, aber wo? Ich meine, das ist ein Kontinent.
Hat er nicht gesagt. Ich weiß, sorry. Wir sind ja jetzt richtig auf Rassismus, also ist ja schon wurscht. Ich habe keine Ahnung, er hat nichts gesagt. Ich schätze irgendwo vielleicht Nigeria, ja, oder? Wir haben Sinn. Die meisten Kämpfer dort.
Südafrika.
Ich würde da gehen. Ist Südafrika. Zumindest zivilisiert, da kannst du ein bisschen was organisieren, ja, schätze ich.
Nigeria ist jetzt auch ein solides, mindestens zweite Weltland, also da tut sich schon viel.
Krankenhäuser dort sind nicht so geil. Kenne ich aus Erfahrung von Freunden, die dort gelebt haben.
Okay. Nigeria ist nicht so geil. Mein Eindruck war schon, dass es irgendwie ganz gut läuft dort. Okay.
In Nigeria viele Freunde dort, lustigerweise, weil manchmal bin ich in diese Sunday Church gegangen, African Church.
Wie ist es dazu gekommen?
Ich bin im Zug gesessen von Kärnten nach Wien und so ein 6er Abteil, was du wozu machen kannst, noch die alte Vagon-Ding. Hab mich super ausgebratet in der Hoffnung, dass ich einfach mein ganzes, also diesen Dings allein für mich habe, dieses Abteil. Und dann kommen zwei afrikanische Frauen rein und mit Kindern und ich war schon so, fuck, soll ich sagen, ich habe keinen Platz, was die, Alter, drei Kinder, zwei afrikanische Frauen, die nebenbei telefoniert haben und urlaut waren. Und ich habe mir nur gedacht, boah, das wird anstrengend. Lustigerweise, ich habe mich richtig gut mit denen verstanden und das eine Baby hat auf meinen Koffer herumgesabbert. Ich weiß nicht, wie wir auf das kommen sind, aber wir sind auf Kirche und alles Mögliche gekommen. Dann habe ich halt erzählt, dass ich früher oft in die Kirche gehen habe müssen, dass ich es richtig Fahrt gefunden habe. Ich will nicht in die Kirche, es macht mir keinen Spaß. Ich glaube schon an Gott, aber irgendwie ist das alles ein bisschen, was nicht, interessiert mich einfach nicht. Und sie haben gesagt, sie gehen jedes Wochenende in die African Church, jeden Sonntag, und ich soll einfach mal zum Spaß vorbeikommen, weil das ist völlig anders. Und ich bin dann wirklich hin zum Spaß, da habe ich gedacht, weißt du was, schaust du an. Hey, das war so super. Beste Kirchenerfahrung meines Lebens. Und ich war dann wirklich, ich glaube, ein Jahr lang fast jeden Sonntag dort. Und auch danach nur ab und zu, aber es geht sich jetzt mit der Arbeit halt alles nicht mehr aus. Aber die haben gesungen dort, die Lieder waren toll, es hat Sinn gemacht.
Es wirkt von außen so, die haben ein bisschen mehr Spaß dabei.
Ja, die also haben zweieinhalb Stunden Kirche. Singen. Voll, zweieinhalb Stunden Kirche, und es ist geil. Es ist richtig geil.
Und diese schwarzen Prediger, ich meine, das ist jetzt nein, wieder
weiße
vielleicht
Prediger.
Super rassistisch. Wirklich?
Waren sogar weiße Prediger.
Es
manchmal
ist
sind
so,
drei Prediger
gewesen. Aber ich weiß nicht, Martin Luther King ist natürlich das Extrembeispiel. Aber oft hast du halt diese schwarzen Pastors in Amerika und die haben diese coole, schwarze Obama-Stimme und sind auch in dieser vollen Leidenschaft und predigen sich da dann weg. Es wirkt von außen schon so, als würde das mehr Spaß machen als extrem. So katholische, langweilige Kirche.
Oh, bist du
da? Da hätte ich auch keinen Bock mehr drauf.
Nein,
da habe ich in der Schulzeit viel zu... Also,
und die Lieder, wo jeder so schief singt und viel zu hoch, immer sorry, aber... Sorry, Mom, es tut mir leid, meine Mom ist ein sehr gläubiger Mensch und mein
Opa und alle. Das ist ein Gospel schon
geiler, ja, ich finde es einfach fad. Sorry, Mom, dass ich da jetzt über Kirche lässt.
Sorry, Patricia, sorry.
Egal, auf jeden Fall.
Ich bin nicht schuld.
Genau,
ich war vorher schon so. Jetzt macht sie zu viel mit Kämpfen, jetzt ist sie deswegen verrot und verdorben.
Gott, das war immer schon so. Hat in der Kindheit schon angefangen. Aber auf jeden Fall habe ich mit denen über ihre Familien gesprochen. Und von der Rachel, die Oma ist nur deshalb gestorben, weil sie ins Krankenhaus gekommen ist. Und die haben ihr etwas Falsches geimpft. In Nigeria ist es wirklich gestört. Niemand geht freiwillig ins Krankenhaus, weil die Ärzte dort einfach nicht wissen, was die machen, laut dem, was ich gehört habe. Und meistens stirbst du, wenn du im Krankenhaus bist.
Nicht cool.
Ja, ist richtig gestört. Deswegen möchte keiner hin. Also, du gehst einfach nicht ins Krankenhaus in Nigeria, weil die meisten, sie hat sogar eine Tante gehabt, die damals im Krankenhaus gestorben ist, weil sie eh was Falsches gegeben haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es in Nigeria machen. Also ist vielleicht Südafrika echt nur die bessere Option. Einfach nur, weil du musst schon schauen, dass Kämpfer vielleicht ein gescheites Krankenhaus in der Nähe haben.
Ist nicht so schlecht. Krankenhaus ist schon, wir brauchen es regelmäßig. Ich meine, meistens geht es nur um so Platzwunde zunähen.
Ja.
Aber ja.
Was, ich weiß nicht, nein, ist wurscht. Sprechen wir nicht mehr über Nate, ich habe zu viel schon geplaudert drüber. Es war einfach so witzig.
Da gibt es noch eine recht geile UFC Fight Night.
Wir haben nur eine Fight Night und auf die freue ich mich schon voll. Ich weiß nicht, ob du geschaut hast, Joe Pfeiffer gegen Alan Amadovsky.
Nope.
Pfeiffer hat in der ersten Runde gewonnen und was ich am spannendsten gefunden habe, ist irgendwie seine Vergangenheit.
Erzähl.
Ja. Der Kampf war gar nicht schlecht, das war echt, echt interessant, unterhaltsam. Er hat eine echt beschissene Kindheit gehabt. Seine Eltern, die waren eine Katastrophe, die waren extrem gewalttätig. Also er ist geschlagen worden von den Eltern, der Vater voller Narzisst und anscheinend auch Trinker, der hat sich dann irgendwie getrennt von der Mama. Die Mama hat den Joe geschlagen, weil er dem Vater zu ähnlich war und sie das halt nicht durchgedruckt hat. Er hat mit 14 erstmals Freunde gefunden, weil er die ganze Zeit daheim unterrichtet worden ist. Die Eltern haben ihn irgendwie nicht wirklich rauslassen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat mit dem Sport. Mhm. Das ist nur das, was er erzählt hat. Und er hat gesagt, er hat nicht gewusst, was eigentlich normal ist. Er hat die ganzen Gefühle nicht einordnen können. Er hat einfach manchmal gesehen, wie andere mit den Kindern umgehen dann und hat sich gedacht, ist das normal? Was ist los mit ihm? Lebt er irgendwie in einer falschen Welt? Er hat nicht gewusst, was richtig und was falsch ist, so nicht. Er hat jetzt keinen Kontakt mehr zur Familie, nur sein Vater schreibt ihm ab und zu Nachrichten, das lässt er durchgehen, aber ich weiß nicht, ob er zurückschreibt, keine Ahnung. Er war sogar obdachlos einmal, hat auf Parkbänke geschlafen und sein Vater hat davon gewusst, aber der hat immer nur sich selbst halt vorgezogen und gesagt, ja, ich habe damals auch auf Parkbänke geschlafen, was der hat das alles verharmlost, was sein Sohn eigentlich widerfahren ist. Und das Schöne ist halt einfach, dass er sein Leben auf die Reihe gebracht hat.
Mm, das ist, wenn die Geschichte gut läuft, das ist so richtige,
ist richtig schön.
Comeback-Story.
Ja. Vor allem, er wirkt so richtig gesettelt, er wirkt einfach wie ein normaler Mensch, so richtig so, was, der hat so viel durchlebt und ist einfach so stark geworden dadurch. Und er hat gesagt, er trinkt keinen Alkohol, er hasst Partys, das interessiert ihn nicht. Nach seinem Kampf sind alle feiern gegangen, aber er ist nur heim zu seiner Freundin. Und jetzt versucht er, Kindern zu helfen, die selber missbraucht worden sind damals in der Kindheit. Und ja, richtig, richtig arg, wie du es schaffst, mit so viel Gewalt und solche gestörten Eltern aufzuwachsen und trotzdem irgendwie die Kurve zu kratzen und so hart an sich zu arbeiten, dass du einfach dein Leben wieder auf die Reihe kriegst. Er hat gesagt, er hat sogar Psychologen gehabt und alles. Und ja, also bin ein großer Fan jetzt von dem.
Es gibt eigentlich nur zwei Optionen bei solchen Geschichten. Ja. Entweder sie führen den Kreislauf fort,
ja.
Kinder werden geschlagen, der schlägt seine Kinder, die schlagen. Und dann gibt es oft noch diese Verkehrung ins Gegenteil. So wie bei ihm anscheinend, dass die Leute denken, na, hat mir überhaupt nicht getaugt, so kann es nicht gehen, ich mache es ganz anders. Das ist natürlich immer cool, wenn der Kreis durchbrochen wird.
Extrem.
Richtig, ja. Richtig schöne Geschichte, freut mich extrem für ihn.
Musst du merken, Joe ja. Pfeiffer. Anderer geiler Fight, André Fili
oh,
gegen
ja.
Bill Algeo. Algeo, sagen wir, glaube ich, gell? André Fili ist einer meiner absoluten Lieblingskämpfer, der ist auch schon ewig dabei, seit der UFC-Show. Finde ich den Typ richtig, richtig cool und auch wieder extrem geile Moves und Kicks. Also war schön zum Anschauen.
Schöner Kampf.
Bist du
der schöner Gott? Kampf.
Ja.
Featherweight ist glaube ich, eine der besten ja. Gewichtsklassen. Wenn nicht, also eine der tiefsten vom Talent her.
Aber dieses Cut.
Also tiefst klingt so, da ist immer ja. Deep Talent Pool. Man meint einfach, es gibt viele.
Okay.
Es gibt viele Featherweights und deswegen sind die dann oben in der Pyramide, sind meistens ja. ziemlich gut. Das darf man nicht zu einfach setzen. So,
ja, gibt's
einen tiefen Talentpool? Das kann alles heißen. Ne? Das gut sein, schlecht sein. Nein. Die zwei sind richtig gut.
Die sind richtig, richtig cool und ich fand diesen Kick an die Stirn.
Oh ja.
Mit diesem fetten Cut von Algeo. Richtig, richtig, richtig arg. Und zweite Runde hat auch fette Kicks ausgeteilt. Also dieser Fili mit seinen Kicks macht mir echt fertig.
Der High-Kick hat ihn richtig gut getroffen, ja.
Das war ihre, einfach schien man auf die Stirn.
Bang.
Das war so auch noch
nicht. Muss ich sagen, der LG hat ihn noch richtig mit Ehre genommen. Hat ihn richtig, richtig ja. mit Fassung hat er den getragen. Ja. Als wäre nichts.
Das ist echt. Bang.
Ja, kann ich dir nur aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht so geil.
Ja.
Schienbein zum Kopf so nehmen, ist absolut nicht geil. Ja.
Ich habe gar nicht gewusst, wie der noch stehen hat können. Also.
Er hat nicht mal gewackelt. Der hat es richtig, richtig gut, also den ersten wird ja. Richtig gut genommen.
Voll. Und dann auch, zuerst einmal so ein Armbar und dann einen ordentlichen Choke. Und ich war mir so sicher, dass der Choke, jeder war sich sicher, der Choke ist so tief, es ist vorbei für Algeo, aber irgendwie hat er nicht aufgegeben. Und das Ärgste war einfach, wie der die Schläge hinter sich
ja,
gemacht
ja,
hat.
Ja, Da war der Philipp fast schon blutiger als er, weil er so viel von seinem eigenen Blut einfach auf den Tod geklatscht hat.
Philipp hat gesagt, er hat danach 2 Minuten lang nichts gehört, weil sein Ohr so in Blut getränkt war. Von dem Gegner. Wahnsinn.
Ja, der hatte keinen Bock aufzugeben, der LGO. Also guter Kampf, was nicht so gut war. Also richtig guter Kampf von beiden Kämpfern. Mhm. Philly, LGO, richtig, muss sich keiner was vorwerfen.
Ja, Punkt Decision für Philly.
Für mich klar, Philly vorne. Ich glaube, für die meisten Fans auch. Ja. Aber irgendein betrunkener Richter hat das dann, also Split Decision für Philly, hat das dem anderen gegeben. Wirklich wild, wirklich wild. Also, verstehe ich echt nicht.
Ja.
Vor allem diese letzte Runde, so du sagst, der Joke war, es war jetzt nicht, er hat nicht getappt, aber es war die ganze Runde kontrolliert mit Body Triangle. Oder gefühlt die ganze, vielleicht war es nicht die ganze.
Nicht ich fand, er hat es voll dominiert, ja.
Und hat noch fast gefinisht. Das ist eigentlich eine 10-8-Runde.
Ja.
Oder kann man es 10-8-Runde geben? Und irgendein völlig betrunkener Schiedsrichter gibt es, also Punktrichter gibt es. Also ich weiß nicht, wie er das 2-1 LGO geben kann.
Ich habe keine Ahnung.
Die ersten 2 Runden, weil die letzte hat er offensichtlich nicht gewonnen. Außer man wehrt die Schläge nach hinten. Kann man jetzt, ich meine, ist nicht angenehm, habe ich auch schon bekommen, aber ist jetzt nicht so wie ein Renegade-Joke fast gefinisht.
Ja. Also, ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man so werten kann. Aber wir haben ja vieles gesehen an dem.
Aber wenigstens hat der Richtige gewonnen. Hat der Richtige gewonnen.
Das stimmt. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber Philly war danach extrem emotional beim Interview auch. Er hat gesagt, dass das Fight Camp echt hart war und dass er extrem viel verloren hat in letzter Zeit. Und ich weiß nicht mehr, wer das interviewt hat, aber er hat dann ein bisschen nachgefragt und er hat dann halt gesagt, ja, er weiß gar nicht, wie er das jetzt dann erklären soll, aber er hat ein Baby verloren. Also seine Frau Melissa hat eine Fehlgeburt gehabt und das hat ihn echt fertig gemacht. Oh Mann, also da reinzugehen und zu wissen, und er hat eh gesagt, es tut ihm so weh einfach, dass ein Baby gestorben ist. Und ja, der Sieg ist für den Kleinen, wer auch immer das halt sein hätte können. Ja.
Richtig arg.
Kommen wir zu was Lustigeren, unseren Robocop, oder? Gregory Rodriguez, alias Robocop, gegen Chidi Njokuani.
Ich glaube, sie haben dort so ausgesprochen. Ich glaube, es ist.
Ja, hoffentlich. Njokuani.
Chidi, bang.
Chidi. Bist du deppert? Der hat wirklich gebangt. Alter Schwede, was war das für ein Knie?
Boah!
Das Knie, sorry, aber.
Direkt zwischen die Augen. Cut
von
aus
unserem
der Hölle.
Robocop. Ja.
Cut. Also, das war wirklich ein hartes Knie. Also, es shootet.
Irre.
Bang!
Weißt du noch damals, ich weiß nicht mehr, wer das war. Wer war denn das? War das nicht vielleicht Vasquez Kane oder so, der so ein Knie gekriegt hat, wo seine Stirn reingebrochen ist?
Wer war denn das?
Ich weiß es nicht mehr, so war ein Glatzer da, sorry.
Aber ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich.
Die Stirn ist gebrochen, er hat fertig gekämpft, aber
es ist
einfach ein Loch im Hirn. Richtig arg.
Org.
Ich habe nicht verstanden, wie da kein Loch sein hat können, aber es hat gereicht, dass es ausgeschaut hat, als ob die Nase gerade runterfällt. Es war direkt zwischen die Augenbrauen, zwischen die Augen.
Das war so ein wildes Cut. Wobei ich glaube, es ist eigentlich eine gute Stelle für einen Cut, weil es deine Sicht nicht behindert.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja.
Aber
der hat es auch dafür, wie er getroffen wurde, hat er kaum gewackelt eigentlich. Voll. Also man hat schon gesehen, er war nicht okay.
Ja.
Aber normalerweise, also.
Er hat vielleicht auch Glück gehabt, weil genau die Stelle ist extrem hart, weil da so viele verschiedene Knochenschichten zusammenwachsen.
Ja, also das war wirklich ein hartes Knie.
Das ist gestört. Einfach, der hat den Schädel weggequetscht mit dem Knie. Sorry, aber der geht runter, will einen Takedown machen und der Chidi haut ihn einfach
ins Knie. Also ich glaube, das hat ihn auch wirklich demoralisiert.
Ja, voll.
Der hat ihn so arg getroffen.
Ja.
Nämlich auch mit anderen. Und das war ihm einfach wurscht. Der Robocop ist einfach... wer den Film nicht kennt, Robocop ist einer der Filme meiner Jugend.
Ja.
Ich werde noch gar nicht spoilen. Seine wilde Geschichte. Schaut sich an. Schon. Cooler Film. Ist halt, weiß nicht, wie gut er gealtert ist als Jugendlicher oder als Kind. Also ich muss sagen, ich glaube, 10, 11, viel zu früh. Wilder Film. Robocop. Arger Typ.
Ja.
Tötet die Bösen.
Ja.
Und ja, der Rodriguez ist da auch einfach wirklich durchs Feuer durchgegangen.
Voll, wobei Chidi gar nicht einmal der Böse ist.
Nein.
Robocop auch nicht. Aber es sind beide coole Typen, einfach chillig und lustig. Aber es war echt grausam.
Kommt zurück. Ja. Take on. Ich glaube, das war wirklich so ein Fall, wo der Chidi einfach keinen Bock mehr hatte. Der hatte mit allem getroffen, was er hatte.
Du bist einfach gebrochen, oder?
Ja, ich glaube, das hat ihn wirklich
alles gebrochen. Geben und der Typ steht immer nur vermöbelt.
Ja, ja.
Und es war ordentlich.
Ich glaube, das war wirklich so ein Kampf, wo der Chidi hätte theoretisch körperlich noch kämpfen können, aber mental hat es einfach nicht gepackt, dass der Dude noch hier ist, nicht aufwärts zu kommen. Und ja, sehr unterhaltsamer, sehr cooler Kampf.
Die Kommentare waren ja cool auf Social Media. Anna hat geschrieben, aus dem Robocop ist jetzt Terminator geworden. Sterling hat geschrieben auf Englisch, how the fuck did he come back after his face falling off?
Ja, also wirklich, also ja. Das hat man natürlich durchs Blut gar nicht zu kriegen und dann macht er das sauber in der Pause.
Wow,
und man
wie denkt grausig. Sich, wow, ich habe gedacht, ich speib mir an.
Also für die, also das habe ich, es ist wirklich, auch für die Leute, die nicht so riesen Cut-Fans sind, so eins habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen. Wirklich direkt zwischen die Augen. Bam.
Aber so richtig, das war nicht daumenbreit
die,
gefühlt. Ja,
nicht die Nase gebrochen, nicht ja. Einfach wirklich die Stirn, bang.
Ja. Wild. Aber zu Recht auch Fight of the Night gewonnen.
Ah, wild, cooler Fight. Ja. Cooler Fight. Also.
Nächster cooler Fight. Ah, ich wollte schon so noch drüber sprechen. Corey Sandhagen, Nummer 4 gegen Nummer 10.
Song Yadong.
Genau,
den anderen Chinesen.
Ja.
Für dich?
Ja. Der andere Chinese.
Der kleine Chinese.
Yadong Song. So. Ja. Wie findest du das, dass da eine Nummer 4 mit der Nummer 10er einfach zusammengeworfen ist? Weil wir kennen Corey Sandhagen, ist ein guter Typ.
Ich finde, diese ganze Ranking-Sache wird oft ein bisschen zu.
Findest du das alles eh so gut sein, dass es wurscht ist, wenn der 10er gegen einen 4er kämpft?
Das UFC Top 10, das UFC Top 10.
Stimmt auch wieder.
Der Nummer 4 war ja auch mal Nummer 10. Also, auch wenn die Leute sind, oh, ich kämpfe gegen Leute, über den, also die über mir im Ranking sind, das läuft halt nicht so. Du kannst nicht. Wenn jeder nur gegen Leute über sich im Ranking kämpft, kämpft niemand. Also, also finde ich okay, war fair gematcht, war auch, also war wirklich fair gematcht.
Es war
der ist ein Tier, der Song Yadong ist ein richtiges Tier.
Allein wieder so ein krasser linker Elbow, auch in Runde 2 und alles, also viele gute Elbows an dem Arm. Arges Cut, also das war,
war
dieser so, Elbow.
Man hat richtig auch so von Runde zu Runde der Ring, jetzt schaut sich's an, erste Runde seid ihr noch so zum Herbdien, so ja, ist okay. Und dann beim letzten Mal ist es so.
Es war so schierig am
Vor. Ja, vor allem, es war echt schon in Gefahr, dass sich die Augenbraue abschält.
Das hat ausgeschaut, als ob das runterhängt.
Ah, das war schon, das hat schon, das ist schon, ja, das war, also wirklich das.
Ja. Linkes Auge oben, völlig in der Hälfte.
Der Corey ist halt, also erstens muss man sagen, die leichten Gewichtsklassen sind einfach wirklich besser als wir.
Ja.
Also, boah, Bantamweight, Featherweight, bist du deppert. Also rein von den Fähigkeiten, wie sie sich, nicht zu der Geschwindigkeit, auch wie flüssig sie sind, wie schön kämpft Corey Sandhagen.
Extrem.
Auch das wieder, das muss die Iris wieder erhalten, aber das fällt selbst ihr auf, die sagt so, hey, der ist schon, der bewegt sich schon sehr gut, oder nicht so,
Song hat das auch gesehen.
Ja, auffällig anders, wie gut sich der bewegt.
Ja.
Die Finden, die Takedowns, die Ellbogen, die Knie, die Kicks, wirklich ein Ausnahmeathlet.
Flawless.
Wirklich gut. Also einfach schlau, gut, hart, wirklich Orga-Typ. Und der Song Yadong ein richtiger Panzer.
Aber wie viel Spaß der Typ beim Kämpfen gehabt hat. Es war so scheißegal, dass die Augenbraue gerade runterfliegt.
Ja, das ist ihm wurscht.
Er hat einfach gelacht und dann Spaß gehabt und dann hat er wieder kassiert und sich und gefreut
wie Toni. Und so richtig mies, das Cut noch größer geschlagen.
Ja,
so
voll
richtig,
drauf.
Richtig gute Performance.
Ja.
Also wilder Kampf über 4 Runden.
Gut, dann ist der Arzt
dann hat der Ringrichter irgendwann gesagt, man hat richtig gesehen, der wollte, der Ringrichter, der hätte, also ich glaube, wenn es wirklich um die Athleten gesund geht, er hätte es eigentlich früher abbrechen müssen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber der, das war so ein cooler
Ringarzt. Aber ich habe gesehen, das Song nicht will.
Das war so ein Las Vegas Ringarzt, der war so zum Herbdien, watch it closely.
Genau, ja.
Ich meine, ja,
geiler und dann beim 4. Mal hat er dann gesagt, ja, es gefällt ihm gar nicht, hat er dann gesagt zu Herbdien. Und Gott sei Dank hat er dann abgebrochen.
Nein, das willst du auch nicht, dass dir das halbe Gesicht runterhängt.
Und lustigerweise, er hat danach gesagt, um ehrlich zu sein, er hat nichts mehr gesehen am Auge. Ich meine, es war so voller Blut, du hast nichts sehen können, selbst wenn es offen gewesen wäre.
Also Song Yadong, wirklich guter Boxer, richtig, also extrem in Form, also richtig ripped, bewegt sich super, richtig Pfeffer in den Fäusten. Mhm. Hat mich ein bisschen an Piotr Jan erinnert, wie er reingeht und wie er einfach fetzt. Aber muss sagen, Corey hat das richtig gut entschärft. Die ganze diese Takedowns, wo er gesagt hat, er musste ihn nicht runterbringen. Mhm. Er wollte einfach nur beschäftigen, wollte ihm was anderes zeigen. Und dann ist er, also der Corey, es ist halt oft denkt man sich, oh, der andere ist größer, das ist ein Vorteil. Mhm. Reichweite ist halt nur ein Vorteil, wenn man sie nutzt. Und der Corey hat das so gut genutzt mit den Clean und den Ellenbogen. Das sind halt die kürzesten Waffen, es sind super Waffen, aber sie sind wirklich kurz. Aber wenn du so viel länger bist als der andere, ist es halt doch wieder nicht, also diese Ellenbogen vom Corey waren wirklich, die haben ihm, glaube ich, den Kampf aus dem Feuer geholt. Richtig, also, ja. Wer es schon gesehen hat, wirklich, ihr könnt es sich zurück nochmal anschauen.
Oh ja.
Schaut sich das an, wie schön der Corey das alles abmischt.
Voll.
Diese Takedown-Finte, die er macht, die ist so schnell und so smooth. Da bin ich richtig aufgestanden von der Couch und habe das auch noch begonnen, Takedown-Finten zu üben. Weil ich mir dachte, scheiße, wie gut ist Corey Sandhagen.
Ja, ist wirklich ein Wahnsinn. Ja.
Also ich glaube, vom Song werden wir auch noch einiges hören.
Ja.
Ist auch ein chinesischer Export. Aber die neue Generation trainiert richtig, bei richtig Team Alpha Male richtiges Tier.
Ja.
Richtiges Tier. Technisch super Boxer, sehr athletisch. Der hat uns gut abgewehrt, da kommt. Also der ist sicher nicht weg.
Mhm. Der kämpft da viel zu gern dafür.
Nein, das ist richtig. Also der war nicht, auch wenn du sagst, also der war gut gematcht, der war nicht deplatziert. Aber Corey hat auch wirklich gezeigt, warum er da im Titelgespräch drin ist, und sehr schöne Performance.
Ja, finde es immer so lustig, dann die Memes danach, wie sie sagen, hey, gibt es das Foto, jemand, der sich halt nicht auskennt in MMA, das ist einer von den badass Dudes in MMA, und der schaut einfach aus wie so ein Nachbar.
Wobei ich sagen muss, also wenn der Nachbar muss, der Corey war auch extrem gut in Form. Also er war auch richtig, richtig ripped. Er schaut jetzt nicht, wenn es jetzt angezogen ist, wahrscheinlich schaut er nicht aus wie ein Kämpfer, wenn es ihn so, also siehst du, er ist schon extrem gut in Form.
Ja.
Also das ist auch sehr, sehr, sehr guter Athlet. Ärgert mich immer richtig, also mich inspiriert es, wenn Leute technisch so gut sind, vor allem in den niedrigeren Gewichtsklassen, aber es deprimiert mich auch immer ein bisschen, weil ich einfach weiß, boah, das so gut wird es einfach nicht. Egal wie gut ich werde, so gut wie der Corey Sandhagen, also so technisch, ja. Und so beweglich und so flüssig wird es einfach nicht mehr.
Ja, aber das ist ja eher so eine echte Ausnahme.
Ja, richtig erhebend. Also wenn man Leuten MMA zeigen will, wäre das einer von denen, die auf der wie ich würde sagen, hey, ja, so.
Aber die könnten das nicht einmal schätzen. Leute, die kein MMA schauen. Glaubst du, würden sie es schätzen, dass wir da so eine Legende sehen, die wirklich
nicht
so toll?
Wahrscheinlich nicht, aber er ist schon sehr gut.
Ja, wurscht. Du, Michelle, was steht bei dir jetzt als nächstes an?
Ich kämpfe am 29. Oktober in Brünn.
Oh, das heißt, wir werden uns wieder schwer tun für den nächsten Fight Report.
Das wird etwas schwierig. Kämpfe ich in Brünn für RFA.
Okay.
Endlich. Und dann hoffentlich den ersten internationalen Sieg heimholen hier.
Ja.
Naja, sonst. Cage Fight Series war cool.
Richtig cool, ja. Ich meine, ich war Eduard, wir haben uns gesehen. Ich habe die damals nicht interviewt, weil Leo verloren hat und immer gedacht habe, ihr braucht so eine Ruhe.
Ne, wir sind ins Krankenhaus gefahren.
Okay.
Wir haben einen Cut gehabt, wir sind gleich nirgendwo.
Ja.
Also ja, schöne Veranstaltung. Auch richtig cool, dass es auf Fightbase übertragen wird. Die Prelims waren auf Krone Plus. Super. Leider vor Ort recht wenig Publikum. Wirklich schade, habt ein bisschen was verpasst, Leute.
Mhm.
Weil, wie gesagt, wenn, das ist halt jetzt gerade, glaube ich, die Chance für MMA zu wachsen in Österreich. Wie gesagt, Krone Plus Stream, Fightbase Übertragung, schöne Halle, gut produziertes Event, viel besser wird es nicht mehr. Also wie gesagt, Fightcard-mäßig ist immer noch Luft nach oben, aber auch da waren wirklich gute Fights drauf.
Ja.
Da waren gute Fights drauf. Also ja, Flo hat brav gekämpft, Bogdi hat richtig stark gekämpft.
Ja,
Bogdi war, also für mich wirklich Kämpfe des Abends war Bogdan, weil wow, der Gegner, also der Chris, ich kenne den Gegner, ich habe mit ihm auch schon trainiert, der ist jung und richtig gut. Also Chris Mach ist richtig guter und Bogdi ist richtig drüber gefahren.
Das war echt gut.
Mit Submission gefinisht, also Respekt. Ich habe, also haben wir gedacht, das wird ein spannender Kampf.
Mhm.
Ich habe ihn leider nicht live gesehen, sondern am Weg ins Krankenhaus in der Rettung.
Okay.
Aber Hut ab, super Performance von beiden. Und dann ja, Leos Gegner war auch richtig stark, der Moldawier. Leo hat brav gekämpft, aber der Moldawier war ein bisschen zu stark an dem Abend für uns.
Ja.
Also gute Karte. Muss man sich echt nicht verstecken. Also ja. Leute, Cage Fight Series. Wir reden immer davon, der Sport muss größer werden in Österreich und Dings. Das ist jetzt. Wenn das so nicht wird, dann...
Wird's gar
nicht. Also wenn es so wie der Gerhard das gerade macht, und der Michi ist sich auch nicht unbeteiligt, aber so wie die Ädels das gerade machen,
ja.
Wenn es so nicht wird in Österreich, dann das ist also schwierig.
Extrem, ja.
Wenn es mit Corona-Übertragung und Fightpass nichts wird, dann wird es wohl nichts. Also nächstes Mal, Burschen und Mädels. Und nicht-binäre Zuhörer. Muss ich das jetzt so sagen, Silvana? wirklich, geht's dahin, kauft euch Karten, ist ein gutes Event. Und ja, ich sag's nochmal, wenn das ist, glaube ich, jetzt, zumindest in den nächsten Jahren, ist es der Push nach oben, den der Sport kriegen wird.
Hoffentlich.
Wenn es mit der Medienpräsenz auch nichts wird, dann ist es in Österreich einfach nicht so weit. Also auch für uns als Kämpfer ist es eigentlich wirklich eine wichtige Plattform. Auf geht's, Leute. Unterstützen. Ja, die sind aus Graz, die sind nicht aus Wien. Graz ist nicht so cool wie Wien.
Aber die haben den Sport nach Österreich gebracht,
das Leute, ist so.
In den 90er.
Ich meine, es ist die zweitcoolste Stadt in Österreich. Muss man auch sagen. In Wien, dann kommt lange nichts, dann kommt Graz.
Dann kommt sehr lange nichts.
Aber auch, das muss man ihnen verzeihen, dass sie aus Graz sind. Ja, wirklich, das sind. Die tun extrem viel für den Sport, Amateurbereich, Profibereich.
Ja.
Shoutout an die Attles Cagefight Series. Leute, wirklich, nächste Cagefight Series.
Fix.
Ja, es war wieder Neustadt, aber es war wirklich eine schöne Halle.
Und die Halle hat getropft. Es ist Wasser von der Halle runtergetropft.
Aber es war wirklich, also vom Level her insgesamt kann super, ich mich nicht erinnern, dass in Österreich gut. So, also ich auf so einer Veranstaltung war.
Die Kampfveranstaltung hat so viel Spaß gemacht. Die Kämpfe von Andreas Binder, seinen nächsten Gegner, den Daniel Konrad. Super gewesen.
Perfekt organisiert, gute Kämpfe, gute Matches. Ist ja auch oft die Schwäche von Events. Lokal ist das Matchmaking so ein bisschen fragwürdig ist. War es auch absolut nicht. Gutes Matchmaking, gute Produktion.
Vor allem Härtetest für Bock Dia gewesen. Ja. Das machst du dir mal auch nicht, wenn du bist Organisator und du willst dann aufbauen und dann haust du dann mal so einen guten
Gegner. Das war kein Aufbaugegner. Nein, der Chris ist kein Aufbaugegner. Genau. Das war wirklich, der ist jung, aber der ist gut, der ist im Kommen, der kämpft, der ist technisch wirklich, ist ein Superstar. Wirklich, hat mich echt ein bisschen überrascht und auch beeindruckt. Also auch grapplerisch, wie er da richtig mitgehalten hat. Ja, na, ich glaube, Bock Dia ist auch, er schaut auch, also körperlich und mental ist er, glaube ich, extrem stark. Auch
ja, voll.
Also wirklich. Ja. Also ich habe bei Gökhan gegen Bock Dia in Fernsehen gedacht, hey, das ist 50-50. Mhm. Dann hat er den schon richtig rasiert.
Ja, aber Gökhan, echt.
Da habe ich mir schon gedacht, okay.
Gökhan wurscht. Ist eigentlich super gut, aber deswegen hat es mich so gewundert, dass er so verloren hat. Ja, er ist
auch schon drüber gefahren. Mhm. Und jetzt hat er wirklich auch einen zweiten Mann, wo ich weiß, der ist sehr gut, hat er richtig, richtig überzeugend geschlagen.
Ja.
Hut ab, kann man nicht zweifeln. Kann man nicht zweifeln.
Und für alle, die nicht genug kriegen, jetzt ab 27. September sind die Amateur-Europameisterschaften in Lignano, falls ich das richtig habe. Ganz nice. Also kann man mit der Automaf da ein bisschen dabei sein, zuschauen. Sind einige Österreicher dabei. Daniel natürlich und ganz viele andere.
Stimmt, der hat auch brav gekämpft.
Super
Daniel.
Gekämpft, ja.
Nein, doch. Ja. Amateur richtig. Aber auch gut. Gutes, hohes Level Amateur-Match. Was der Gegner war in einem Amateur- Meister, dann richtig, also war auch richtig gut.
Der war gar nicht schlecht, ja.
Wo war denn der her? Ja. Ich glaube Ungar. Ich glaube auch ungarischer Meister, also ungarischer Amateurmeister, ist auch wirklich ein dekorierter Amateur. Hat ihn auch gut gefinisht. Also.
Stimmt, ja.
Sorry, Daniel. Klassisch wieder.
Das hast du wieder verdrängt.
Dominik Schober, mein Homeboy. Ich habe dich vorher erwähnt, hat auf den Prelims auch gekämpft.
Ja.
Gegen einen starken Slowenen. Auch gut gekämpft. Siehst auf den Prelims. Bruno hat kämpft, das sind eigentlich alles meine Homies, die da auf den Prelims auch kämpft haben. Schande über mein Haupt.
Ja.
Schande über mein Haupt. Eben, also seht ihr, sogar die Prelims waren wirklich gut gefühlt.
Extrem.
Leute, wenn mit der Cagefight nichts wird, mit dem Sport in Österreich in den nächsten Jahren, dann wird es nichts. Also supportet das. Das
voll.
Ist nicht meine Sache, ist unsere Sache. Ich weiß, es sind Grazer, aber es ist wirklich die. Es ist wirklich die beste Chance, die wir momentan haben, dass der Sport in Österreich größer wird. Und voll. Die müssen wir nutzen. Sonst kann man uns ewig beschweren. Oh, es gibt kein Geld fürs Kämpfen, es interessiert keinen mehr. Das ist wirklich die beste Chance, die wir haben jetzt. Also unterstützt das.
Du wirst nicht glauben. Mein Chef hat mir letztens, weil mittlerweile habe ich es nicht aufgegeben, aber ich habe einfach keinen Bock, jedes Mal zu betteln, dass ich drüber schreiben darf über MMA, weil ich eh weiß, es bringt nichts. Ich brauche auch nicht über UFC schreiben, weil darf ich eh nicht. Aber letztens hat mein Chef gefragt, hey Silvana, kannst du nicht einmal MMA ein bisschen erklären? Sagen, was ist das für Szene? Wer kämpft dort? Wer ist gerade der Beste? Wie schaut das aus in Österreich? Ich habe mir nur gedacht, du weißt eh, das ist zwar das, was ich nicht mag, weil ich will über den Sport sprechen und nicht schon wieder erklären müssen, was das überhaupt für Sport ist. Aber es ist ein Anfang. Es ist richtig cool, dass mein Chef sagt, hey Silvana, weißt du was? Ja. Nach anderthalb oder fast zwei Jahren jetzt bald beim Kurier, endlich einmal, dass ich da selber von Szenen aus schreiben darf.
Sehr cool. Nice. Sehr cool. Ja. Also, wie gesagt, wir haben.
Sweet.
Es gab einen langen MMA-Winter in Österreich, würde ich sagen, oder es hat ein bisschen eingeschlafen.
Ja.
Aber jetzt gerade ist wirklich Aufbruchstimmung.
Voll.
Also,
jetzt, wo Alex dann wieder zurückkommt.
Ja, die Zeit ist jetzt.
Voll.
Hiro macht bald auf.
Oh, ich freue mich schon so.
Hiro macht bald auf. Wer noch nicht vorangemeldet ist, Leute, macht es. Ihr werdet es ewig bereuen.
Bis Ende September geht es nur, oder?
Ende Oktober, glaube ich. Nein, Ende September. Ist Ende September.
Ende September, ja.
Also, ich glaube, jetzt noch 3 Wochen. Passiert viel.
Nicht
passiert
einmal.
Also jetzt im MMA
ich tut glaub, sich. Ich glaube, es sind nur so 12, 13 Tage.
Tut sich wirklich was gerade? Seid dabei, Leute. Versäumt es nicht alles.
Auf jeden Fall. Michelle, danke, dass du da warst. Wir haben fast 3 Stunden Podcast-Folge heute gemacht. Ein bisschen was wäre ausschneiden, damit es vielleicht nur 2,5 Stunden werden. Aber Joe Rogan wäre stolz auf uns. Jetzt haben wir uns, glaube ich, ein Frühstück verdient.
Richtig abgeliefert, Silvana, gell? Frühstück. Es ist nur für die Fans, die sich fragen, was für ein Leben führt die Silvana Strieder. Es ist 13.40 Uhr, sie redet von Frühstück. Also
es ist mein freier Tag und normalerweise stehe ich nicht vor 11 auf an meinem freien Tag.
Silvana, deine Ausreden langweilen uns. Die kannst du rausschneiden. Die kannst du rausschneiden.
Okay, danke. Bis bald.
Ciao. Bis bald.
Das war Podcast Folge 78, Fight Report Nummer 19 mit Michael Riersch. Seit Freitag ist offiziell Herbstbeginn in Österreich. Es fühlt sich schon ein bisschen mehr nach Winter an. Ich hoffe, ihr wart stärker als ich und habt noch nicht die Winterjacke ausgepackt. Für alle, die draußen trainieren, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und nicht vergessen, am 1. Oktober ist die Kampfveranstaltung für den guten Zweck von Mike Tiefenbacher. Alle Infos findet ihr auf seiner Instagram-Seite. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.